bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Live dabei, wie unser Gast sein Handy sucht, weil wir gucken schon, wann der Zug fährt. Ihr könnt jetzt quasi 2 Minuten raten für euch selber, während ihr im Auto sitzt, schlaft oder sonst irgendwas macht.
Wo der Zug hingeht.
Könnt ihr raten, wo der Zug hingeht und wo der, wer der Gast ist?
Nee, kannst du nicht, weil wir es anklicken und auch der Name drauf ist.
Die Antwort ist, ich muss 21.58 Uhr am Ostkreuz sein.
Er muss 21.58 Uhr am Ostkreuz sein, deswegen musst du 21.40 Uhr hier los.
Naja, ein bisschen mehr Puffer.
21.30 Uhr hier los.
Ja.
Deswegen machen wir hier um 21.15 Uhr hier mal los.
Wer stellt den Wecker?
Ihr stellt den Wecker? Okay, dann lass ich mir den jetzt hier liegen.
Ja.
21.15 Uhr machen wir auf jeden Fall spätestens Schluss.
Hast du einen Wecker gestellt?
Mann, ich brauche keinen Wecker, Leute. Ich gucke den ganzen Tag hier auf die Uhr. Hey!
Hey! Ich stelle den Wecker.
Hey!
Hey!
Ich gucke doch hier immer auf die Uhr.
Oh, jetzt muss ich das recht machen.
Oh, du bist ein mieser Typ, wirklich.
Alter, hast du viele Wecker.
Ja.
Was denn das? Er ist auch richtig krank einfach.
21 Uhr, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, 30.
So, ihr könnt jetzt raten, derjenige fährt
das
nach
auch
Hamburg.
Schon wieder ja, ist richtig, Hamburg.
Mann, genau. Und das ist seine sympathische Stimme, die ihr schon hören könnt. Und jetzt könnt ihr noch 30 Sekunden raten. Oh, hast du es jetzt?
Ja.
Und willst du die Gardine noch zuziehen?
Nö.
Nee? Okay, das ist, weil er hat ein Autoritätsproblem. Deswegen macht er das jetzt einfach nicht. Weißt du?
Nein, die geht doch, wir haben die immer so weit offen.
Nein, wir machen das immer so ein bisschen fürs Gefühl.
Mhm. Aber die geht nicht
die
weiter.
Die Ausnahme läuft die ganze
ja.
Zeit. Das alles geht
ja,
alles
das
von eurer Zeit ab,
das,
würden LehrerInnen wird sagen.
Schon. Das wird schon.
Hey, Freunde, vor uns sitzt unser nächster Gast. Der kommt aus Hamburg und ich bin Fan. Und ich weiß gar nicht, wann wir dich angefragt haben, aber ich habe auf jeden Fall dich schon lange auf die Liste gesetzt. Aber ich bin immer ein bisschen abhängig von Sebastian, wann er die Leute einlädt.
Ich weiß ja gar nicht, mit wem ich geschrieben habe.
Mit Sebastian?
Habe ich nie unterzeichnet. Ach, am Anfang war das ich wusste nicht, mit wem ich schreibe.
Warte mal. Vor uns sitzt Frederik Heil. Hi.
Hallo.
Hallo.
Ach, du wusstest, das ist ja unprofessionell.
Ich habe, glaube ich, irgendwann mal auf eine Story von euch reagiert, habe gesagt, oh, ich finde das so cool, dass ihr das macht.
Mhm.
Und dann kam
ich, genau,
du?
Ich kam
okay.
Und habe mich nicht vorgestellt.
Nicht vorgestellt, sondern hat nur geschrieben, witzig, dass du gerade schreibst, du stehst auf unserer Liste.
Ja.
Ach.
Und dann war es das.
Ach, das ist ja cool.
Aber normalerweise schreibe ich ja runter, dass ich es bin, damit man jetzt ungefähr ein Gefühl kriegt, mit wem man...
Ah ja, ist ja spannend. Ich wusste nicht, mit wem ich schreibe. Aber so irgendwie hat mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich schreibe mit Sebastian.
Mhm. Weil das nicht niedlich war, ne?
Nee,
ich fand streng. Ich fand es schon auch niedlich, sehr wortgewandt.
Nee, aber einmal habe ich geschrieben.
Ja, du hast auch einmal geschrieben. Ich weiß es nicht. Hast du mir einmal... Du hast aber auch da nicht Polly drunter geschrieben.
Ich habe nämlich die lieben Sachen geschrieben.
Oh Mann.
Guck da rein.
Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Zweiköpfige Hydra hast du bekommen.
Ohne Namen.
Das ist ja auch
zweiköpfige lustig. Hydra ohne Namen.
Hattest du, also während wir quasi dich schon auf der Liste hatten, hattest du dir auch schon mal überlegt, dass du gerne mal hierher kommen würdest? Oder hattest du das nicht
Verlauf?
In deiner...
Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich das irgendwie so auf meiner Liste hatte. Also ich habe auch noch nie in einem Podcast gesessen, deswegen ist das für mich Neuland. Aber ich habe mich schon auf jeden Fall, also gefreut habe ich mich, als die Nachricht kam von euch. So.
Ich mag das ja, wenn man so ein Zeichen bekommt, dann stehst du auf der Liste und ich weiß immer noch nicht so, welcher Zeitpunkt ist denn jetzt passend. So,
ja.
Ne? Und dann so ein Impuls, denke ich, na super, ne, dann machen wir jetzt genau den Zeitpunkt und dann gucken wir nochmal, wie es mit dem Termin passt und dann...
Das war dann, glaube ich, ein bisschen holprig am Anfang,
das
weil
war
ich nochmal absagen musste irgendwie und dann hat es dann aber doch geklappt.
Aber das ist kein Ding, wenn ich jemanden an der Angel habe, dann geht das schon. So, jetzt mache ich das wieder weg.
Und du sprichst auch ordentlich heute ins Mikro. Okay?
Wenn du noch ich einmal auch. So ein Suggestiv-Ding, raste ich aus.
Achso, nicht suggestiv. Ich würde euch bitten, dass ihr ordentlich und deutlich ins Mikro sprecht.
Machen wir, okay?
Machen wir.
Machen wir.
Cool. Machen wir.
Machen wir.
Könnt ihr noch so machen dazu?
Machen wir.
Machen wir. Wie alt bist denn du?
34.
Okay, habe ich so gedacht.
Ja, wirklich?
Ja.
Normalerweise
und warum
sagen die Leute
bist du so braun gebrannt?
Weil ich gerade eben im, hier, wie heißt der Park noch gleich? Hier.
Weil du eben im Park warst?
Ich habe eben noch im Park gesessen.
Und deswegen meinst du, dass du jetzt schon so braun gebrannt bist?
Wahrscheinlich ist das noch mein Bali-Afterglow.
Also.
Ich war ein halbes Jahr in Indonesien, ja.
Ein halbes Jahr?
Mhm.
Ach, müssen wir darüber als allererstes sprechen, finde
ich? Können wir?
Okay. Wir sind so ein bisschen mittel in Reiseberichten, ne?
Ja.
Kann man offiziell so sagen. Da sind wir so semi-gut drin.
Also ich würde es probieren und das kann, wenn ich dann so langsam abdrifte, dann wird mir langweilig.
Kein Problem. Weil
manche erzählen dann anderthalb Stunden über die Reise
ja.
und die Panorama, das sie gesehen haben und irgendeinen krassen Trip, den sie ja. gemacht haben. Und deswegen sind wir manchmal so, Kannst du sagen, warum du das gemacht hast?
Das kann ich euch gerne erzählen, ja. Ich brauchte meine Auszeit, glaube ich, so vom Tätowieren.
Mhm. Ja,
ich habe relativ viel gearbeitet die letzten Jahre.
Was heißt relativ viel?
Viel und lang und doll. Und gerade so das mit den Handflächen ist auch schon anstrengende Arbeit.
Viel am Tag und viel in der Woche.
Ja, genau.
Und lang am Tag.
Ja, und dann es ist einfach der Prozess der Handfläche ist einfach anders als jetzt irgendwie an einem Unterarm rum zu tätowieren. Mhm.
Dazu werde ich sehr viele Fragen haben nachher. Ist das okay?
Natürlich.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nervig ist, dass man darauf reduziert wird, dass man dafür vor allen Dingen jetzt gerade bekannt ist.
Naja, aber es ist ja auch irgendwo meine Arbeit.
So. Hast du dir auch ausgesucht? Ist
ja, voll.
Ja, okay.
Da stehe ich Rede und Antwort, so gut es geht auf jeden Fall.
Hast du es dir denn ausgesucht? Oder ist das entstanden? Weil manchmal entsteht ja sowas.
Das ist entstanden.
Also du hast es nicht hingesetzt?
Nein, nein, ganz und gar nicht. Es ist entstanden. Und dann habe ich mich entschieden.
Stimmt, man kann ja dann auch immer noch rummeckern und entgegen so eine Scheiße.
Ja, absolut. Warum du wiegst ja ab, ne? Ja. Macht das jetzt Sinn? Und dann kam ja auch letztendlich die Frage irgendwie, machst du das jetzt nur noch?
Mhm.
Oder machst du so ein Hybrid-Tätowierer-Ding? Mhm. Aber ich habe dann so viel Spaß daran gehabt, dass ich gesagt habe.
Ach, du machst es wirklich nur noch?
Ich mache das nur noch. Fußsohlen auch.
Ja, nur noch Fußsohlen und Hand in den
Fingern. Naja, also ich sag mal.
Und Hände.
Da kommen schon auch noch mal Handrücken, mal Finger. Ich mache auch immer noch, ich habe auch noch ein paar größere Projekte mit so StammkundInnen angefangen.
Aber du postest das nicht mehr, ne?
Nee, ich lade das nicht mehr hoch, einfach weil es dann, Social Media ist halt auch ein wichtiges Tool.
So ist so. Verwässert dann.
Ja. Jetzt verwässert
die Brand von Frederik Heil.
So sieht's aus. Ja, okay. Aber zurück zu der Frage.
Indonesien.
Bali. Es war tatsächlich eigentlich auch fast nur Bali.
Okay. Ich
bin einmal kurz rüber nach Lombok. Das ist ja dann nicht mehr Bali.
Ja.
Reisbar. Mhm. Also ich brauchte eine Auszeit. Ich bin irgendwie so ein bisschen in so eine Wand reingelaufen, die ich vorher gar nicht so kannte. Ich war immer so super ambitioniert und habe super gerne tätowiert und viel tätowiert. Und dann kam irgendwann so ein Moment, wo ich glaube, es war auch so ein Winteranfang. Es war einfach zu viel, zu doll. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt mal hier raus.
War das 2025 oder dann 24?
Das war 24, genau. Und da, ja?
Ich bin ungeduldig. Was
du
meinst
du? Ungeduldig. Ja,
ich habe ihn nur zweimal einatmen.
Premium Gast. Wenn er jetzt schon nach Minute 10, dann stellt er schon eine Frage.
Genau, ich bin ja schon, schon aufgewärmt. Ich musste dich ja nicht mehr skeptisch beugen. Gegen die Wand gelaufen. Das ist so bildlich. Hast du das auch so geht jetzt nicht mehr weiter?
Ja, voll.
Muss jetzt sofort aufhören.
Ich hatte schon mal einen Burnout.
Ah ja.
Vor dem Tätowieren, der mich letztendlich zum Tätowieren gebracht hat. Witzigerweise.
Mhm. Gar nicht witzig, aber witzig.
Ja, wirklich, war gar nicht witzig. Aber ich hatte wieder so das Gefühl, ich verrenne mich ein bisschen. Mhm. Und und dann kommt dazu, dass ich auch, ich habe dann irgendwie noch so eine weitere Leidenschaft in meinem Leben entdeckt. Yoga und so mich auch mit der Spiritualität dahinter auseinanderzusetzen, der Geschichte. Und habe dann gesagt, okay, wo geht man hin, wenn man Yoga machen will? Ab nach Bali. Ich habe dann von der Freundin die Empfehlung bekommen, mach doch mal ein Teacher-Training, so ganz klassisch.
Mhm.
Hat er.
Wie man denkt.
300 Stunden, geh da mal hin.
Ah. Richtig schön hart.
Ja, rein da. Und ich bin voll rein. Voll rein. Ich bin rübergeflogen.
Was hast du für eine Vorbildung gehabt? Also du hast schon Übungen gemacht, aber noch
ich habe schon praktiziert. Ich bin auch schon, auch so Meditationen und spirituelle Lehren. Mhm. Ich lese schon seit vielen Jahren jetzt auch so Eckhart Tolle, der mich mein Leben lang jetzt begleitet hat und mich auch mit Sicherheit geformt hat.
Mhm.
Aber dann kam Bali und dann bin ich darüber geflogen und habe einfach mal gesagt, ich mache jetzt mal nur Yoga und leg mal mein Tattoo-Handwerk zur Seite und auch Social Media ein bisschen zur Seite gelegt.
Ah, ja.
Was tatsächlich der schwerste Punkt war, muss ich sagen. Mhm. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ich dachte, ich vermisse die Maschine mehr. Ich habe die Maschine mehr vermisst. Aber unterbewusst hat mich diese Entkopplung von Social Media gestresst, weil ich dachte, oh mein Gott, ich komme wieder, kein Mensch will mehr von mir tätowiert werden.
Kennen.
Ja.
Ja.
Voll. So ungefähr habe ich mich gefühlt.
Ja.
Ist, ja. ist nicht so unberechtigt heutzutage, ne?
Also nee, in der absolut gar Zeit, nicht.
Ist aber ist nicht passiert, oder?
Keine Wahnvorstellung.
Nee, ist nicht passiert. Eigentlich das Gegenteil passiert tatsächlich.
Siehst du?
Ja. Was, ne? Ja. Welchen Zeitraum? Was, wie lange
warst du da? Ich bin im Dezember weg, oder im November 24 weg und bin dann im April, Mai 25 wieder
gekommen. Also okay, ja, doch.
Also halt über den Winter. Ja, das war schon eine lange Zeit. Ne? Ich habe jetzt auch gar nicht hochgeladen. Ich habe dann mal irgendwie ein paar alte Bilder hochgeladen hier und da, aber ich habe jetzt nicht mehr diese doch sehr effiziente, sehr kontinuierlich in meinem Postverhalten eigentlich. Ich bin sehr strukturiert, was das angeht.
Ja.
Freiwillig oder weil du es machen musst, weil es dir vorgegeben
ist? Weil ich einfach gemerkt habe, und das ist ja auch irgendwie, keiner will das hören und alle verteufeln es, aber es bringt ja am Ende ja doch, ne?
Wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann passiert doch nichts.
Du wirst halt gedroppt, so, ob das willst oder nicht.
Kann man so machen, aber ja.
Und ich finde das auch total nachvollziehbar, dass viele sich da so gegen sträuben. Und ich kann das verstehen. Also ich bin auch manchmal, gucke ich mir so dann meinen Content an und denke mir so, oh, schon wieder sowas aufnehmen. Aber es gehört dazu. Und irgendwann habe ich auch ein bisschen Spaß daran entwickelt und habe dann gemerkt, okay, es bringt auch was. Es kommt halt auch wirklich was dabei rum. Mhm. Und ich glaube, Instagram ist ein super Tool und auch gleichzeitig irgendwie das größte schwarze Loch, was man sich vorstellen kann. Aber wenn man es richtig nutzt, dann trägt es Früchte.
Viel Licht ist auch viel Schatten.
So sieht's aus. Ja, genau. Ja, voll. Absolut. Sehr schöne Metapher.
Insofern.
Und dann, ja, nach Bali. Genau, dann bin ich nach Bali gegangen und da kommt mein, vielleicht noch meine Afterglow her. Sobald ich in der Sonne bin, sagen mir meine Freundinnen immer, dass ich schnell wieder braun werde. Aber ich lag gerade eben
Die schönen Neo-Traditional Tattoos weinen.
Ja. Natürlich creme ich mich immer ein, wenn ich in die Sonne gehe. Na klar, 50. Ich laufe mit 50 rum.
Dann hast du die Ruhe, dich in den Park zu legen, bevor du einen Podcast machst. Das sagt ja schon mal was über mich aus, weil ich würde irgendwo stocksteif an der Ecke stehen oder warten.
Schon lauern.
Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, obwohl ich, also ich bin reingekommen und ich war nervös. Haben wir drüber gesprochen. Mhm. Ich war schon nervös. Aber ich habe irgendwie ich bin schon 2 Stunden jetzt hier am Rumlaufen gewesen und ich kenne die Gegend auch ein bisschen. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal wieder zum Boxi und guck mal, was da so abgeht.
Und was geht da so ab?
Viele Menschen, viele sehr interessante Menschen, auch wieder sehr viele ungewöhnliche Menschen irgendwie. Also es ist schon auch wilder geworden die letzten Jahre, muss ich sagen.
Fällt es dir gleich auf?
Ist mir direkt aufgefallen.
Ach, okay.
Oh, du kommst ja aus Hamburg und nicht aus irgendeinem Nest.
Ich komme aus dem Nest. Nee, ich komme aus dem richtigen Nest. Hamburg ist meine.
Welches Nest?
Neumünster.
Wo ist das?
So Richtung Nordfriesland hoch, also zwischen Kiel und Hamburg.
Mhm.
In Schleswig-Holstein, ne?
Neumünster kenne ich sogar.
Kennst du
auch schon mal?
Ja, es hat eigentlich immer nicht so den guten Ruf.
Es ist wie Cottbus wahrscheinlich, vom Regen in die Traufe.
Fürchterlich auch. Ach, einfach eine verkommene Stadt, die leider ein bisschen alleingelassen wurde da oben. Da oben ist sehr vieles sehr alleingelassen worden.
Mhm. Okay.
Ja. Die Leute haben wenig Perspektive, viel Wind, viel Regen, viel Grau.
Wenig Arbeit.
Ich glaube auch, ja, absolut.
Also
ja.
Wie bei uns in Ostdeutschland.
Es ist tatsächlich so. Ich habe gerade letztens, habe ich mal so eine Aufstellung bezüglich rassistischer Übergriffe in Deutschland so gelesen und da war auch Schleswig-Holstein
hier brennt
erschreckend,
was.
Erschreckend hoch.
Ja.
Ja, der Osten ist ganz klar vorne, muss man sagen. Hamburg, Berlin auch, weil Bundesland und Stadt. Bundesland, Stadt, Stadt, Bundesland.
Stadt,
was auch immer. Und dann ist Bremen nicht auch. Bremen ist Bremen Bundesland?
Das wissen wir. Wir sind ja ganz schlecht.
Warte mal kurz. Haben wir nicht Berlin, Hamburg?
Ich bin ganz
Berlin,
schlecht in sowas.
Ja, Berlin,
Hamburg.
Ja. Hamburg.
Bremen, ist Hansestadt, Bremen.
Ist eine Hansestadt. Aber Lüneburg ist ja auch eine Hansestadt.
Ja, stimmt.
Ohne
Lüneburg.
Ja,
Lüneburg. Woher kenne ich Lüneburg? Ah, da kommen Heidschnucken her.
Die Heidschnucken, ja. Und Stint.
Was ist das?
Das ist ein Fisch, den haben sie damals gefangen. Das ist der einzige Fisch, der die Elbe flussaufwärts schwimmt.
Oh.
Wie so ein Keulkarpfen, der magische Keulkarpfen.
Quasi, der stimmt.
Deutschland, weißt du, der deutsche Keulkarpfen. Weißt du, was eine Heidschnucke ist?
Nee, ich habe ja schon, seitdem ihr mit den Städten angefangen habt, bin ich so langsam
eingeschlafen.
Nee, deswegen lass wieder nach Bali fahren.
Ja, genau.
Wieder nach Bali.
In Bali hatte ich mich nicht, da wollte ich reinhaken, weil du meintest, das war gut, mehrere war Monate wundervoll. Nicht bei Insta zu sein.
Ja.
Weil das hätte ich jetzt gedacht, für eine Woche mal, ein Sabbatical mal, aber mehrere Monate.
Ich bin richtig rüber, habe dann eine Ausbildung gemacht, dann da drei.
Ich meine, da will ich noch hin später, aber weil du meintest, selbst für den Algorithmus war das gut.
Definitiv war es nicht gut für den Algorithmus in der Zeit, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie so bestraft, dass ich danach.
Hat dich nicht Jahre zurückgeworfen?
Nee, ich hatte dann doch auch Wachstum stetig danach. Oh ja. Aber ich habe ja auch danach direkt wieder angefangen. Ich bin sehr motiviert wiedergekommen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Als hätte mein Kopf sich einmal so leer gespült und dann.
Das war nur so nebenbei, ich will gar nicht so auf diesen Algorithmus rein. Das hat mich jetzt gewundert. Ich dachte, sein, dass du abgestraft wirst oder irgend sowas.
Ja, ich habe das schon auch beobachtet ein bisschen nebenbei und ich habe schon gesehen, wie dann so diese Reichweite runterging, weil ich halt einfach zu wenig Interaktion hatte. Aber danach, als ich wiederkam, ging es auch wieder hoch.
Hatte ich das Suggestivfrage des Teacher-Training so beansprucht, dass dieser Gedanke, dass der immer weiter weggegangen ist, oder hat der wirklich die ganze Zeit genagt?
Ja, ich will das ja mal gar nicht so sagen, aber das war schon eine life-changing Experience.
Weil ich finde ja bei diesen ganzen.
Diese Ausbildung?
Ja, also alles.
Weil? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe ja gar nichts mit sowas am Hut. Also
sowas.
Mit sowas, ja.
Ja, es ist
Yoga ganz ist wirklich schwierig, bei mir ganz weit weg.
Das ist aber auch nicht Yoga, den du hier in Deutschland machst. Das ist was anderes, wenn man da drüben ist und du tauchst halt einfach in so eine extrem tiefe historische Geschichte von Yoga auch rein.
Ja.
Und du meditierst extrem viel und du machst super viel mit deinem Atem. Und du bist in diesem. Ich meine, Bali wird ja auch nicht umsonst die Island of Gods genannt. Das ist schon dann natürlich auch der hinduistische Anteil da. Ich glaube, es sind 96% der Menschen da sind Hinduistinnen. Während Indonesien das größte muslimische Land der Welt ist.
Ah, ja, ja, ja.
Das ist ja total kontrovers eigentlich.
Ja.
Und das spürt man. Also der Ort ist magisch, auf jeden Fall. Auch total überrannt vom Westen, leider.
Ich wollte gerade sagen, für mich ist nur in meinem Kopf Mushrooms und Partys und.
Ja, fürs Kiffen kommst du da in den Knast sofort.
Ja. Ja.
Aber Mushrooms sind da legal, wenn ich mich nicht irre. Ich habe keine Ahnung.
Ja, und Full Moon Partys und so.
Diese Partybereiche, ne?
Ja.
Also da habe ich mich jetzt auch so gar nicht bewegt. Ich bin auch gar keine Partymaus mehr. Deswegen ist das für mich auch nie so Thema gewesen.
Mit wie vielen Leuten macht man das dann zusammen?
Wir waren.
Symbiose. Wir sind synchron.
Ich glaube, in der Ausbildung waren wir schon bei 30 Menschen.
Mhm.
Ja.
Die dann die gleichen immer sind. Also mit denen bleibt man zusammen die ganze
Zeit. Ja,
das Zeit
ist das sind dann so, das waren vier
eine
Wochen.
Klasse sozusagen.
Vier Wochen, genau. Und dann jeden Tag, 5 Tage die Woche. Und dann. Ja, Theorie, Praxis, mehrfach am Tag. Die Geschichte von, also Hatha ist ja so eine
Yoga. Ach so, Hatha-Yoga.
Das war eine Hatha-Yoga-Ausbildung. Ja. Danach habe ich dann noch eine zweite Ausbildung direkt hinterher gehängt, bin noch länger geblieben, ich wollte eigentlich schon wieder zurück. Hab dann aber gesagt, nee, ich bleib nochmal hier, ich mach noch eine zweite. Hab dann nochmal 75 Stunden Jiva-Mukti-Yoga.
Ja, ich wusste, dass
das Jiva-Mukti ist. Warum wusstest du?
Hatte ich gerade als erste Eingebung gemacht.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja, das ist auch das, was ich praktiziert habe vorher. Also ich komme aus dem Jiva-Mukti.
Ah, okay.
Ja.
Schon eine starke Kraft, denn also das Label oder die Richtung, weil wenn man, es gibt ja verschiedenste Richtungen, aber Jiva Mukti ist schon in nicht aller Munde, aber vieler, wenn man überlegt, dass es ja gar nicht so alt ist und das ist ja, die haben ein gutes Marketing oder ein gutes Produkt gemacht.
Leider auch zu viel Produkt mittlerweile, würde ich sagen, ja.
Genau, das höre ich auch, das wird oft kritisiert.
Aber die Philosophie hinter Jiva Mukti ist wunderschön und die hat mich letztendlich auch dazu gebracht, ja.
Genau, das Kritisieren gibt es ja überall was, aber was ziehst du daraus? Und habt ihr auch alle zusammen gewohnt da oder sucht sich da jeder die, also ist jetzt nicht wie so ein Camp?
Nee.
Alle eingeschlossen und dann erst nach 3 Monaten rausgelassen?
Nee, komplett haarig und zottelig. Ja. Ich kam haarig und zottelig zurück auf jeden Fall, ich habe mir nicht einmal die Haare geschnitten.
Ja.
Vorher habe ich mir meine Haare blondiert, so ganz kurz gehabt. Und dann sind die rausgewachsen, dann hatte ich oben so blonde Spitzen und dann so wirklich schon relativ langes Haar. Das sah so fürchterlich bescheuert aus.
Aber ist auch egal in diesem Kontext.
Völlig.
Dieser, oder?
Wolltest du nicht beheben scheinbar.
Null. War völlig nebensächlich alles, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was ich dann wieder mitgebracht habe.
Und neben denen, weil ich kenne das jetzt aus diesen Retweets, die ich gemacht habe, man hat ja mal so Vorstellungen, so, oder ich habe immer so ideale Vorstellungen, ja, dann wäre ich mit meinen Schattenseiten. Und dann merke ich auch, das sind so manchmal so ganz banale Trigger, für die ich mich verschäme. Also genau, ich könnte sowas nachvollziehen wie, oh fuck, Instagram oder irgendwelche dummen Sachen. Triggern ja genauso hart als die Sitzposition oder sowas.
Alles Mögliche.
Und bei dir war auch von... Aber bist du sportlich eigentlich und konntest locker da? Also war das körperliche schwierig?
Ja, ich bin jetzt kein super, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer Sport gemacht. Ich habe früher viel Basketball gespielt, und dann, aber das ist ja auch eher so ein Leistungssport, also so ein
Ausdauer. Bist du deswegen nicht flexibel dadurch?
Nee, das kam dann tatsächlich, also flexibel war ich schon immer, irgendwie komischerweise, aber dann durch Yoga, also ich bin relativ schnell in Yoga reinkommen. Ich bin irgendwie generell so jemand, der, wenn ich irgendwas anfange, dann mache ich das auch gerne mit 120%. Ja, manchmal ist das gut. Manchmal ist das auch ein bisschen zu viel. Meine Schultern haben sich auch Nachbarn, die gemeldet, glaub mir. Aber doch, ich mache viel Sport. Also ich bin schon ein aktiver Mensch, würde ich sagen. Und ich habe das gebraucht, und das war der richtige Zeitpunkt. Und es war auch wichtig, sich dann wirklich von dem ganzen Arbeitsumfeld und dieser Bubble, in der man ja auch drin ist, ob man will oder nicht, einfach mal Goodbye gesagt habe. Und ja.
Wie ist dann, ich kann mir vorstellen, dass dann der Meditationsanteil herausfordernd ist, wenn du sagst, du bist aktiver. Nein, bei mir würde jetzt, mir ist es schon mal das Körperliche schwer gefallen, und Meditation fällt mir leicht, soweit das leicht fallen kann, und deswegen wittere ich da jetzt, weil Breathwork ist ja, also oder dieses Pranayama ist ja, brauchst du ja nur machen, und dann geht ja der...
quasi die Einleitung zur Meditation, ja. Das fiel mir am Anfang schon schwer, aber ich bin witzigerweise auch, ich habe nie irgendwie ADHS diagnostiziert bekommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es irgendwo auch so ein bisschen in mir schlummern habe.
Die ganze Tattoo-Szene ist voll.
Ja.
Das können wir nicht mehr so lapidar sagen.
Ja, stimmt.
Hat uns letztens jemand drauf aufmerksam gemacht?
Nee, der Kritikpunkt war, dass wir zu lapidar über Autismus reden,
und Autismus.
Ich glaube, dass viele neurodiverse Menschen und auch Menschen mit ADHS dazu neigen, sich in so einem Hyperfokus aufzuhalten und Kunst machen, um irgendwie ein Ventil zu schaffen und zu haben. Ja. Und das endet dann halt manchmal auch mit einer Tattoo-Maschine.
Ne? Mhm. Ja.
Siehe.
Und was sind da für Widerstände oder was hast du da beobachtet bei den ganzen Meditationssachen? Also speziell interessiert mich, wie du mit der Stille umgegangen bist, als aktiver Mensch. Ja. Oder was dich da getriggert hat.
Super interessante Frage. Ich glaube, am Anfang war es einfach, sich zu reprogrammieren. Also du kommst dahin, und ich meine, ich bin 32, Mathe ist fürchterlich.
Ja, hier selber.
Auch hier.
Wirklich fürchterlich.
34 bist du jetzt, wenn warst du 2024, warst du dann 32. Quatsch.
Ich hoffe, sie hat es nicht gehört. ich glaube, ich war 32, als ich rüber geflogen bin, und dann, jetzt habe ich den Faden verloren.
Und
Widerstände, die
aufkommen. Die Widerstände, genau. Ja,
genau, du setzt dich hin. Ach nee, Umprogrammierung war es.
Genau, ich bin 32 Jahre in einer westlichen Welt, umgeben von den Einflüssen meiner Eltern, meiner Mitmenschen, unseres Landes, sag ich mal, und auch Social Media etc., die Medien aufgewachsen, und dann kommst du plötzlich rüber, und dann sagt dir da so ein Mann, der seit 30 Jahren Hatha-Yoga atmet, so ein Australier mit langem Bart, der aussieht, als würde er über den Boden schweben können. Mhm. Ich glaube auch nach wie vor, er kann das. Und er sagt dir dann, du setzt dich jetzt dahin und machst das und du machst das und dann machst du das. Und du denkst dir so, ich kenne das ganz anders. Also, Jivamukti ist ja hier, und die Handstand und hast du nicht gesehen. Und dann hat der Yoga plötzlich 5 Posen pro Stunde. Du bleibst da mal so 2 Minuten in so einem Forward Fold drin und atmest mal in deinen Bauch. Bauch atmen? Kenne ich gar nicht. Ich atme doch sonst immer in meine Brust beim Jivamukti. Ja, und dann wirst du plötzlich irgendwie dazu. Ich glaube, das Nervensystem macht den größten Teil. Also du, sobald du das erste Mal in so eine Meditation reinkommst und das erste Mal macht Klick, das steuerst du ja nicht. Mhm. Du machst das, was dein Lehrer dir sagt oder deine Lehrerin dir sagt. Und dann plötzlich bist du in so einem meditativen Zustand, wo du dich so ein bisschen entfernst von Realität. Mhm. Du sitzt plötzlich in so einem Zustand, der sich so ein bisschen vergessen lässt, dass du überhaupt irgendwas bist.
Mhm. Wann kam der Zustand?
Ich glaube, der kam das erste Mal schon beim Jivamukti. Also Shavasana, sagt euch was, mhm, oder? Mhm. Die Corpse Pose, also mhm, am Ende nach der Praxis dann da zu liegen.
Lieblingspose von den meisten?
Ja, ja, für mich auch tatsächlich immer eine, weil das nach der Praxis halt alles aufbricht. Also das sind die Momente gewesen, wo ich das erste Mal auf der Matte gelegen habe und angefangen habe, Rotz und Wasser zu heulen und ich, mhm, wusste nicht, was los war.
Ja.
Ich habe den komisch schlimmsten Schmerz emotional und auch gleichzeitig die größte Freude gefühlt, mhm, als wäre irgendwas in mir zerbrochen oder gestorben. Das klingt total romantisch, aber es ist halt, und dann wollte ich das wieder haben, ich wollte das wieder haben.
Mhm,
das
war wie genau.
So, oh Gott, ich will das wieder.
Ah ja, das Eso-Ego.
Oh mein Gott, ich will das wieder haben, ja, was soll, ist da gerade passiert? Und dann bin ich wieder auf die Matte und dann ist halt 3 Wochen gar nichts passiert. Gar nichts.
So eine Scheiße. Kann so viele Leute bestätigen, oder? Ich will das wieder aber haben.
Hatha ist einfach nochmal tiefer, mhm, würde ich sagen, als Jivamukti. Jivamukti ist sehr physisch präsent, sehr. Es ist eine sehr, sehr, kommt ja vom Ashtanga. Mhm. Du machst viele Posen. Du hast halt diesen Vinyasa-Atemflow. Also du bist halt immer 5 Atemzüge in jeder Pose drin. Du machst diesen Ujjayi-Atem, wo du diesen Fire Breath
sehr aktivierend.
Sehr aktivierend, extrem, mhm, genau. Und beim Hatha ist es halt wirklich, dann sitzt du da und gehst in deine Vorwärtsbeuge und dann sagt dir dein Lehrer in dem Moment, du atmest jetzt durch deine Nase, in deinen Bauch, so dass der sich so maximal anhebt und das machst du 2 Minuten oder so. Das kannte mein Nervensystem gar nicht. Mhm. Und das ist auch richtig anstrengend am Anfang. Mhm. Und irgendwann kam dann plötzlich dieses Gefühl, was ich auch beim Jivamukti das erste Mal hatte, aber in einer Meditation. Also ich habe plötzlich so Sachen gesehen und gefühlt, die ich so noch gar nicht kannte. Und ich glaube, das hat ganz viele mir aufgebrochen.
Aufgebrochen.
Ja.
Ich habe auf die Formulierung gewartet. Also ich höre raus, dass da natürlich Ambitionen da sind. Eso-Ego, ja, oder das Yoga-Ego, hat, ja, dass man dann das wiederhaben will, aber aufgebrochen. Ne? Ich bin jetzt von mir ausgegangen und dachte mir, welche Widerstände sind dir begegnet?
Schmerz.
Schmerz auf körperlicher
Ebene? Emotional.
Emotionaler.
Ja, wenig körperlich. Ich hatte auch körperliche Schmerzen. Ja,
konntest du den zuordnen, wo der herkommt? Ob der ganz alt ist oder gerade erst oder so?
Ganz viel.
Ja, krass.
Alles. Auch mit Therapie, die ich jetzt auch schon seit einigen Jahren mache und da auch echt viel Halt gefunden habe.
Hast du davor schon therapeutische Erfahrung gehabt, vor der Ausbildung?
Ja, ich mache jetzt seit fast fünf, sechs Jahren.
Ah,
ja.
Aber das ist so krass, ne? Weil ich habe auch ganz lange Therapie gemacht, auch Gruppentherapie, normale Gesprächstherapie und dann aber Körpertherapie. Und dann, man denkt ja eigentlich, man hätte mit 4, 5 Jahren Gesprächs- und Gruppentherapie, vielleicht ist man so dran gewesen am Kern. Nee. Und dann kommt Körpertherapie und dann ist es auch nochmal anders. Oder Meditation und dann ist es auch nochmal anders. Das
hat mich, glaube ich, Frieden gelehrt.
Ja.
Wenn das so, soll ich kurz mal hier, habt ihr irgendwo so ein Sanskrit Schriftzug, seht ihr den hier? Mhm.
Ja.
Ja.
Ahimsa. Mhm. Ja, das ist ja eins der 5 Yamas. No harm.
Mhm. Mhm.
Und das ist definitiv nicht mein altes Ich. Also wenn ich mich von, keine Ahnung, vor der Zeit, wenn ich mich da im Spiegel angucken, würde ich sagen, ich war schon sehr selbstverletzend, emotional, gedanklich, habe auch mit Sicherheit meinen Mitmenschen immer mal wieder irgendwo Schmerzen zugefügt. Und ich glaube, das hat viel aufgebrochen. Viel Wut und Frust aus meiner Vergangenheit, aus dem alten Beruf, den ich vorher gemacht habe, aus meiner Kindheit, aus allem Möglichen. Das ist Schicht für Schicht aufgebrochen.
Schicht für Schicht. So habe ich auch die Erfahrung.
Wie so eine Zwiebel.
Wie so eine Zwiebel, genau. Ja, und das ist nicht umsonst alles so lang, diese ganzen Ausbildungen oder Retreats, weil das einfach Zeit braucht, bis jede Schale sich da. Und das geht auch so automatisch, habe ich festgestellt. Also Tag für Tag mit der Praxis und du musst dich einfach nur hingeben und dann geht das von alleine, aber diese Widerstände bringen ihn ja meistens zurück oder lenken einen ab oder sowas.
Ja.
Deswegen war das die Eingangsfrage.
Absolut.
Aber okay, das ist von allein aufgebrochen bei dir.
Es hat auch danach nie aufgehört. Mhm. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich bis in diesem Moment auch gerade, das merke ich auch gerade wieder ganz toll, dass ich das Zurückdenken und mit euch darüber sprechen auch gerade wieder irgendwie Emotionen hochholt, die ich da gespürt habe. Mhm. Und die erinnern mich auch wieder daran. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, sich daran zu erinnern, dass das ganze Leben irgendwie ein Prozess ist. Und dass es auch nie zu spät ist, damit anzufangen.
Das stimmt.
Ja. Und gut, dass du sagst, weil das ja auch so ein Vorurteil ist. Man macht jetzt dann einen Retreat oder eine Ausbildung, mehrere Monate und danach bin ich geheilt, dann bin ich erleuchtet.
Du kommst ja auch wieder zurück in dieses, wie hast du es so schön, du hast Berlin mal irgendwann beschrieben als Moloch. Superschöne Metapher. Also ich glaube, ganz Deutschland ist manchmal Moloch irgendwie, wenn man so auf Bali.
In dem Vergleich, ja.
Ja. Ja, und dann kam ich zurück und ich wusste erstmal gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt hier? Ich passe hier gar nicht rein gerade irgendwie.
Ja. Aber hattest du eigentlich theoretisch schon wieder den nächsten Termin schon vor dir oder sowas? Also bist du zurückgekommen und erstmal wirklich
ja, ich will jetzt mal wieder arbeiten. Ne? Ja, genau. Ich habe neu angefangen, auf jeden Fall.
Okay.
Aber richtig neu angefangen nochmal. Also aber auch einfach mit mir selbst nochmal neu angefangen.
Was war das Erste, was du gemacht hast, als du wieder zurückgekommen bist? So der erste Tag?
Ich habe wieder richtig doll angefangen, so Hobbys aus meiner Kindheit hochzuholen. Also ich bin wieder so, also mehr zur Gitarre gegangen. Ich habe angefangen, wieder ein bisschen Basketball zu spielen. Ich habe gar nicht mehr so viel Yoga praktiziert, muss ich sagen. Das kam relativ schnell, dass ich irgendwie dann auch von der westlichen Welt wieder so ein bisschen aufgefressen wurde. Und ich habe versucht, die Liebe zum Tätowieren wiederzufinden. Weil die war so ein bisschen, die ist ein bisschen eingeschlafen. Durch diesen ganzen Stress, der damit kommt, ne? Also die finanzielle Geschichte und diese Existenzangst und Social Media Druck und die Szene und irgendwie vergleichen und hier und da hast du nicht gesehen. Dann haben wir auch einfach einen sehr, sehr anstrengenden Job, wenn es um den Umgang mit Menschen und Kundinnen geht, generell. Menschen und Kundinnen sind ja in der Regel dasselbe.
Menschen und Kundinnen sind ja gut.
Aber da wieder reinzukommen, war für mich am Anfang echt challenging, aber es hat irgendwie total viel Sinn gemacht für mich. Also ich bin.
Wie lange hast du gebraucht? Du hast dann, wie lange hast du denn Zeit genommen in Deutschland?
2 Monate.
Ach, dann auch nochmal.
Also es waren insgesamt dann, ja, also ich glaube, ich habe im Juni habe ich wieder angefangen zu tätowieren.
Boah, Respekt, Alter.
Und du hast im Oktober oder so aufgehört. Oder November.
Ja.
Ja, cool.
Ja, das war schon cool.
Wie warst du denn? Kannst du es trotzdem nochmal beschreiben, wie du vorher warst? Warst du so ein Partyboy?
Bevor ich nach Bali gegangen bin? Nee. Also seitdem ich die Therapie mache, würde ich sagen, habe ich mich schon sehr, sehr verändert.
Ja, also auch da
aber
schon.
Aber die Person davor, ja, ich glaube, mit der würde ich nicht abhängen wollen jetzt.
Wie war der?
Unreflektiert, unbewusst. Sehr unbewusst, glaube ich einfach. Ich habe vieles nicht hinterfragt. So.
Aber freundlich?
Freundlich
oder
und höflich
so distanzierte,
war ich,
cooler.
Ich bin schon, ja, ich komme aus einer Familie, die mich schon auch immer, ich wurde schon sozialisiert von meinen Eltern, die haben mich schon irgendwie so hingezogen, dass ich schon immer irgendwie sprechen konnte mit Menschen und Höflichkeit. Ich glaube auch, dass ich schon immer ein empathischer Mensch war. Ja. Das kommt ja nicht, also das hast du oder das hast du nicht.
Ja.
Aber da sind so viele Schichten darüber, die sich so durch die Gesellschaft und durch deine Mitmenschen und so irgendwie wie so ein Schleier darüber legen.
Ja, die formen dich ja auch. Das Außen formt einen auch
klar.
Noch mit.
Und dann ist man ja auch irgendwie dieses Thema, was ja auch, also man ist ja auch irgendwo ein Mann in der Gesellschaft, wo man viele Privilegien hat, ne, die man auch irgendwie gar nicht wirklich hinterfragt hat. Ne? Warum habe ich irgendwie die Fähigkeit, so laut und offen zu sprechen über alles und ich werde nie irgendwie kritisiert dafür oder so. Und das ist, ich glaube, das kam dann auch dadurch, dass ich habe eine sehr weiche Seite an mir, die ich sehr mag, die habe ich so lange weggedrückt.
Ah ja, okay.
Ja. Und ich habe so diesen, ja, so soft zu sein, irgendwie auch mir wieder zu erlauben, das zu sein. Und trotzdem auch irgendwo so, ne, Maskulinität zu haben und ein bisschen, ja.
Hast du in der Therapie auch schon geweint? Oder erst?
Nee, ich weine schon mein ganzes Leben.
Ja? Ja. Offen.
Ja,
für dich so. Also das war jetzt nicht so was typisch Männliches, was du unterdrückt hast oder so. Okay.
Nee, weinen konnte ich schon immer gut.
Weil, wie kann ich mir dein Elternhaus vorstellen? Was arbeiten die? Seid ihr, sind die reich? Sind die arm?
Nee, ich bin ganz arm aufgewachsen.
Arm?
Ja, also zumindest, also mütterlicherseits. Wobei meine Mama immer alles gemacht hat. Also sie hat immer alles gegeben, aber die hatte finanziell einfach keine Mittel. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 5 oder 6 war.
Ah ja.
Und mein Dad ist dann südlich von Hamburg, hat er sich niedergelassen, hat eine neue Frau kennengelernt, nochmal 2 Kinder bekommen. Happy Family. Seitdem liebe meine Geschwister auch über alles. Meine Mama hat seitdem auch einen Partner, die sind nicht verheiratet, die haben auch keine Kinder mehr bekommen. Aber meine Mama hat nie wirklich viel Geld gehabt. Mein Papa, dem ging es finanziell besser, aber da kriegt man natürlich als Sandwich-Kind, was bei der Mama aufwächst, jetzt auch nur den nötigen Unterhalt, sag ich mal, weil mein Vater auch immer viel gegeben hat, wenn wir zusammen Zeit verbracht haben. Der ist viel mit mir in Urlaub gefahren, das konnte meine Mama nicht so geben. Aber also, Urlaub war dann halt auch immer im Auto mit 5 Leuten, Kofferraum vollgepackt. Der war im Außendienst, der konnte dann halt umsonst nach Italien fahren. Aber dann sind wir halt auch nach Italien gefahren, ne? Und dann zelten irgendwo. Und abends gab es Pasta selbstgemacht mit Pesto. So, das waren so unsere Urlaube. Also es gab jetzt nie irgendwie Reichtum. Und ja, aber Liebe habe ich schon erfahren. Ich würde sagen, ich war ein geliebtes Kind. Das würde ich schon sagen, ja. Aber ich bin halt bei meiner Mama aufgewachsen und bei meiner Schwester. Also ich bin von 2 Frauen großgezogen worden. Und das ist, glaube ich, der Kern, den ich auch wieder so ein bisschen entdeckt habe für mich. Dass ich ne, so den Umgang mit meiner Mutter dann irgendwie nochmal neu fahren. Aber ja, auch da, natürlich, Eltern sind irgendwie so der Triggerpunkt schlechthin. Ne? Das ist so der erste große Schmerz.
Aber selbst so, selbst in der, obwohl du quasi sagst, du wurdest geliebt und war eigentlich alles da.
Ja, natürlich, trotzdem hat man sich gestritten. Trotzdem. Natürlich gab es trotzdem Triggerpunkte, ja. Voll, auf jeden Fall. Aber das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, Frieden, das, was ich vorhin gesagt habe. Und das hat mich lange Zeit gekostet. Und das war eine schmerzhafte Erfahrung. Das ist, ich zitiere Eckhart Tolle mal gerne. Das kann auch wahrscheinlich keiner meiner Freundinnen mehr
hören. Den mögen wir, das kannst du machen.
Ja, ich zitiere ihn zu oft, glaube ich.
Achso, alle, die jetzt
mein bester Freund hat gesagt, zum nächsten Geburtstag hänge ich dir ein Scheißbild von ihm irgendwo ins Wohnzimmer. So, also ein Schrein. Ich habe so einen kleinen Schrein mit meinen Steinen drauf und so. Schmerz ist edel, weil Schmerz bringt dich in die Tiefe. Ja, und ich glaube, das war das, was, also ja, wenn man mal so richtig doll in so eine Wand reinläuft, dann will man das nicht nochmal. Und dann fängt man an, so ein bisschen aufzubrechen. Und dann muss man sich entweder darauf einlassen oder du wehrst dich.
Aber das, für mich ist dieses Bild, so, ich kann das gar nicht in eine Wand reinrennen, aber wenn du sagst, du bist ambitioniert und aktiv, dann kann man dich ja nur so stoppen. So stelle ich mir jetzt vor, du gehst geradeaus 100 km/h und du würdest immer noch weitermachen, bis dir die Kraft oder du triffst irgendwo gegen.
Ich glaube, das ist genau das, was Menschen von außen wahrscheinlich auch so, oder was genau dieses Bild von mir halt, was ich auch von mir habe, von meinem alten Ich, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, dass ich von außen auch, glaube ich, ein ganz anderes Bild auf Menschen, wie sagt man, mache.
Ausgeübt
hast. Genau. Oder generell, ich glaube auch immer noch, dass das Bild, wenn man mich sieht oder so, dass ich sehe das ja auch, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe und da ist eine ältere Dame an der Kasse vor mir, die dreht sich um, die sieht mich, die erschrecken sich in der Regel dann doch schon, ne, mit den Tattoos und groß und, aber ich würde sagen, ist alles okay, ich bin, ja, alles gut.
Von der Energy habe ich auch was anderes gedacht, auf jeden
Fall. Siehst du, das von sagen dem, was ganz viele. So
was hast du gedacht?
Ich dachte nicht, dass du so groß bist.
Das ist so witzig, wieso sagt das jeder?
Ja, komm, öfters, ja.
Ich habe eine Theorie dazu.
Ja, ich habe auch eine Theorie dazu.
Okay,
ich aber die ist ein bisschen hart.
Nee, ist in Ordnung, drück raus.
Was ist deine?
Ich habe einen großen Kopf.
Ach so.
Ich habe einen sehr großen Kopf, wirklich, also große.
Und dadurch denken man.
Die Proportionen zwischen meinem Kopf. Okay. Kennst du das, wenn Menschen sehr groß sind und die haben so einen normal durchschnittlichen Kopf, sehen sie sehr schnell schlaksig aus? Und das.
Ach, man assoziiert von der Kopfgröße auf die Körpergröße
die
und
Proportionen.
Verstehe.
Das ist meine Theorie. Ich kann es mir sonst anders nicht vorstellen, weil das sagen wirklich so viele Menschen sagen das. Was das ist denn deine Theorie?
Ja.
Na. Also.
Wie verkleidest du es jetzt?
Ja.
Heraus, gerade raus.
Ich wieder mein Ich verbergen.
Augen zu und durch.
Naja, wir versuchen ja auch authentischer zu sein, aber wie Sebastian immer sagt, wenn wir so richtig loslegen würden, dann ist es mal ein bisschen. Wir
sind doch ein bisschen hässlich drin.
Wir sind ein bisschen hässlich. Wir lassen es alles frei bei uns.
Immer. Ist okay.
So. Ich dachte vielleicht aufgrund der Optik und der Tätowierungen ist also jemand, der sich schmückt und jemand, der weiß, dass er ganz schön ist. Und oft geht es einher mit kleinen Männern, auch dann die starke Tätowierung.
Napoleon-Syndrom meinst du?
So ein bisschen, ja, nicht so einfach jetzt so gedacht, aber ich kann es immer nur, es ist immer nur evidenzbasiert. Ich mache immer nur empirische, also ich gebe das nur empirisch wieder, weil es mir schon oft begegnet ist, sozusagen. Ist jetzt nicht ein Gefühl, sondern es ist eher die Menge meiner Begegnungen mit Männern, die.
Auch so mit dem Gesicht.
Gut aussehende Männer mit starken Tätowierungen schon fast ins Gesicht rein. Verbergen oder schmücken sich damit etwas und oft waren sie kleiner.
Oh, krass, okay.
Kleiner meine ich auch immer noch, also nicht klein, klein, aber ich hätte nicht gedacht, dass du so groß bist.
Ja, das ist witzig, das sagen wirklich ganz viele. Ja. Vielleicht ist es auch das, ich habe keine Ahnung. Meine Theorie war eher die Proportions.
Ich habe ja auch festgestellt, sie ist jetzt...
Wie hart war das jetzt?
Voll, überhaupt nicht.
Wie das musst du sagen?
Ich fand, also, voll in Ordnung.
Okay.
Ich habe auch das Bedürfnis, was zu teilen.
Ja, los.
Ich komme von mir Therapie-Runde.
Wir sind erst bei 39 Minuten, aber ich weiß gar nicht, wie wir zum Tätowieren jemals kommen sollen.
Weil ich habe mich gewundert, warum... Ich war so überrascht, dass du so sympathisch bist oder dass ich Sympathie für dich empfinde.
Das kommt noch dazu.
Und das, weil ich ja normalerweise ein bisschen Aufwärmen brauche, und dachte ich mir, was ist das? Und dann fiel mir ein, dass ich vorher skeptisch war. Und weil du das meintest, normschön, präsent, erfolgreich, also auch so diese, wie du dich darstellst. Und das, dachte ich, ist irgendwas ganz Glattes, Narzisstisches.
Ja, ja, siehst du, das hört sich
also komplett negativ bewertet. Und dann dachte ich mir, ja, das triggert mich ein bisschen. Ich will aber ausfinden, was das ist. Mhm. Und deswegen bei der Kommunikation war ich auch vorsichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie meinen Trigger jetzt, sag ich mal,
schon aktiviere
und irgendwie zu kühl, zu pumpig oder irgendwie rüberkomme. Ja. Und genau, jetzt fällt es mir ein. Und deswegen bin ich so überrascht, weil ich irgendwas Negatives auf dich drauf projiziert habe.
Aber ich glaube, mit dem alten Ich hättest du dich auch nicht so gut verstanden. Ja, ich glaube, ich war einfach ein bisschen drüber damals.
Mhm.
Ich denke, das ist...
Ja. Dadurch, dass ich auch ein bisschen drüber bin, hätte das bestimmt gerasselt.
Mhm. Aber ich finde deine Energie auch wahnsinnig angenehm, muss ich sagen. Also schon beim Reinkommen.
Oh, Leute.
Wir süß.
Ja, nein, ehrlich. Ich finde das doch in Ordnung, wenn man sowas sagt.
Ja, das finde ich schön.
Kann man sich mal gegenseitig auch
machen. Ich bin ergriffen jetzt.
Für mich auch, besonders ohne das jetzt in eine politische Sache zu ziehen, unter Männern bin ich das auch nicht so gewohnt. Da ist normalerweise ein Abchecken, ein bisschen maximal so eine Toleranz.
Tada. Guck mal, das ist eine der Zwiebelschichten, von denen ich gesprochen habe.
Und deswegen hast du recht, das kann man schon mal extra dazu erwähnen. Und dass ich dachte, stimmt, das ist mir aber so, ich habe schon wieder fast verdrängt.
Wir sind gesellschaftlich so krass programmiert. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass das so eine tolle Einflussnahme auf meinen Charakter hat.
Du bist auch noch mal vor allen Dingen viel jünger als er. Also
wie alt krass, bist du
das
denn?
Ist dann trotzdem nicht.
Ich bin 47. Du aber bist das
47?
Macht, 47?
Das sieht man dir nicht an.
Dankeschön, aber es macht es nicht leichter, weil das ja quasi... Du bist ja dann noch vitaler. Ich bin ja schon im Altwerden, wo da komme ich ja quasi schon in so Konflikte.
Ja, ja.
Und deswegen ist ja dann ein jüngerer Mann Erfolg. Also das ist schon sehr bedrohlich erstmal.
Verstehe ich. Und du bist dann, was für eine Generation bist du dann? Die
Gen X.
Zwischen Boomer und uns, ne? Millennial, Boomer,
ja.
Gen X. Ja. Mhm. Ja, aber ihr seid natürlich auch noch mal mehr geprägt, oder deine Generation ist noch mal mehr geprägt von einem viel längeren Zeitraum der Programmierung als jetzt ich. Ich sehe das bei meinen Geschwistern, die sind 19 und sorry Luxi, 23? 24. Ich glaube, sie ist 24. die wachsen schon so. Also auch krass verstrahlt durch Social Media und krass verstrahlt durch diese ganze Medien-Einflussnahme. Aber was so also mein kleiner Bruder, wie der jetzt schon so seine Männlichkeit wahrnimmt, boah.
Aber und zwar wie?
Ja, einfach super reflektiert.
Ah ja.
Ja, voll. Wie der mit seiner Partnerin umgeht und wie der, was für Fragen der stellt, die hätte ich damals, glaube ich, einfach nicht gestellt. Weil bei uns war das auch, du kennst das mit Sicherheit auch, ne? Immer im Kopf, auf den Kopf und gib ihm und doll und so, und dann hat einer einen dummen Spruch gebracht und dann bringen alle den und dann fängt man an, sich irgendwie daran zu gewöhnen.
Und wenn du dir das anschaust bei ihm, befremdet es dich dann oder findest du es schön?
Ich das
guckst du dir das schön an?
Ich kriege Komplimente von mir die ganze Zeit.
Ja.
Ja.
Na, schönen cool. Zuspruch, genau.
Also der kriegt richtig viel Zuspruch von mir.
Ist nicht normal, sondern, oder nach dem Motto, braucht man nicht kommentieren, weil gut, sondern schon Zuspruch.
Nee, ich halte ihm auch schon gerne den Spiegel vor. Mhm. Ich sage ihm auch, dass er mir den Spiegel vorhalten soll. Ich versuche meinem Vater den Spiegel vorzuhalten, das funktioniert nicht so gut. Ja, wer guckt das?
Das ist ja auch eine andere nochmal.
Das ist Boomer.
Wie alt ist dein Vater?
62.
Ja.
Hilfe.
Ja, also meine Eltern
auch. Hilfe.
Ja, das ist schon, also da rede ich manchmal gegen ein Scheunentor, so leid es mir tut. Das nervt richtig doll, aber da muss ich dann auch manchmal Geduld haben oder akzeptieren, dass ich ihn nicht mehr gedreht bekomme, so wie ich ihn gerne.
Ja, das wahrscheinlich.
Das ist mein Anspruch.
Ist die Frage, ob man das noch genau machen möchte.
Ich so egoistisch und selbstsicher, dass das dann auch klingen mag, ich denke mir dann, ich glaube, ich habe recht, Papa. Ich glaube, dass meine Ansicht
Stimmt.
Stimmt, und dass die ja gesünder ist für uns und für dich und für das Umfeld, mit dem du dich irgendwie umgibst tagtäglich. Aber wenn er da nicht einlenkt, dann wird er nicht einlenken. Und dann ist es halt auch wieder nur Widerstand.
Ja.
Dann ist Widerstand ja auch wieder so ein Teil von dem, was irgendwie...
Ist ja auch wieder Kampf und auch wieder so Trennung. Und dann ist es auch keine Verbindung. Ja. Ich denke jetzt auch immer bei 62, also ich habe voll viel versucht, meine Eltern zu überzeugen von Therapieerkenntnissen oder irgendwelchen tollen Erkenntnissen, die ich in irgendwelchen Sessions oder so hatte. Aber jetzt habe ich gedacht, das wird schon Sinn haben, dass das da nicht mehr aufgebrochen wird. Und ich glaube, es ist auch gut, weil ich glaube, wenn da jetzt was aufbricht, das kann ich nicht halten.
Wahrscheinlich.
Also das kann ich nicht verantworten.
Ob sie und das die auch untereinander können. Auch nicht.
Können genau.
Die das
wie können die das halten?
Ja, genau, das ist ein richtig gutes Thema.
Und dann fahre ich da irgendwie nach einem Wochenende ab und habe die irgendwie mit zwei aufgebrochenen Schalen zurückgelassen, jetzt um von der Zwiebel zu gehen. Ja. Und die wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen,
weil
sie denken.
Voll.
Sie haben vielleicht was falsch gemacht oder alles falsch gemacht.
Und lass mich mal kurz zurückkommen zu dem Thema mit der Zwiebel und der Erfahrung in Bali und meiner, sage ich jetzt mal, Selbstarbeit und Selbstreflexion und Therapie die letzten Jahre. Dann reden wir jetzt von 5 oder 6 Jahren effizienter Arbeit, die schon richtig doll wehgetan haben.
Ja.
Mit professioneller Begleitung
ist ja
auch nochmal ein Unterschied.
5 oder 6 Jahre.
Erst mit 34.
Genau, das heißt, ich war 28, als ich angefangen habe damit. Ja? Ja. 28. Jetzt überleg mal, ein 62-jähriger Mensch fängt jetzt an, aufzubrechen, wie viel da hochkommt.
Ja, deswegen, ich glaube...
Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist.
Richtig.
Vielleicht ist das
deswegen auch, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das wollen würde. Ich glaube, das ist ganz so, ich lasse die in der Watte.
Lass sie einfach dann da so ein bisschen in Ordnung.
Und bin damit friedlich oder...
Ist auch wieder gutes Training für dich selbst. Verzeihe
oder keine Ahnung,
genau. Sowas. Verzeihung, also verzeihen ist ein sehr, sehr wichtiger Part. Sich selbst zu verzeihen, sich selbst nicht zu viel Schaden zuzufügen, mit Worten, Gedanken und Taten. Mhm. Und aber auch halt mit Menschen und Tieren.
Mit Tieren. Stimmt, du bist vegan.
Oh ja.
Oh ja.
Oh ja.
Ja, Leute, okay.
Du auch?
Heute kurz Veganismus
besprechen.
Oh wow.
Du nicht?
Nein.
Oh, ich, eine Betonung.
Aus dieser
oh ja.
Schade.
Und
schade.
So,
ja, schade.
Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Auch, glaube ich, ja.
Aber, ich habe überlegt, weil du meintest, es ist auch nie zu spät, sowas zu machen, aber stimmt, das Paket ist relativ groß. Ich finde es ja auch immer spannend, weil ich natürlich derselbe Reflex war. Ich habe gute Erfahrungen mit dieser ganzen Selbstreflexion und will das mit meinen Mitmenschen teilen und natürlich auch mit meinen Eltern so. Und habe doch mit, da habe ich mich auch gut ablenken lassen. Erstmal natürlich so ein spirituelles Ego aufgebaut und ich erkläre euch jetzt die Welt.
Mhm.
Und dann auch wieder zu gucken, da wo ist bei anderen der Fehler, anstatt bei mir weiterzuarbeiten und habe dann irgendwann gemerkt, ja gut, also wenn ich was ändern will, ändere ich bei mir und kann als Vorbild funktionieren, aber dieses, 100%. Oder was ich bei Kunden auch viel gemacht habe, dieses gemeinsam rumexperimentieren, rumstochern, total ohne Ausbildung, ist oft gut gegangen, aber manchmal eben auch nicht. Und aber ich glaube, das ist so ein Reflex von diesem erstmal teilen wollen und dann würde ich für mich noch sagen, nochmal mich auch so ein bisschen erheben über die, die noch nicht in der Selbstreflexion sind oder
super
nicht therapiert.
Thema, auf jeden Fall. Super gefährlich auch, ne? Ja. Weil, wie schon gesagt, manchmal hat man ja auch vielleicht sogar das Wissen, dass man sich denkt, naja, es ist doch obviously auf jeden Fall nicht in Ordnung, wenn man sich daran beteiligt. Jeder hat die Bilder gesehen aus den Schlachthäusern, jeder kennt das. Und keiner will hingucken, aber als Veganer steht man natürlich dann und sagt, naja, na klar, ist meine Ansichtsweise die richtige, so, ne? Und dann aber wie du gesagt hast, will man dann da reingehen und mit Kampf und Widerstand irgendwie, ich habe das oft genug versucht und ich habe es oft genug gemacht und es kommt immer wieder, du hast vorhin gefragt, was meine Eltern beruflich machen. Papa ist Metzger.
Ja?
Also ein gelernter Metzger, arbeitet immer noch in der Fleischindustrie als Vertriebler. Und mein Opa, sein Vater ist auch Metzger, das heißt zweite Generation. Ich weiß gar nicht, ob sein Papa auch schon Metzger war. Und meine Mama ist die Tochter eines Försters und Jägerin. Das heißt also, ne, ich bin...
Das ist doch ausgedacht.
Da musst du ja ganz viel heilen.
Wirklich kein Scheiß. Und ich bin jetzt auch noch... Ich hatte auch meine Phasen zwischendurch, wo ich... Also ich habe schon vor längerer Zeit aufgehört, Fleisch zu essen, aber dann hatte ich immer so Phasen, wo ich dann so zwischen vegan und vegetarisch hin und her gegangen bin. Aber irgendwann habe ich mal ein Gespräch mit einem Kumpel von mir geführt. Der hat mir dann nochmal so ein bisschen... Der hat mir auch relativ deutlich an dem Abend gesagt, so... Ich kann nur auch mal sagen, halt mal deine Schnauze. Was redest du überhaupt mit? Du bist vegetarisch.
Ach so, hat er dich.
Ja. Ja, und da hat Jule zu mir gesagt, meine Freundin, dass es ja eigentlich fast noch, sozusagen aus Spaß hat sie so gesagt, fast noch lächerlicher ist, vegetarisch zu sein. Das ist total lächerlich. Also du machst noch eine fast quälendere Angelegenheit, ja, sozusagen, die du zu dir nimmst, weil das Tiere sind ja am Leben gelassen. Als Held. Und denkst ja schon halb, du und bist am, schon voll weit.
Und am Ende bringst du ja trotzdem noch ein Tier in den Schlachthof.
Genau.
Also, ob du willst oder nicht. Ja. Genau, das ist das. Und das hat er mir damals so, er wirklich, er hat mir, da stand ich auch kurz da und gedacht, warum redet denn jetzt der Typ gerade so böse mit
mir? Wir sind doch auf derselben Seite.
Aber er hat recht. Er hat recht. Und das hat mich dann nochmal zum Umdenken gebracht. Und seitdem habe ich, ja, und dadurch ist auch so viel Schönes in mir selbst entstanden, was ich mag. Also, ja, ich gucke dadurch auch irgendwie ganz anders auf mich. Seitdem ich vegan bin, merke ich, dass ich mehr Frieden in mir trage.
Genau, oder wenig, ich habe auch so weniger Konflikt, weil ich habe vorher schon gemerkt, als Vegetarier, ich habe schon immer die ganze Straight-Edge-Vegan-Szene, die, mit der ich rum, da war ich immer schon so ein bisschen, irgendwie ist toll, dass die so straight sind. Ja. So, und schon gemerkt, ich bin irgendwie in einem Konflikt, aber habe mich doch darauf ausgeruht, dass ich ja wenigstens Vegetarier so nur auf die Fleischesser schimpfen kann. Und als ich dann komplett entschieden habe, war dieser Konflikt weg. Also dann war so, naja, ich mache das, was mein Ideal ist und dementsprechend brauche ich jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Dann muss ich natürlich alle bekehren, aber das fiel zum Glück dann irgendwann auch weg. Aber ich glaube, das ist es. Dieses ständige Überlegen, ist das jetzt richtig oder nicht? Und wenn ich jetzt mal, wie nennt man das? Cheat Day kann man nicht sagen. Wenn ich was esse, was nicht vegan ist, kommt auch wieder dieser Konflikt hoch und merke dann wieder
intern.
Genau, ich esse das, habe erstmal einen Genuss und dann denke ich, oh Mann, ey, muss das sein? So,
war
und
das
so
jetzt nötig?
War das jetzt nötig? Und dann denke ich so, ein wohlwollender Mensch würde jetzt sagen, ey, komm, das kleine Ding, dafür hast du jetzt aber, so könnte man sehen. Aber da habe ich mich wieder erinnert, in welchem Konflikt ich war und dass das ja, weil du das Wort Frieden so reingebracht hast, das hat zumindest erstmal einen geistigen Frieden für mich gemacht, dass ich, weil wenn du keinen Konflikt spürst, wenn du Tiere isst, dann ist doch okay. Aber ja, den hatte ich aber.
Hast du keinen Schmerz? Reibung? Ne? Ja. Reibung erzeugt Wärme? So, du musst irgendwo Reibung haben, du musst irgendwo Schmerz spüren, du musst irgendwo in einen Konflikt mit dir selbst gehen oder mit anderen Menschen, die dir dann vielleicht den Spiegel vorhalten. Und wenn du da nicht in der Lage bist, reinzugucken, dann ändert sich nichts. Und dann sind wir auch wieder bei Programmierung. Ich kann auch von meinem Vater jetzt nicht verlangen, dass ich sage, ey, warum bist du nicht vegan?
Ja.
So, der ist halt einfach auch, der ist halt programmiert. Genauso. So, meine Mama macht es zum Beispiel besser. Die hat gerade eine Rheuma-Diagnose bekommen vor 2 Jahren, oder 3 Jahren, ja. Und hat damit echt zu kämpfen. Und seitdem ist auch so irgendwie das Thema Ernährung natürlich irgendwie auf den Tisch gekommen. Wir haben in unserem Familienfeld eine Rheumaerkrankung gehabt bei einer väterlicherseits.
Ja.
Seine Tante, die Tante meines Vaters. Die hat Rheuma diagnostiziert bekommen und war innerhalb von kürzester Zeit mehr oder weniger an so einen Rollator gefesselt. Mhm. Von ich gehe aufrecht zu Rollator zu fast Rollstuhl innerhalb von weniger als einem Jahr.
Ach krass.
Und dann von Arzt zu Arzt zu Arzt, ne, alle haben was anderes gesagt. Und dann hatte sie eine Ärztin, die hat eben gesagt, oder ich glaube, es war eine Ärztin, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, Angabe ohne Gewähr, aber die Person hat auf jeden Fall empfohlen, werd doch mal vegan, also verzichte mal auf tierische Produkte, weil die so krass entzündungssteigend sind, dass das für halt Rheumaerkrankung absoluter Tod ist. Die Frau geht jetzt wieder.
Oh, so eine Geschichte
wie ja, auch. Genau.
Dann gehe ich aber nach Hause und denke jetzt, okay, jetzt ist
dann,
vegan.
Dann sitze ich mit meiner Mutter am Tisch und sie sagt, ja, ich esse jetzt auch schon so lange kein Fleisch mehr. Ich sage, Mama, du isst super viel Käse und Eier und was weiß ich, das ist genau das Gleiche. Das ist genauso ja, entzündungssteigend.
Was ich wirklich auch richtig krass fand, ist jetzt eine ganz eine Side-Note, eine peinliche Side-Note. Wenn man zu so einer PHP-Gesichtsbehandlung geht, wo man mit Plasma, wo man sich Plasma sozusagen...
Ach, dieses Needling?
Ja, genau. Beim Needling wird dann nochmal zur Hautberuhigung das Plasma eingerührt, eingemassiert. Und das ist ja das zentrifugierte Blut. Mhm. Und die empfehlen immer vorher, dass man auf tierische Produkte verzichtet. Und immer wenn es eine Beauty-Komponente gibt, wo ich dann nochmal einen zusätzlichen Druck habe, okay, jetzt zahle ich da auch 200 Euro, dann verzichte ich jetzt wirklich 2 Wochen auf tierische Produkte oder eine. Dann, und es ist sozusagen, man sieht es wirklich im Reagenzglas, dass das Protein, Plasma ganz das klar ist.
Fett sich absetzt.
Genau, und je mehr du sozusagen tierische Produkte
isst. Jetzt hast du dir gerade selber den Spiegel vor.
Naja, und das finde ich total krass, weil das ist gelber Glibber, wenn du tierische Produkte isst. Und wenn nicht,
krass.
Schon nach einer Woche ist das Plasma ganz klar.
Und guck mal, den Einblick hatte ich noch
das
nicht.
Das finde ich total das krass. Also ich finde es so krass, weil das ist so sichtbar.
Also Leute, werdet vegan.
Das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern das ist im Reagenzglas zu sehen, wie das nach 2 Wochen anders aussieht.
So soll mein Blut doch bitte nicht aussehen.
Ja. Aber was hält dich noch davon ab?
Ja.
Ja, das, wenn ich das jetzt sage, kriege ich so viel Hate.
Naja, nee, also von uns kriegst du...
Nee, von euch nicht, Hate. Aber von der...
Von der veganen Community.
Ja, ich bin, ja.
Ey, vielleicht haben wir heute bei Polly einen kleinen Samen gesät, oben im Kopf.
Er kennt das schon, ich war schon zwischendurch vegetarisch besser. Und vegan.
Ja, siehst du.
Schon mal 4 Monate, 2 Monate.
Ja, aber das meinte ich zum Beispiel, als diese erste Ich muss alle bekehren durch war, ja. Ist dieser Frieden, hat sich, und jetzt denke ich, ich gucke dann nochmal so ein bisschen, riecht dann nochmal und denke, muss das sein, so, aber das ist alles und muss jetzt nicht mehr Einfluss nehmen, so, ja. Und das fühlt sich wie Frieden an, auch eben nicht die Leute bequatschen zu müssen, aber ich muss mich auch fernhalten von Dokumentationen und sowas, weil dann wieder auch natürlich noch so eine Wut hochkommt und
wird geschürt, ne? Ja, ja, ich kenne das Gefühl. Und
nach dem Motto, ey, macht mal hin hier.
Fühlt sich so ohnmächtig.
Solange, weil ihr alle so trantütig seid, in der Zeit sterben die ganze Zeit oder werden die gequält und sowas. So, die Ideen kommen noch hoch. Aber ich merke, je entspannter ich mit mir bin, desto mehr kann ich die Leute auch Fleisch essen lassen. Und ja. Das jetzt nicht, weil ich es mir vornehme.
Aber du bist ja auch nicht nur wegen der Tierliebe vegan. Sondern wegen dir, wegen deinem Ego.
Genau.
Weil du bist nicht, weil Sebastian ist jetzt nicht jemand, der sich hier auf ein Kätzchen stürzt. Also, ne?
Nee, Tierliebe ist jetzt nicht, ich glaube, es geht so quer.
Das ist jetzt nicht dein erster Antritt.
Du meinst jetzt, stürzen nicht die Zähne reinjagen, sondern streicheln.
Ja. Also, okay. Er hat gar keine Emotion zu dem Tier, was hier rumläuft.
Ja, aber das
während
ist ja auch,
ich da stehe und
aber
sag,
wie,
oh Gott,
aber wie, wie doppelmoralisch ist das denn? Ich sehe meine Mutter mit ihrem Dackel auf der Couch kuscheln. Oh, mein Hund, ich liebe diesen Hund so sehr. Und dann isst sie ein Tier.
Ja,
da
hast du recht.
Hä?
Ja.
Kannst nicht ein Tier lieben und das andere essen. Das funktioniert
stimmt,
nicht.
Das stimmt.
Das ist dann wieder Klassifizierung in der Rasse. Nicht in der Sünde.
Aber es funktioniert ja. Also
das funktioniert kommen, wunderbar.
Das kriegt man gedanklich schon hin. So, ne?
Aber ja, ey.
Wir sind ja voll. Aber ich fand es nochmal auch spannend, wie ich beim Vegan schon so ein Ego, Vegan-Ego ausgebaut und beim Spirituellen dann auch wieder genau
ja.
bei der Therapie wieder alle Therapien. Also wie ich immer wieder diese Muster zur Selbsterhöhung, irgendwas mache ich zur Selbsterhöhung, um anderen Leute zu zeigen, wie doof die sind.
Ja, schön, dass du das siehst. Ja, geht mir genauso. Ich muss da auch immer wieder mal kurz ein bisschen einchecken mit mir. Ich merke dann auch, wenn ich so ein emotionales Gespräch mit jemandem darüber führe, dass ich dann doch, da kommt das Ego dann plötzlich durch.
Ja.
Und dann werde ich auch so ein bisschen militant. Das mag ich überhaupt nicht. Das widerspricht dann irgendwie auch allen Grundsätzen, die ich eigentlich mit mir rumtragen will. Und da muss man dann nochmal kurz mit sich einchecken. Ein bisschen atmen und nochmal von vorne anfangen.
Das ist der Trigger beim Yoga und bei mir. Auch den Ecstatic Dance und so. Hatten wir doch.
Was ist dein Trigger?
Irgendjemand mit meinem langen Bein dafür?
Nein.
Nö, noch nicht.
Nein.
34.
Was ist dein... Trigger? Das
Wir
laute
haben es ja schon oft durchgearbeitet. Ich war ja nun schon bei vielen Veranstaltungen, um das mal auszuprobieren, bei so ESO-Festivals und so. Und mich triggert doll, also mich triggert nicht die Theorie dahinter, mich triggern nie die Philosophien dahinter, weil da bin ich dabei, da sind wir dabei.
Da sind wir dabei.
aber dass Leute Ecstatic Dance missbrauchen.
An der Stereotyp.
Um dann trotzdem...
Ja, was glaubst du, was auf Bali abgeht?
Solche Sachen zu machen. Und deswegen meinte ich mit Bali, da habe ich auch alle Klischees im Kopf.
Ja, na klar.
Da denke ich auch an jeden Red Flag-Typen,
wirklich?
Der einfach nur über diese ESO-Nummer, so wie die Performative Male-Typen, die neuen,
ja.
So über den Feminismus, am Ende auch wieder so
Performative
ein
Male. Oh.
Ja.
Pick Me Boys.
Ja.
Okay, alles klar. Ja.
Weite kurze Crop-Top-Jacken.
Oh,
Ringe.
Ey, ich trage
Beutel.
Auch.
Sally Rooney, ja. Roman in einer.
Top-Shirt.
Ja, Roman in einer, im Beutel, feministische Sachen sagen. Ja, ist jetzt auch Klischee.
Das ist aber den ersten Begriff, kannst du dir nochmal sagen? Wie war das? Wie hast du die gerade benannt?
Wen? Achso, Performative Male.
Performative Male. Das Wort kannte ich.
Das ist dieses,
ja,
das sind diese neuen Feministen, die da am Ende über diese Art zu denken und solche Dinge zu sagen und die wichtigen Dinge zu lesen, dann wieder auch wieder an Frauen.
Ja, ich kenne das als Pick-Me-Boy.
Ja.
Ja, macht Sinn.
So.
Ja. Ja, aber was hast du natürlich.
Und das ist für mich, gibt es in der ESO-Szene auch. Und wir waren auf vielen so Festivals oder Veranstaltungen, wo ich immer dachte, oh, come on, du bist doch jetzt überhaupt nicht bei dir angekommen. Wenn du nochmal so laut atmest, dann feuere ich dich hier quer
aber
durch den Raum.
Um das nochmal ganz kurz aufzugreifen mit Bali, weil da ist das nämlich auch gewesen.
Ja.
Ich habe so viele Leute da reinkommen sehen, bei denen ich, sorry, ne, da war das Ego auch wieder im Spiel. Ich habe die gesehen, dachte so, oh, Alter, jetzt passt ja so gut in eine Schublade rein, ne? Haben die wahrscheinlich von mir auch gedacht.
Ja.
Und schwuppdiwupp habe ich sie alle heulen sehen auf dem Boden und wir lagen uns in den Armen nachher so, weil wir alle durch den gleichen durchgegangen sind. Ja. Und wir sind immer noch in Kontakt.
Und da bin ich einfach so skeptisch, weil dann denke ich, wenn ich dann auch die Videos sehe von irgendwelchen Retreats und dann sehen da alle wunderschön aus und haben weiße Kleider an, bemalen sich ihr Gesicht und haben die schönste zufällige Frisur überhaupt und so ein Messi-Bein hoch. So, dann denke ich, ihr könnt mir nichts erzählen. Der Kapitalismus ist genau hier gerade.
Der ist voll da, ne?
So,
so war es bei uns Gott sei Dank nicht.
Da glaube ich einfach dann nicht so sehr diesen.
Aber da ist aber auch eine oder auch eine Gleichzeitigkeit, weil ich war auch bei Retweets, wo es abends eine Tanzveranstaltung gab, wo sich alle schick gemacht haben, aber nachmittags wurde auch geflennt und ordentlich geschwitzt und alles.
Das kann ja,
und es wurde bewusst gesagt.
Ambiguität ist ja
genau. Und wie viel männliches Ego ist dabei, wenn du mal so Ecstatic Dance machen
willst? Total. Das habe ich mich bei mir auch festgestellt, wenn diese Kraft, die ja blockiert war vorher, hochkommt,
die Schultern sind oben
und so. Und du hast das erste Mal Kontakt zu dieser Macht oder zu diesem Verlust.
Ja, mal loszulassen. Einfach mal zu sagen, ey, ich bin jetzt auch mal, ich habe eine weibliche Seite, die hole ich jetzt mal raus, weil Frauen kriegen das so viel besser hin, richtig, irgendwie sich so auf sowas einzulassen als wir Männer. Die stehen dann immer da in der Ecke und das ist mir zu.
Oh, dieser Geschäftsmann, der an der Säule saß.
Ja, siehst du.
Mit seinem Poloshirt, mit so einem Ralph Lauren Poloshirt.
Ja.
Hat richtig lange gedauert
und irgendwann hat er mitgetan.
Ganz steif. Und hat ganz lange gewartet und nach 2 Stunden oder so ist er dann mal aufgestanden. Also da
wie schön.
In dem einen,
der hat auch dann eine Schicht aufgebrochen.
Ja, auf jeden Fall.
Die erste
eine
Schicht
schon
von der Zwiebel.
Ist schon mal aufgebrochen. Du. Vielleicht war es auch schon das 5. Mal, dass er da saß.
Vielleicht hat er die Zwiebel schon ein paar Mal geschält.
Aber das hat mich berührt, dass er da so erstmal ganz lange saß.
Ja, und das mag ich auch, diese Gleichzeitigkeit. Also gleichzeitig schon wieder. Also dass alle so, klar, gibt Leute, die abliefern und tief drinnen sind und voll abgehen, aber auch mal wieder Leute am Rande sich davon inspirieren lassen können, mitnehmen lassen können. Und dass da jetzt, klar, gibt es Leistungsdruck, aber obwohl durch die Technik kommst du ja, also das fand ich eine spannende Idee von Franzi Demeter, das Ego wird eigentlich überlistet. Du kommst rein in diese Techniken und das Ego will abliefern, aber wird ja dadurch abgebaut.
Redet aber auch die ganze Zeit mit dir und leistet Widerstand.
Kommt immer mit und genau dieses.
Aber wieder zu Eckhart Tolle. Sorry fürs Unterbrechen.
Bitte.
Immer unterbrechen muss kommen.
Okay. Eckhart Tolle hat auch gesagt, das Ego ist das. Das Ego löscht sich mit sich selbst aus. Also das Ego ist quasi.
Genau, das meine ich. Auf den Punkt gebracht.
Ja.
Das obwohl zwischendurch finde ich immer wieder ganz spannend finde, wie das adaptiert. Also wie wo jede Phase, jede Idee auch nochmal wieder vom Ego adaptiert wird und dir versucht wird nochmal, also wie komplex ist oder wie anpassungsfähig das ist.
Ja.
Und immer wieder eigentlich das überprüft werden muss. Bin ich jetzt wirklich gerade.
Immer wieder mit dir einchecken. Wie oft sitze ich irgendwo mal nach so einem Gespräch oder so? Das wird auch heute wieder der Fall sein, wenn ich nach Hause fahre, nach dem Zug sitze, dann werde ich auch wieder so einen Moment haben, wo ich denke, okay, habe ich da irgendwie dies und habe ich da das? Ich glaube, das ist normal. Man ist immer in so einem, das meinte ich vorhin, mit diesem stetigen, es wird niemals enden. Irgendwann liegst du im Grab und dann wirst du vielleicht wiedergeboren oder auch nicht. Aber
das habe ich vorhin überlegt, ob ich so weit rausgehe, als wir brauchen unsere Eltern nicht mehr versuchen.
Ja.
Karmisch würde es schon Sinn machen.
Von weil die Idee vielleicht irgendwann mal dein Haustier sind.
Ja, klar, das stimmt.
Nee, ich dachte jetzt, ein Haustier, weiß ich gar nicht, ob das so, oder das finde ich immer so, das ist nicht so zielführend, aber es ist ja nicht so, dass es beim Tod jetzt endet und dass dann Feierabend ist und die drumherum gekommen sind, sondern in meiner Idee können die dann wieder anfangen. Oder es geht weiter.
Aber es ist nicht deine
Verantwortung. Nee, ist nicht meine Verantwortung,
aber es ist nicht deins.
Nach dem Motto, wenn die jetzt so alt ist, braucht man die jetzt, macht es eigentlich keinen Sinn mehr, die in eine Therapie zu schicken.
Verstehe.
Aber wenn man es jetzt karmisch denkt, ist es ja quasi.
Eigentlich richtig. Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Der Samen muss irgendwann gesät werden.
Ja.
Kannst du jederzeit anfangen, macht
jederzeit. Dann macht Alter ja auch keinen Sinn.
Da macht Alter und Tod keinen Sinn, so, wenn das so hinhaut.
Vielleicht ist das in jedem Lebenszyklus normal, dass man in der jüngeren Phase des Zykluses so eher bereit ist, schnell Wandel hinzulegen, also schnell Wandel umzusetzen und dann im höheren Alter vielleicht wieder mehr resilient ist, so resistant ist. Aber ey, I don't know, ich habe keine Ahnung, ich bin das erste Mal hier.
Weißt du nicht?
Nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich das Gefühl habe, dass ich das erste Mal hier bin, aber ich habe manchmal auch. Ja, doch. Aber das geht so weit.
Glaubst du auch, dass es von dir ein Palmenblatt irgendwo gibt, wo das draufsteht?
Ein Palmenblatt? Was? Nein. Was?
In der Palmenblattbibliothek.
Kennst du die Palmenblattbibliothek?
Nein.
Eine schöne Theorie.
Wo sind wir da? In welcher Glauben? Hinduismus.
Hinduismus?
Wo? Buddhismus?
Das will ich nachher nochmal nachgucken.
Palmblatt-Bibliothek.
Kannst du das mal aufschreiben, dass du mich daran erinnerst? Ich vergesse das. Mein.
Es gibt die Palmblatt-Bibliothek.
Kurzzeitgedächtnis.
Palmblatt-Bibliothek und da ist von uns allen ein Palmblatt in der Palmblatt-Bibliothek.
Jetzt bin ich mal ganz, ganz gespannt. Du hast vorhin aufgeschrieben, dass du, willst du selber darauf kommen oder ich bin super, super, ich würde so gerne wissen, was für Sternzeichen ihr seid.
Und was wir sind?
Ja, und du hast nämlich auch gesagt, du willst ein Sternzeichen raten.
Richtig? Ja, das mache ich nachher am Ende. Und dann lese ich dir alle Begriffe vor. Die ich, also ich schreibe die ganze Zeit über dich auf, was ich denke.
Boah, ich finde super.
Und wie ich dich einschätze. Ja. Und was du so erzählst. Und dann sage ich am Ende, die ganze Zeit schreibe ich mir schon welche auf.
Du scheinst daran zu glauben, an den Einfluss des Sternzeichens.
Also wenn man sich die Podcasts anhört, dann denkt man, ich habe einen an der Waffel, weil ich es auch oft falsch rate. Aber ich mag einfach Analyse gerne. Mhm. Ich glaube an auch wieder empirisch daran, dass wenn ich schon 20 Leute getroffen habe, die eine Schnittmenge haben und die sind alle Krebs, dann fange ich irgendwann an zu fühlen, wann jemand Krebs ist. Und dann denke ich, funny. Das, also ist jetzt egal, ob man es Krebs nennt oder irgendwas, aber du bist scheinbar dann und dann im Juli geboren.
Ich stimme dir zu.
Und mit dem Juli geht scheinbar eine Art, keine Ahnung, Müdigkeit der Sonne einher und dadurch sind die Leute dann und dann so.
Ich habe das gleiche Gefühl.
Und deswegen habe ich, denke ich, so, dass der Widder so eine aufblühende Kraft ist, kann daran liegen, dass man im Frühling geboren ist und dass damit einhergehend eine Gesellschaft einen prägt und deswegen sind Menschen, die im Widder geboren sind, so und so. Und da finde ich jetzt, ist nicht so dogmatisch gemeint. Das
ja, ich glaube, da kann man auch wieder irgendwie so.
Manchmal mache ich auch Gags damit und finde es witzig, dass Leute sich da aufregen darüber. Oder
ja, nee, warum soll
ich liebe
man sich
auch
denn
TikToks
aufregen?
Darüber, das ist alles so.
Lass dich nicht täuschen von dem Tattoo.
Was hast du da?
Mache ich nicht.
Okay. Ach so.
Das mache ich.
Ja, man, checkt man checkt ja doch immer mal die Tattoos voneinander.
Ja, ja, stimmt.
Und dann Skorpion ist, dann wird der
da ist der Aszendent. Aber letztens habe ich so ein süßes Reel gesehen mit so einem WhatsApp-Chat. Und dann schreibt so ein Typ seiner Mutter, wie viel Uhr bin ich geboren? Und dann schreibt die Mutter, halt dich fern von so einen Frauen. Weil die schon weiß, dann hat er die Girl gerade getroffen.
Ja, eine Pattern anmelden oder einen Coaster oder so. Ja,
wann bist du geboren? Warte, ich muss meine Mutter fragen.
Oh mein Gott, ich bin so The Pattern-süchtig, wirklich. Das ist fürchterlich. Kennt ihr die App?
Nee.
Oh Gott,
das ist das toll?
Ja, wundervoll. Ich wirst du lieben. The Pattern. Gibt ja auch immer schön nochmal die Zyklen.
Kostet,
nee,
ja.
Ist frei, umsonst.
Als wenn die für dich gemacht wäre, ne?
Kannst sogar so Freundschaften checken und no dann romantische way. Partnerschaften. Ja, voll, das Ganze.
Oh, da freue ich mich. Wir müssen den Podcast leider hier abbrechen.
Reinstürzen.
Ja.
Ey, wir kommen jetzt mal ganz kurz.
Ja, wie heißt der? The Pattern.
Nach einer Stunde 6 Uhr.
Ja, ey, wir sind voll abgedriftet.
Wir sind richtig gut gelaunt und schreien uns, glaube ich, die ganze Zeit an. Wir müssen für die Hörer so ein bisschen.
Nein, das korrigiere ich doch danach. Was,
weil wir reden gleichzeitig.
Wer die Soundkorrektur macht?
Oh ja.
Wir reden gleichzeitig. Geht das noch?
Ist dir doch egal, oder?
Nee, nicht mehr.
Ach so.
Ich werde auf jeden Fall
Sebastian, was lange egal, wie dieser Podcast für HörerInnen ist.
Ah, jetzt ist nicht, das macht einen Unterschied.
Früher habe ich immer gesagt, wir müssen ja ein bisschen auch hörbar sein. Mhm. Jetzt bin ich die drauf scheißt, hörbar zu sein.
Das ist doch mal schön versetzt bei uns.
Und dir ist es auf einmal wichtig.
Ja.
Du bist auf einmal nutzerzentriert.
Aber ich wollte jetzt auch nicht die gute Laune killen, aber nur, ich habe gemerkt, dass wir oft.
Hast du jetzt, na gut.
Es ist einfach eine Achtsamkeitspause, die ich jetzt hier so unscharmant reingedrückt habe.
Hast du gut gemacht.
Ich möchte mal wissen, was jetzt dein erster Beruf war.
Ja, mein erster Beruf.
Vor dem Tätowieren.
Was ich beruflich gemacht habe. Ich bin Zimmermann.
Der Beruf, der... Oh, wirklich?
Ja.
Gott.
Was ist denn das für so eine typische... Oh, wirklich? Da hast du jetzt gleich oberkörperfrei mit so einem ganz groben Werkzeug...
Mit so einer Kelle, wo so...
Das sind Maurer. Nee,
das sind Maurer.
Ja. Ja, wir haben den Hammer.
Handwerker meine ich so.
Zimmermann.
Warst du auf Wanderschaft?
Nee, ich wollte mal. Hab's nicht gemacht.
Sagst du den Spruch trotzdem uns?
Den keiner
uns verraten
den kann ich dir nicht sagen. Nicht. Ich kann dir den Spruch von der Jägermeisterflasche sagen. Weil es ist auch ein Jägergetränk, deswegen wegen der Familie.
Aber du hast Zimmermann gelernt.
Ich habe Zimmermann gelernt, habe dann auch verhältnismäßig lange, also so lange, wie es halt irgendwie nötig und möglich war, als Geselle gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich so Bauingenieurswesen studiert und so einer technischen Akademie in Kiel.
Okay. Ja.
Genau. Und dann habe ich da ein Jahr, zwei Jahre in der Planung gearbeitet. Das war gar nicht meins. Das ist so generell...
Büro,
ja, früh und so hin. Statik und so ein Kram. Boah, Büro und Frühhirn ist Hölle für mich.
Wäre ja jetzt ein Trigger für mich, muss ja nicht für dich sein, aber war
es. Ist halt voll Trigger für mich gewesen, konnte ich schon immer gar nicht. Und dann bin ich in den, also Außendienst. Im Vertrieb.
Vertriebler.
Ja, Vertrieb für Ytong.
Wirklich?
Ja.
Oh, ich kann es mir nicht vorstellen. Also aber mit dem nordischen
ich habe oben in Nordfriesland habe ich die.
Ich komme vorbei, ich kann das machen.
Da bin ich mal hingefahren, habe ich dir mal ein bisschen Ytong verkauft, ne? Ja.
Oh,
ja. Die haben das gleich geräumt.
Ganz oben aber
den
hier.
Den Jungen, den Goldjungen schicken wir raus.
Ja, das war witzig, weil ich auch super jung war. Also super jung und ich bin quer eingestiegen. Ich hatte keinen Plan von Vertrieb. Ich kam ja aus der Praxis. Aber das war, glaube ich, interessant.
Ja.
Dann bin ich da oben in Nordfriesland so. Niebüll, Flensburg, Süderbrarup, Sylt. Ich habe die Insel Sylt vertrieben sogar, das war auch ganz wichtig.
Aber was muss man da machen? Du gehst hin und stellst die Vor- und Nachteile, die Vorteile von Ytong vor.
Genau, wir haben keinen Direktvertrieb gemacht, sondern über den Baustoffhändler. Also das heißt, ich bin zu den Baustoffhändlern gefahren, also den Baumärkten quasi. Und die haben dann an KundInnen verkauft. Das heißt, ich habe den Preislisten mitgebracht, habe über Projekte gesprochen etc. Richtig trocken, eigentlich nur Kaffee getrunken und gequatscht. Und dann mit dem Auto rumgefahren die ganze Zeit. Das war absolut langweilig.
Mit so einem Vertrieblerauto?
Ja, ich hatte so einen weißen VW Golf GTD, so ein Diesel mit.
Kannst du richtig vorstellen.
Ja, ganz, und dann immer mit Hemd. Und
mit so. Reklame drauf noch von irgendeiner Firma?
Ja, so hinten so ein kleines Logo drauf, genau. Das war, ich habe mich jeden Morgen verkleidet. Nur weil es langweilig war, ist es aber nicht, dass ich nicht viel gearbeitet habe. Also ich habe mich da halbtot gearbeitet. Das war auch dann der Burnout.
Ach, okay.
Ja, voll. Hat mich auch mega
unsicher. Ah, siehst du, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du das dann so Larifari gemacht hast.
Ja, es war einfach nicht fordernd.
Ja trotzdem anstrengend.
Genau, es war nicht fordernd. Es hat mich nicht gefordert. Aber es war, ich habe halt einfach nonstop gearbeitet.
Ja. Genau. Also es war keine Herausforderung für dich, aber es hat trotzdem, kostet viel Zeit.
Ja, genau. Und es hat mir nichts gebracht.
Musstest du so Zahlen erreichen?
Ja, genau. Prämien. Das heißt, du hast die ganze Zeit diesen Leistungsdruck im Kopf. Ja. Und das hat mich einfach komplett ausbrennen lassen.
Dass man doch auf die AIDA kann, auch nochmal im Sommer.
Das wäre das allerletzte, was ich gemacht hätte. Kreuzfahrtschiffe. Ja, aber
Prämie.
Nee, aber ja, Prämie im Hinterkopf auf jeden Fall. Und dann Attacke auf die KundInnen. Und das war schon nicht so schön. Und dann, ja.
Hast du so manipulative Fähigkeiten, dass du die Leute so zuquatscht, bis die dann, obwohl die nicht wollen? Oder stelle ich mir das so?
Es gibt so Verkaufstrainings, aber das ist jetzt, glaube ich, eher, was du so meinst, ist dieses Schneeballsystem, ne? Was man so irgendwie ganz oft.
Nee, nur welche, wie hast du da leistet oder wie bist du zu deinem Ergebnis gekommen?
Gute Frage. Gott sei Dank musste ich das nicht machen, weil wir hatten so eine Art Monopol. Ihr kennt Ytong, oder?
Mhm. Ja.
Das ist halt da in der ganzen Pornbeton und Kalksandstein-Szene.
Ich liebe das. Kalksandstein-Szene.
Die haben auch so Conventions und
ist das halt Podcast. der größte Lieferant in Deutschland. Die können halt Volumen liefern, das die Konkurrenz nicht liefern kann. Dadurch hatten wir halt so ein bisschen, am Ende wussten wir dass die KundInnen das kaufen.
Du musst gar nicht manipulativ die bequatschen.
Genau. Das war eher so ein bisschen Caring,
dass
ich halt hingefahren bin, mit denen gequatscht habe und dann halt mal einen guten Preis gemacht habe. Dann habe ich denen mal irgendwie, wir hatten dann so Vorführmeister, die sind dann, also Handwerksmeister, die sind dann auf die Baustelle gekommen, haben dann den Leuten vor Ort nochmal so Kellen mitgebracht zum Kleben für die Steine und so weiter und so fort, haben denen dann Einführungen gegeben. Dann sind wir mal in den Skiurlaub gefahren und so. Ne, sowas. Das war schon ein absurd komisches gestelltes Umfeld auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt nicht diesen Kaltakquise-Druck irgendwie hinzugehen.
So hatte ich es mir vorgestellt.
Nee, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Das hätte ich auch, glaube ich, nicht hinbekommen. Also man lügt trotzdem viel. Das war auch, glaube ich, unterbewusstiger. Du lügst, weil, hey, warum hat das nicht geklappt? Warum hattest du da? Warum gab es Lieferschwierigkeiten? Und dann rufst du deine Chefin
an. Ach so, du darfst das ja nicht sagen.
Erzählst dir mit Sicherheit nicht, dass der Konkurrent gerade den exakt selben Stein für einen günstigeren Preis verkauft.
Nee, klar.
Da musst du irgendwas aus dem...
Transparenz ist da nicht
gewollt. Nee, gar nicht. Nee. Fürchterlich.
Ich stelle es mir auch so ein bisschen verwirrend vor, weil man ja irgendwie gute Laune erzeugt und sich kümmert um die Leute. Aber eigentlich geht es ja immer um die Kohle. Also so menschliche Komponenten und dann eigentlich die Intention, ich will eigentlich nur verkaufen.
Ich habe es Haifischbecken genannt irgendwann.
Ah ja.
Ich finde es also rückwirkend betrachtet nicht gerade der glorreichste Schritt in meiner Karriere. Aber hat mich...
Aber das war nach dem Zimmermann.
Genau, das war dann bevor ich angefangen habe zu tätowieren.
Und hast du zum Beispiel mit 16 gelernt oder mit
17. 18?
Achso, aber kein Abitur, sondern erst nee, also gleich bin, dann nach der 10. Klasse.
Nach der 10. raus, genau. Ich habe die 10. aber auch komplett vergeigt.
Ja. Wir auch alle hier, ne?
Bin ich mal.
Nee, du ja nicht. Du warst ja eine ordentliche
Schulmaus.
Du warst ja eine ordentliche Schulmaus.
Eine ordentliche, mittelmäßige Schulmaus.
Stimmt.
Hm. Ich war nie da.
Ah ja, das ist jetzt wieder nur ein Baustein. Warst nie da.
Warst du Zimmermanns Nägel tätowiert?
Nee, habe ich nicht.
Gibt's das?
Ja, klar. Nägel ja, oder das Wappen. Viele machen das Wappen.
Das sind die von
Jesus Christus. Das sind Sargnägel, glaube ich, was du meinst.
Sargnägel oder die von der
Kreuzigung. Ach, das sind keine Zimmermannsnägel. Die so doll...
Drahtkopf-Senkstifte heißen.
So sind... So dreidimensional.
Das sind entweder die Kreuzigungs- oder Sargnägel.
Ach, das sind Sargnägel.
Ja, die Sargnägel sind diese Spitzen, ne?
Ja.
Nee, das sind die Kreuzigungen.
Weil die auf jeden Fall vierkantig sind. Vierkant.
Nee, die Zimmermannsnägel sind rund und haben dann so einen flachen Kopf.
Ah.
Und die nennen sich Drahtkopfsenkstifte.
Die würde man eher nicht.
Drahtkopfsenkstifte.
Nee, also ich glaube, so ein typisches. Ich habe schon einige Zimmerleute tätowiert von früher halt, so gerade dann in der Anfangszeit, und die haben sich immer dieses Wappen tätowieren lassen mit der Säge.
Ach ja, okay. Ja.
Dem Messwerkzeug
ja,
und
so. Ja.
Das ist so eher das typische. Hoch die Zimmermannskunst.
Ja.
Zimmererkunst.
Hoch die Zimmererkunst.
Heißt es jetzt
Zimmerer?
Wurde irgendwann mal, genau, sehr früh
ZimmererInnen?
Sogar schon. Ja, ich glaube, also
Zimmerer.
Du kannst Zimmerer ist dann die umgangssprachliche...
Zimmernde Person.
Eine zimmernde Person.
Das ist eine zimmernde Person. Das habe ich noch
nicht gehört, aber das ist absolut...
Eine tätowierende Person, eine zimmernde Person.
Ja, voll, das ist eine zimmernde Person.
Das ist süß auch. Voll. Ja, okay.
Kommt das von Zimmer? Oder kommt das Wort Zimmer?
Ich habe keine Ahnung.
Zimmermann?
Wahrscheinlich, die bauen ja so, Zimmer.
Ein
Zimmer bauender Mensch?
Mein Zimmer hat etwas hin.
Ich meine, am Ende baust du einen Dachstuhl.
Hey, man sagt doch, du hast was hingezimmert.
Du bist ja auch kein Innenein, weil das Wort Zimmer würde ja so aus Inneneinrichtung komisch.
Maurer sind doch eigentlich eher
Zimmer. Müssen wir das auch nochmal
wieder...
Die bauen
doch
Räume. Die bauen doch
recherchieren, Recherche.
Dachbodenbauerinnen.
Das ist hier der Recherchekasten. Palmenblattbibliothek.
Nein, wir recherchieren jetzt nicht mehr selber. Wir beauftragen unsere Hörerschaft, die das eh nie macht.
Und dann comment below.
Genau.
Da gibt es bestimmt hundertprozentig. Handwerk trifft Handwerk. Also ich glaube, wir haben viele Zimmerleute in der Tattoo-Szene.
Ja, aber unsere Hörer sind faul. Hörende Menschen sind faul.
Ja,
da schreibt
ich guck mal. Ich kann ja auch mal was. Ich kann ja mal darunter mal.
Je besser man ist, desto weniger Kommentare gibt's.
Oh, das ist ja eine tolle Theorie. Das schmeichelt mir. Ach so, weil keine Fragen offen sind, weil wir alle Fragen beantworten, ist man einfach nur ehrfürchtig.
Okay. Nimmt
man das.
Dann fragen wir doch einfach mal, woran liegt's? Warum heißen Zimmerleute Zimmerleute? Warum? Weiß das jemand?
Hätten wir sonst aufgelöst?
Comment below.
Machen wir jetzt aber nicht, mit Absicht, damit ihr auch mal ein bisschen was macht.
Okay, nee, das finde ich schön.
Ja.
Das finde ich schön.
Ist es eigentlich ihr, die da draußen, oder du?
Ihr.
Der Hörer?
Wir sind ja nicht beim Yoga, deswegen wir sagen nicht, du kommst ganz bei dir an. Nee, sondern wir sprechen die Hörer an.
Naja.
Plural. Nicht du.
Ja, gut.
Wir sind ja eine Community. Weil Yoga, naja, fange ich jetzt nicht an. Ist auch neoliberal.
Beim Teacher, du willst nochmal.
Gehen wir zurück.
Noch ganz kurz, dir war klar, dass du nicht unterrichten willst, sondern nur tief eintauchen willst. Oder war unterrichten eine Option?
Oh, eine sehr interessante Frage. Anfangs nur für die Selbstentwicklung.
Ja.
Dann während des Teacher-Trainings habe ich von meinem Lehrer und meiner Lehrerin, dieses australische Pärchen, dann auch tatsächlich, die haben mir gesagt, du könntest das wahrscheinlich auch sehr gut unterrichten.
Mhm.
Ich habe mich dann auch irgendwie zwischenzeitlich ganz wohl gefühlt damit, mit dem Gedanken, dass ich das vielleicht mal probiere. Habe es dann aber wieder verworfen, weil ich weil ich da nicht hundertprozentig hinterstehe, das zu unterrichten.
Mhm.
Und ich merke auch, dass viele Projekte und viel hin und her oft zu einige Dinge werden da in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, das Tätowieren, das Handwerk und auch meine persönliche Weiterentwicklung und sozialen Kontakte etc., das ist für mich, also mein Frieden ist mir viel lieber, als dass ich jetzt 5 Jobs haben muss.
Genau, darauf läuft es ja dann raus.
Ja.
Also egal, wie achtsam man macht, man muss nach dem Job nochmal zu einem anderen Job.
So sieht's aus.
Was ist denn das Gegenteil von Frieden? Also Krieg ist jetzt naheliegend, aber wahrscheinlich ist es ja nicht
Widerstand.
So. Widerstand. Ah.
Ja, Widerstand. Konflikt.
Ja. Hast du viele Konflikte und Widerstände in dir?
Ich in mir?
Mhm.
Ja. Ja, in mir habe ich schon viele Konflikte und Widerstände, ja.
Weil du so viel Friede sagst.
Ja, ich glaube.
Also, weil, wenn einem das so wichtig ist, hat, ist ja die Schattenseite davon, ja, auch, natürlich, dass man viel davon, ja, empfindet.
Ja, ich empfinde das schon sehr viel. Ich gehe schon viel mit mir in den Clinch.
Ja.
Und ja, aber am Ende des Tages immer wieder mit dem Gedanken an Frieden aus der Situation raus, auch wenn es nur intern in mir stattfindet.
Mit was bist du am meisten im Clinch in dir? Mit welchen Aspekten?
Das ist eine gute Frage.
Aktuell? Also hilft das vielleicht? Jetzt, was ist gerade deine
Angst?
Angst.
Ja, ich habe viel mit Sorge und Angst der Zukunft zu tun. So, irgendwie macht das alles noch so viel Sinn? Wo dreht sich die Welt gerade? In welche Richtung dreht sich die Welt? Wie lange geht das mit dem Tätowieren noch gut?
Mhm.
Selbstständigkeit. Bin ich in Deutschland glücklich?
Mhm.
Die politische Lage macht mir Sorgen. Veganismus ist ein Riesenthema bei mir, Weltschmerz.
Ah ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
das Wort ist mir auch gekommen.
Ach, krass.
Dann auf jeden Fall auch immer wieder dieses Thema Männlichkeit einfach auch.
Mhm. Ne?
So da irgendwie auch. Also ich glaube, beide Seiten gerade. Ich sehe gerade einfach so viel Bewegung und das ist unfassbar schön, dass wir gerade so viel Awareness und Aufmerksamkeit schaffen für so viele verschiedene Themen, die uns ja eigentlich sozial irgendwie zusammenbringen sollen. Aber ich sehe auch an ganz vielen Punkten so viel Trennung, mhm, anstatt zusammenzukommen.
Mhm.
Rassismus.
Mhm.
Kann ich mir bei weitem nicht erklären, wieso etwas überhaupt, wo passiert, das herkommt. Das,
ja,
ist unfassbar krank für mich.
Mhm.
Macht mich ganz oft auch echt fertig.
Mhm. Wütend oder traurig?
Beides. Aber mehr traurig.
Mhm.
Ich glaube, ich bin mehr mit Trauer als Wut umgeben.
Ah.
Und Angst und Trauer ist eher das, was mich verfolgt als Wut.
Ah, okay.
Mhm.
Mhm.
Weltschmerz ist ganz abstrakt für mich.
Wirklich?
Ja. Das hatte ich ganz lange in der Gruppentherapie als Thema, warum ich das nicht empfinde.
Oh, das habe ich so doll.
Ich bin auch ein bisschen neidisch darauf und denke immer, sollte man das auch haben? Sollte ich das haben?
Als, oder bin ich nicht? Beweis für Empathie, genau. Und wenn man das nicht hat, ist man Psycho.
Ja, ja, weil wir haben da richtig viel drüber gesprochen und ganz viele in der Gruppe hatten zu der Zeit, da begann es gerade mit Ukraine, ganz viele hatten dieses Thema Weltschmerz und immer wieder ging es in der Sitzung dann nicht um die eigenen Themen der Menschen, sondern, mhm, immer um dieses Thema, dass die alle, dass die in der Gruppe so Weltschmerzempfindungen hatten. Und ich immer dann ein ganz entferntes Gefühl zu haben, nur irgendwie.
Ja, oder weißt du, so Thema Kinder kriegen irgendwann mal oder sowas. Ne? Zum Beispiel, wie denkt man darüber? Eine gute Freundin von mir ist jetzt gerade schwanger.
Mhm.
Die bekommt ihr Kind voraussichtlich x Monat.
Mhm.
Und da kommt man natürlich auch viel mit in Verbindung mit diesem oder in den Kontakt mit diesem, wie wird dieses Kind aufwachsen? Wie?
Ach so, in dieser Welt sozusagen.
Ja,
und will man überhaupt ein Kind in dieser Welt?
Dann denke ich mir wieder, naja, die Welt war schon immer irgendwie crazy und ich meine, wir sind ja auch schon mal durch eine ganz andere Zeit,
ja,
gegangen.
Ja.
Ne? Und da wurden ja auch Kinder gezeugt und Kinder großgezogen, die jetzt Boomer sind.
Ja, wo man Angst hat, in welcher Welt leben die. Oh, die haben eine ganz gute Generation,
ja,
erwischt.
Aber Bali auch, ne? Zum Beispiel dieser wunderschöne Fleck Erde und dieser Shame, den die Menschen da drüben abkriegen, für den Plastikverbrauch und diese,
ja,
Plastikmüll. Entschuldigt bitte, die haben ihre Palmblätter ihr ganzes Leben lang in den Ozean geworfen und dann kommen wir Westen, wir Westmenschen darüber und bringen den Plastik mit in den 80ern und die werden halt einfach auch nicht von uns, wie heißt es noch gleich, educated?
Ja. Oder enabled oder befähigt, damit umzugehen.
Genau,
oder dann.
Weil wir ja auch letztendlich beuten wir da ja auch geradeaus.
Ja.
Wenn man da hinguckt, dann haben die europäischen Menschen, die sich da niedergelassen haben, irgendwelche Fitnessstudios aufgemacht, wo dann der Monatsbeitrag 300 Euro kostet. Bezahlen aber die indonesischen Fachkräfte, die dann da arbeiten, für Mindestlohn. Das läuft auch in die falsche Richtung.
Ich glaube, deswegen finde ich es so abstrakt, Weltschmerz, ja, zu haben, weil ich denke, das haben wir doch so, das haben wir doch alles verursacht.
Ja, aber das tut mir so weh.
Ja, ah, okay.
Das tut mir so weh, das zu sehen. Es tut mir so weh, zu sehen, dass so viele Menschen so ignorant durch die Welt laufen.
Ja.
Und ich bin ja, also wir sind alle nicht frei von Ignoranz.
Ja.
Keiner von uns. Niemand.
Definitiv. Du noch mehr als ich, aber ja.
Ich bin freier davon?
Ja.
Das weiß ich nicht.
Ich habe das einfach spekuliert.
Wenn du das spekulierst, dann... nee, ich glaube, das wäre schon schön zu sehen, dass wir da vielleicht ein bisschen... Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass irgendwie ein paar Jahren Weltfrieden herrscht. Wer weiß. Interessante Zeiten auf jeden Fall.
Unwahrscheinlich.
Ja.
Und dann, Sebastian guckt ganz teuflisch.
So, zurück zu Serbien.
Wir wissen gar nicht,
wir sind schon wieder auf Bali.
Wahnsinn.
Da sind wir nämlich wieder beim menschlichen Ego.
Ja, weil das
wird es ja weitergehen. Deswegen wird es den Weltfrieden nicht geben. Es sei denn, es sind alle am Arbeiten.
Lass mich Eckhart Tolle zitieren.
Natürlich. Das ist das dritte Zitat.
Eckhart Tolle sagt, oh mein Gott, oder vielleicht David Attenborough, kennt ihr ja auch wahrscheinlich.
Okay.
Ja? David Attenborough hat gesagt, wir werden irgendwann umdenken müssen. Also es wird sich irgendwann, kennt ihr das Buch von Eckhart Tolle, Eine neue Erde?
Ja.
Ja, da spricht er ja explizit darüber. Er sagt die ganze Zeit im Buch immer wieder, auf unserer neuen Erde wird es das und das geben. Er geht davon aus. Und ich glaube ihm einfach.
Weil er manifestieren wollte.
Er manifestiert. Ja. Er manifestiert immer noch, er lebt ja noch. Hoffentlich.
Nee, weil er mit dem Buch manifestieren wollte.
Genau, also, ja, aber er geht einfach stark davon aus, dass irgendwann das Ego sich auslöschen wird, kollektiv. Stück für Stück in den Menschen. Man sieht ja schon Umbruch. Ich sehe jetzt Umbruch. Mein Gott, wann, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal in meiner jüngeren Zeit auf dieser Erde so viel Gespräche darüber gab, so viel Wissen geteilt wurde. Social Media ist auch extrem verwirrend manchmal, weil es so viel ist. Aber ich glaube, wir haben schon irgendwo kollektiv gerade viele Bubbles, die sich aufmachen, die irgendwie so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, die ich vielleicht auch lieber für die Gesellschaft sehen würde.
Ja.
Aber auch die andere Seite.
Oh, ich skeptischer guckt.
Nee, weil ich jetzt noch sagen würde, es gibt auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, eine Transformation. Alles wird feiner. Wir hauen uns nicht mehr auf die Fresse. Aber wir diskutieren immer noch ziemlich scharf. Und auch in diesen spirituellen Szenen oder psychotherapeutischen Szenen mogelt sich das Ego wieder so rein und adaptiert. Und es ist alles gewählt, softer, aber es ist ja immer noch nicht diese verbindende Liebe oder diese radikale Annahme von allem, was kommt. Wir haben ja immer noch Widerstände, finden immer noch Sachen scheiße, projiziert immer noch. Und ich glaube, es wird feiner auf jeden Fall. Was ein Fortschritt ist, aber Ego-Auflösung, bin ich noch skeptisch. Aber Herr Tolle hat ja wohl ein bisschen mehr Einsicht als ich, also vertraue ich da einfach mal drauf.
Und das ist das dritte Zitat, sein Buch. Er sagt eine neue Erde und er sagt, es wird sie geben. Also gehen wir einfach mal davon aus und manifestieren mit ihm. So versuche ich mir das immer.
Warum weiß er mehr als wir?
Puh, ich glaube nicht, dass er unbedingt mehr weiß als wir. Ich glaube, er hat innerlich die Erkenntnis einfach schon gemacht, die wir gerade, oder die ein Mensch, der gerade aufbricht, ein Mensch, der gerade an sich arbeitet, ein Mensch, der umdenkt, der umschichtet.
Ja.
Ich glaube, dass er das einfach schon...
Er ist einfach nur vor.
Er hat das ja von sich aus auch irgendwo gemacht.
Vorne
er hat
dran.
Ja auch irgendwo die spirituellen Lehren zusammengeführt. Letztendlich, wenn du mal ganz tief reinguckst in die Bibel und auch in den Koran, ist es alles dasselbe gewesen.
Ja.
Das hat einfach nur von dem menschlichen Ego umgeschrieben wurde.
Ja.
Mhm. Tada. Das menschliche Ego.
Ich mag ja seine Beschreibung, dass er ja auch, also nicht nur intellektuell das alles so formuliert, neu formuliert. Also ich fand auch mal schön, wie die Ideen von Jesus, die, wie du schon sagst, total verwässert, verzerrt wurden, jetzt nochmal neu übersetzt. Und sagt, Junge, er hat schon recht gehabt, aber da ist ein bisschen was passiert und ich erzähle jetzt mal, wie es eventuell anders sein kann. Aber was ich bei ihm beeindruckt finde, dass er ja da wirklich ein starkes Gefühl hat, ein starkes Einheitsgefühl, Liebesgefühl. Und bei mir sind das nur so ganz kurze Sequenzen immer, was du berichtet hast, in Yoga, Praxis, Retreats, so ein zum Weinen bringendes Glückseligkeits, so ein... Naja, könnte jetzt auch einfach so ein High sein, könnte man jetzt negativ sein, aber das Gefühl ist eher schon, das ist so eine Art Vorahnung, aber das ist sofort wieder weg mit diesem Wunsch, ich will es nochmal haben.
Dir?
Ja, oder es ist mal sehr fragil, es kommt immer nur kurz wieder.
Aber kommt es?
Es kommt immer wieder.
Siehst du, dann ist doch alles gut.
Aber dann denke ich immer, geil, der wird schon länger da sein in diesem Gefühl, oder kann das vielleicht stabiler halten?
Er hält
oder sowas?
Es stabiler. Ich glaube nicht, dass er das konstant hat. Der wird auch immer wieder mal kurz.
Aber dieses Stabile finde ich schon irgendwie erstrebenswert. Ich weiß, dass ich dadurch wahrscheinlich noch weiter entfernt bin.
Aber weißt du, wie ich das zum Beispiel mache? Ganz oft. Und ich bin ja auch, mein Gott, das soll jetzt nicht klingen, als wäre ich jetzt irgendwie hier der total.
Das werden aber Leute denken.
Das
was?
Total kann was? In Ordnung sein. Ich bin alles andere als durchgehend reflektiert, aber ich weiß, dass wann immer ich so Momente habe, wo ich so ganz doll wieder abdrifte und merke, oh Gott, jetzt fange ich wieder an, irgendwelche alten Muster zu durchleben oder mich, dann nehme ich mir das Buch so ein bisschen als Lexikon, weil dann schlage ich halt in den Kapiteln nach, die ich ja schon, ich habe mir irgendwann das Hörbuch runtergeladen, das hilft, weil ich lese nicht so gerne. Und er liest das selber. Er ist ja so dieser super süße alte Mann mit dieser extrem besonderen Stimme und diesem besonderen Dialekt.
Es gibt ja Leute, die sich dran triggern, wo ich denke so, hey, bei Tolle kann man noch gar nicht sein. Das ist ein süßer alter Mann mit einer ganz saften Stimme. Der meint jetzt so ganz, der sieht da aus wie so ein Perverser oder so. Ja, was?
Voll.
Aber ist interessant, dass
nicht, wie der aussieht.
So ein ganz zerbrechlicher alter Mann.
Ich will gar nicht gucken, ich kenne nur Texte.
Ja. Aber ich war so nicht schockiert, aber verwundert, was? Also ich meine, auf so ein Osho, der jetzt quasi wie so wirklich so ein Guru mit seinem fetten Rolls-Royce und den krassen Klamotten, kann ich ja verstehen, aber bei ihm dachte ich auch. Aber es ist interessant, dass man kann ja auf jeden alles projizieren. Oder seine Widerstände auch an so eine Person auf. Oder das ist wahrscheinlich der Hauptzweck. Aber immer wieder in die Praxis zu gehen, immer wieder auch in die Theorie zu gehen, sich zu revidieren, das ist ja die einzige Chance.
Hinterfragen. Ja. Immer wieder hinterfragen.
Ja. Tägliche harte Arbeit. Wir werden nicht mal zum Tätowieren kommen, oder?
Täglich. Ich bin jetzt bei täglicher harter Arbeit.
Doch, ich wollte auch gar nicht so doll abdriften.
Nee, ist doch gut.
Was, schieß los. Was wollt ihr wissen?
Wir sind ja biografisch noch. Ich muss mal auf Toilette kurz, aber...
Ich fange an mit, wie kamst du auf die Idee, Tätowierer zu werden?
Ja, cool.
Und davor nochmal erste Tätowierung. Wann Kontakt mit erste Tätowierung?
Oh,
warte, ich gehe auf Toilette. Fang schon mal an. Ich bin gleich wieder da.
Okay.
Bist du auf die Idee gekommen?
Wann bin ich auf die Idee gekommen?
Eventuell irgendwas mit Tätowieren zu tun zu haben.
Also ich meine, Tätowieren war ja schon Bestandteil von meinem Leben, weil ich mich schon habe tätowieren lassen.
Ah.
Mit, ich glaube, 17 oder 18 habe ich mir das Tattoo bekommen. Das war hier so ein Schriftzug am Unterarm.
Der da noch ist?
Ja, den haben wir mal aufgearbeitet irgendwann. Hoffnung, Esperanza auf Spanisch. Oh. Ich habe also eigentlich gar nicht so ein schönes Wort. So nach
Hoffnung?
Ja, ich finde, Hoffnung ist auch immer irgendwie viel, also Hoffnung gibt ja auch viel Raum für, wer hofft, kann auch so enttäuscht werden. Ich glaube, Glaube ist vielleicht eher so. Und Glaube nicht auf dieser religiösen Ebene, sondern an etwas zu glauben, zu believen, weißt du, das hätte ich vielleicht jetzt im Nachhinein. Aber naja, es ist nur mal auf der Haut.
Ja.
Das heißt, ich hatte schon immer diesen Bezug zum Tätowieren, weil ich halt selber schon tätowiert war und mich dann auch Stück für Stück weiter habe tätowieren lassen. Ja. Damals noch in meiner Heimatstadt in dem bestmöglichen Studio, was halt zur Verfügung stand.
Schwarz-Grau.
Genau.
Realismus.
Genauso, wirklich, genauso. Ja. Und Schriftzüge, Chicano, ganz viel Chicano. Das war auch so meine erste Berührung, waren irgendwie so Chicano-Tattoos.
Warum? Wegen Hip-Hop hören und?
Nee, ich glaube einfach wirklich nur, weil dieses Studio da war. Ach so, und ich fand das cool. Und alle, die ich irgendwie kannte, haben sich
das da... Das Studio hat den Stil geprägt, nicht irgendwas anderes.
Das war zumindest der Stil, den ich mir habe tätowieren lassen.
Ja.
Das war jetzt nicht per se der Stileinfluss, den ich beim Tätowieren hatte. Also den ich dann tätowiert habe.
Ja.
Und dann habe ich auch schon immer gerne gemalt. Anfangs war es so, als Kind habe ich immer viel Comic gemalt, so Dragon Ball Z und so ein Kram.
Und so dann, Anime.
Genau, so Anime-Kram, also so Comic-mäßig, ne, mit dicken Outlines und Farben und so. Ist ja auch schon sehr zum Neo-Traditional irgendwie neigt.
Ja,
Und dann Graffiti so ein bisschen. Ich will in der Jugend ausprobieren. Graffiti. Und dann habe ich... Ich habe tatsächlich, während meiner Ausbildung zum Zimmermann, habe ich schon mal die Möglichkeit gehabt, bei einer Tätowiererin über die Schulter zu gucken. Also die hat mir damals so ein bisschen, die hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Tätowierer zu werden.
Hattest du was mit der oder warst du bei der als Kunde?
Ich war 16 oder 17, die Frau. Zum Himmels Willen. Ich war Kunde bei ihr und die hat mich dann, Dankeschön.
Wie kommt man sonst dazu, dass man das schon...
Nee, ich war einfach relativ oft bei ihr, habe mich viel tätowieren lassen.
Okay.
Und dann hat sie irgendwann, habe ich ihr erzählt, dass ich dann auch male. Und so, und dann hat sie gesagt, bring doch mal was mit. Und dann habe ich irgendwie so ein paar von meinen Zeichnungen, wirklich so, wie das halt irgendwie damals war. Und dann habe ich bei ihr ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr durfte ich dann immer nach meiner Arbeit nochmal ins Studio kommen ab und zu unter der Woche und durfte dann mal so ein bisschen über die Schulter gucken, habe Papiertücher gerupft, durfte mal einen Stencil malen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich sie mal tätowieren will. Und dann durfte ich tatsächlich ein Tattoo stechen auf ihrem Bein.
Ach.
Ja, ja, voll. Absolut.
Hey, was war ihre Motivation?
Die wollte mich ausbilden.
Ah, okay.
Das
warum?
Ich glaube, weil sie hat eine Ausbildung gesucht.
Ah, ja, okay. Person
gesucht, die sie ausbilden wollte. Und da habe ich dann wahrscheinlich irgendwie ein gutes Gefühl bei ihr hinterlassen, dass sie irgendwie gesagt hat, ich könnte derjenige sein, der das vielleicht vollfällt. Aber sie hat sich dann letztendlich, es gab dann dieses eine Tattoo, das sah auch ganz schlimm aus. Also, ja, long story short, sie hat sich danach dann dazu entschieden, war ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, glaube ich, hat dann gesagt, sie kann doch niemanden ausbilden und sie hat auch jetzt gerade noch das Haus angebaut und mit dem Ehemann, da gab es irgendwie persönliche Probleme und dann hat sie gesagt, wir machen das nicht und ja, dann bin ich zurück, wirklich nur noch wieder zurück zum Zimmermann gegangen, habe das dann erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, ja. Habe mich dann weiter tätowieren lassen und dann ganz lange nichts, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann im Vertrieb letztendlich in diese Wand reingelaufen bin und nicht mehr weiter arbeiten wollte und auch konnte, mental nicht. Und dann hat meine Firma mich freigestellt. Das war auch sehr cool. Also ich habe dann gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten, ich werde mich jetzt krank schreiben lassen von einem Psychologen. Und die haben gesagt, ja, wir stellen dich frei. Ich habe dann noch ein halbes Jahr Gehalt bekommen, durfte meinen Firmenwagen behalten und so. Das war richtig cool. Cooles Sprungbrett auch einfach. Und dann habe ich mir eine Tattoo-Maschine gekauft und dann durfte mein Oberschenkel dran glauben.
Und hat er das noch, der Oberschenkel?
Ein bisschen was, ja. Das ist wirklich, also meine Oberschenkel sehen.
Was ist das für ein Motiv?
Es ist alles und nichts. Es ist wirklich alles. Ich habe einfach nur.
Übungsfläche.
Auch da ziemlich eindeutig ADHS, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es war immer so, ey, ich habe eine Idee, ich mache das jetzt sofort. Sofort, ohne drüber nachzudenken. Und habe dann, habe angefangen zu üben. Dann kam mein bester Kumpel, hat mir seine Wade geopfert und dann kam der Kumpel von dem und hat mir dann seine Wade geopfert und so weiter und so fort.
Was war das für eine Maschine? Mit was?
Spule.
Spule? Ja,
ich habe mit Spule angefangen.
Oh, Respekt. Ja, ohne einen, keiner hat es dir erklärt.
Ich hatte keine Ahnung, wie es geht. Also sie hat mir mal so ein bisschen was erklärt, die Mentorin, sage ich mal.
Ja.
Aber ich hatte so ein bisschen handwerkliches Geschick. Irgendwie, ich konnte so ein bisschen so irgendwie verstehen, okay, da ist eine Kontaktschraube und die gibt so ein bisschen nach und da ist dann ein Blech, was mit einer Kontaktschraube irgendwie und dann ist da und das sind zwei magnetische Spulen und das ist ein Kreislauf, das macht Sinn, okay.
Ja.
Warum spuckt die jetzt so doll? Ein Gummiband mal gucken und so vielleicht die Nadel biegen, also man probiert ja irgendwie auch.
Ja.
Ah ja.
Und dann, dann habe ich natürlich auch so ein bisschen im Internet mal nachgeguckt, das gab es ja zu der Zeit auch schon ganz gut.
Warte mal, wie alt warst du da jetzt?
Ne, dann als ich angefangen habe.
Da warst du dann ja schon 18, 19.
Nein. Das
später.
War ja schon im Vertrieb.
Stimmt.
Das war deine Vertriebszeit, das war 26.
Ah, okay.
Ich habe damals ich habe von meinem Ersparten und der Möglichkeit, die ich dann noch im Vertrieb hatte als Angestellter, habe ich mir dann damals ein kleines Haus auf dem Land gekauft, so ein ganz altes, runtergerocktes. Habe das dann saniert in der Zeit.
Hast du das noch?
Das habe ich noch mit meiner Ex-Partnerin zusammen, das haben wir vermietet, ja.
Ah, krass. Mhm. Ja, cool.
Und ja, so ging das dann los. So habe ich dann irgendwie. Und dann habe ich irgendwann, ich wollte nach Australien. Ich wollte immer schon mal nach Australien. Ich wollte unbedingt nach Australien. Und dann, ich habe mir dann mit meiner Partnerin zusammen zwei Flugtickets gebucht. Und hab gesagt,
also wir sind noch an dem Punkt, du tätowierst die Waden von Kumpels.
Genau, ich habe einfach so, ich war krankgeschrieben zu der Zeit, ne, und hab dann nebenbei versucht zu tätowieren oder das irgendwie zu lernen und hatte ein bisschen was Erspartes. So, und das Haus war dann aber auch nicht mehr das. Also wir haben beide irgendwie gemerkt, das Landleben und so, also sesshaft werden ist es noch nicht.
Ja, mit 26.
Ja, meine Partnerin war auch noch mal 2-3 Jahre jünger. Also wir haben dann irgendwie gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal raus. Und dann haben wir, dann kam der Gedanke mit Australien. Und ich weiß noch, dass ich die Flugtickets gebucht habe, das Visum beantragt. Die haben ja auch so ein Touristenvisa.
Ja.
Und dann gehen wir einfach mal für ein paar Wochen darüber.
Zusammen.
Und danach, wenn wir zurückkommen, haben wir erstmal eine Bleibe bei ihren Eltern. Wir vermieten das Haus.
Ja.
Das wäre auch Longterm dann der Plan gewesen. Und dann suchen wir uns eine Wohnung vielleicht wieder in der Stadt.
Irgendwie. Ja.
Ja. Und dann kam Corona.
Ah, da, super.
2019, glaube ich, kam, oder? 2019, irgendwie im Frühjahr.
Ja, genau,
und dann haben sie die Grenzen dicht gemacht.
Und die Flugtickets waren erstmal hinfällig.
Alles war hinfällig.
Alles war,
und dann saßen wir plötzlich auf einem vermieteten Haus.
Ach so, ja, da, ich wollte da.
Voll im
Jetzt verstehe ich die.
Und dann habe ich mich umgehört. Und dann kam Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht zurück in den alten Job. Ich kann das nicht nochmal. Ich will tätowieren, ich will das lernen. Ich kann schon ein bisschen was. Ich bin jetzt nicht super, super, super selbstbewusst, was das angeht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich kann das, was ich irgendwie mache, ja, kann ich ganz gut. Ich habe zu der Zeit aber auch viel zu wenig Fokus in die Kunst gesteckt, in das Zeichnen, in das Malen, sondern viel mehr auf dieses, okay, ich drücke jetzt einen Stencil aus und tätowiere das nach, einen Schriftzug hier, und eher auch tatsächlich dann filigraneren Kram gemacht. Und dann habe ich in Studios gefragt, tatsächlich nur ein Studio gefragt, und da habe ich dann auch
wo?
Einen Platz bekommen, in Lüneburg.
Ah, okay.
Mhm. Mhm. Und da wurde ich dann aufgenommen, so als ein bisschen erstmal Probearbeiten, und dann durfte ich auch tatsächlich dann nach einer gewissen Lehrzeit dann auch Kundschaft tätowieren, und das hat mich dann extrem nach vorne gebracht.
Da so Walk-ins erstmal?
Nee, das war gar nicht so ein Walk-in. Ich habe schon Social Media angefangen, dann auch zu vermarkten, habe Wannadoos gemalt, wie man das halt so macht. Ne?
Da was war denn das für eine Stilistik?
Was, so ein Hybrid aus. Also anfangs war es tatsächlich eher so Feinlein-Kram, würde ich sagen, mhm, den ich so zu Hause gemacht habe. Mhm. Dann so ein bisschen in Oldschool abgedriftet, so illustrativ. Mhm. Ich glaube, Ignorant würde man das jetzt, glaube ich, heute nennen. Mhm. Mhm. Und dann so Neo-Traditional, weil ich dann, also keiner ist davon frei, dass wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, dass man sich massiv von den Mitmenschen, mit denen man tätowiert, beeinflusst.
Ja.
Das ist mir natürlich auch passiert. Mhm. Und ich habe dann auch rückwirkend irgendwann gemerkt, dass ich genauso ausgesehen habe, also meine Arbeit genauso ausgesehen hat, wie die von dem Tätowierer, der mich da unter seine Fittiche genommen hat.
Ja.
Der hat mir natürlich auch extrem viel Möglichkeit gegeben, irgendwie da ja, zu lernen und zu...
Du nennst mal keine Namen, ist das bewusst?
Nö, es ist Verlorenen Jungs in Lüneburg. Mhm. Das Studio gibt es nicht mehr. Ja, ich glaube, das Studio gibt es nicht mehr. Der Eigentümer
Verlorene
Daniel.
Verlorene Jungs.
Bitte?
Verlorene
Jungs,
das
ja.
Das ist doch aus Dings, ne?
Von Peter Pan.
Peter Pan.
Genau, ja.
Ich kenne nur eine Eu-Band.
Das passt so krass zu einem.
Eine Eu-Band?
Eine Eu-Band, die so heißt, hieß. Ja. Aber ich kenne das Studio, also
das
vom Namen auch her.
Das passt auch so krass, Studio.
Ja, und da habe ich dann
was
halt.
Ist die, was ist der, wo kommt das her?
Von
Peter Pan.
Ah, genau, ja. Die verlorenen Jungs.
Ja. Das kannte ich wieder nicht.
Das benannt. Aber es hat auch einfach gut gepasst, weil es waren dann drei Tätowierer. Zu Gast waren dann auch immer mal Tätowiererin dabei, also waren jetzt nicht nur verlorene Jungs, aber zu dem Zeitpunkt die Residents, die da gearbeitet haben. Genau, und da bin ich dann halt auch so das erste Mal zum wirklich, also mit wirklich guten Tätowierenden in Kontakt gekommen. Und das hat mich halt super gepusht.
Mhm. Hattest du selber schon Neo-Traditional Tätowierungen dann auch?
Das ist da dann losgegangen.
Ach so.
Ja, da habe ich mir dann hier meine ersten Knochen tätowieren lassen, oder eine Schlange in dem Fall. Knochen meine ich jetzt eher Metapher. Und das hat mich extrem beeinflusst, extrem weitergebracht, und da habe ich extrem viel gelernt. Mhm. Und dann bin ich, habe ich einen sehr impulsiven Schritt gemacht. Das ist auch einer meiner Charakterzüge, die ich von mir kenne, dass ich immer nicht sehr viel nachgedacht habe.
Habe ich aufgeschrieben.
Und bin nach Berlin gezogen und habe dann in Berlin gearbeitet in zwei Studios. Drei Studios.
Welche?
Pechschwarz.
Oh.
Unter Ela. Ja. Ela hat mich aufgenommen.
Grüße. Die Folge von Ela könnt ihr hier hören.
genau, bei Ela habe ich gearbeitet. Dann bin ich vom Pechschwarz in den Grimm gegangen. Und
auch
dann,
Grüße, weil die könnt ihr die Folgen von Friedrich und Felix auch hören.
Mhm. Und dann bin ich zuletzt beim High Contrast gelandet, bei Ed und Nast.
Ah ja, Grüße.
Ja, Grüße an euch auch, genau. Ja. Und dann bin ich zurück nach Hamburg. Was heißt zurück nach Hamburg? Dann bin ich nach Hamburg. Das war mein erstes Mal dann auch tätowieren in Hamburg, weil angefangen habe ich ja in Lüneburg.
Ja.
Genau. Und dann bin ich im Hood 7 gelandet.
Mhm.
Das war jetzt mein Langzeitstudio auch, sag ich mal. Das war meine längste Zeit.
Ja.
Für meine doch sehr.
Bis Bali sozusagen.
Genau, richtig. Ja. Und dann auch nach Bali sogar noch den Rest von 2025.
Ja.
Da habe ich auch mein Zuhause gefunden, in dem Studio definitiv. Also das war so für mich irgendwie jetzt wie so eine Familie. Ein Riesenladen. Ich glaube, zum Schluss 22 Tätowierende auf 17 liegen.
In was für einem Raum?
In zwei Etagen.
Ah,
ein schönes, ganz konzeptionelles Studio. Gar nicht Tattoo eigentlich. Mhm. Also gar nicht so Oldschool-Tattoo mit Prints an der Wand. Mhm. Alles clean. Super schönes Konzept. Aber einfach unfassbar liebe Menschen.
Wie heißt der Name?
Hood 7.
Hood 7.
Ja, genau. Das gehört
recherchiere ich nach.
Zwei Tätowierern und einem Ja, Nils ist kein Tätowierer, der macht das Management quasi. Mhm. Ne? Der ist der Geschäftsmann dahinter, sag ich mal. Und die machen das mit Herzblut. Und das, also, die haben mich aufgenommen. Und dann habe ich da hinten in meiner Hybrid-Spulmaschine dann zwischen den ganzen Pens rumgerödelt.
Ja.
Aber was heißt aufgenommen? Bist du von Berlin geflohen und hast dich dann beworben oder wie?
Ja, also Berlin hat mir auf jeden Fall nicht mehr, die Stadt hat mir einfach nicht so gut getan, würde ich sagen, jetzt so Retro-Perspektiv.
Zu viel gefeiert oder was ist das meiste Hauptproblem in Berlin, glaube ich?
Ja, ich glaube, es hat meiner mentalen Verfassung nicht gut getan. Ich glaube, das war schon so auch die Zeit, in der ich am meisten mit meinem Ego zu kämpfen hatte und mit der Unbewusstheit, weil die Stadt einfach auch super, super, super wild, laut und hektisch und schnell ist. Und mir hat's am Ende einfach mental nicht mehr gut getan. Und auch zu groß, zu viel, zu laut, zu schnell, zu viel Wege. Selbst morgens vom Prenzlauer Berg, ich habe da im Kolwitz-Kiez
Im schönen Kolwitz-Kiez?
Ja.
Da ist doch nichts.
Ja,
das ist wie ein Dorf.
Absolut. Ja, jetzt auf Hamburg, wenn ich mir Hamburg angucke, finde ich, Hamburg ist ein Dorf. Also ich finde selbst den Prenzlauer Berg noch.
Oh.
Aber dann mit der Bahn zum Pechschwarz zu gurken, ja. Ja, dann bist du dann morgens auch schon eine Stunde in der U-Bahn.
Ja, klar, total, das stimmt.
Und bist immer noch im Ring. Ja.
Wenn jetzt im Kolwitz-Kiez ein Tattoo-Studio hättest, wäre es eine andere Sache.
Das wäre vielleicht aber selbst so muss ich sagen, dass ich, es ist immer schön, reinzufahren und auch mal irgendwie, die Stadt hat ja auch super schöne Ecken. Und gerade im Sommer ist es ja schon einfach auch eine Augenweide irgendwie an einigen Ecken. Und die Menschen sind sehr offen und es ist sehr, ich muss immer an dieses eine Bild denken, was du mal hochgeladen hast, da mit diesem Text, den du da drunter geschrieben hast über Berlin. Mhm. Das passt sehr gut eigentlich. Mhm. Weil ich finde, Hamburg fühlt sich eher nach Dorfleben an als Berlin.
Ja,
ah.
Ich auch.
Und ja, aber in dem Moment, wo ich zurückgekommen bin aus Berlin, ist auch Ruhe in mein Leben eingekehrt. Also in dem Moment. Und es hat mich auf jeden Fall, ja, es war die richtige Entscheidung. Ja, definitiv. Also Berlin hat mich geformt, ohne Frage. Aber ich bin froh, auch dann den Schritt rausgemacht zu haben, genau. Ja, und dann bin ich vom Hood 7, habe ich jetzt mein eigenes Studio aufgemacht.
In Hamburg.
Studio, Atelier.
Raum.
Atelier. Raum, ein Raum, wo ich zurzeit alleine oder mit zwei KollegInnen, die ab und zu mal reinkommen, aber das sind auch so Vagabunde, die viel reisen und viel unterwegs sind.
Ah, okay, ja.
Aber ich will auch gar keinen, ich habe gar keinen Anspruch an irgendwie jetzt so ein Studio. Es ist im Hinterhof, in einem oberen Stockwerk, also auch keine Laufkundschaft.
Malst du auch?
Ja, auf Leinwand.
Ah, was denn?
Abstrakt.
Warum lachst du dabei?
Weil das so gegenteilig ist zu dem, was ich beruflich mache, weil das Tätowieren der Handflächen ja sehr strikt ist.
Ja.
Sehr linienbasiert.
Da kommen wir jetzt gleich zu.
Ja, ich male super abstrakt.
Alle die ganze Zeit schon, wann haut der extra die Tricks raus? Ich will das auch können.
Er soll
aufhören, von Bali zu erzählen.
Da muss man sich jetzt erst 1,40 gönnen. Aber ja, ich liebe das, dass wir so angefangen haben, weil ich finde, da steckt man viel besser gleich rein, an den Menschen ran.
Genau.
So.
Und da bin ich jetzt in meinem kleinen Raum und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich so gerne alleine arbeite.
Ja. Stehen die da so alle rum, die Leinwände?
Ach so, du bist bei den Leinwänden.
Meine Leinwände sind bei mir zu Hause tatsächlich. So. Ich mal im Studio mal bei mir. Jetzt habe ich Großformat angefangen, also größere Leinwände. Da ist meine Wohnung zu klein für. Da werde ich jetzt ein bisschen mein Studio umstrukturieren und da ein bisschen mehr arbeiten an den Leinwänden.
Kann man die sehen irgendwo?
Noch nicht.
Zeigst du nachher was?
Ich kann ja
nachher heimlich, was, wenn wir ausgemacht haben.
Ja, ich zeige euch nachher
haben.
Heimlich was. Ja.
Ich wollte nochmal, also es ist immer weiter in die Ruhe gegangen. Vom lauten Berlin, große Studios, dann großes Studio. Das ist der Grund, einfach noch mehr Ruhe suchen.
Ich habe meinen Frieden in der Ruhe gefunden.
Mhm. Ja. Ach so, und vorher war das eher, also ich glaube, du fandest es gut, mit vielen Menschen in großen Studios.
Ja, ich bin schon auch jemand, der, glaube ich, mal gerne im Mittelpunkt gestanden hat.
Ah, ja. Das könnte
aber auch
Antrieb sein.
Auch eher unbewusst, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, dass das wirklich eine Leidenschaft von mir ist. Ich merke, dass ich immer mehr Frieden darin finde, mich eher mit mir selbst und auch, ich bin jetzt seit einer auch gar nicht mehr allzu kurzen Zeit halt auch komplett weg von irgendwie Trinken und Feiern und Konsumieren. Dementsprechend habe ich da so irgendwie dann auch darin den Frieden gefunden, ne? Also zu Hause zu sitzen und dann merkt man plötzlich, alter Schwede, lenke ich mich viel ab. Machen wir ja alle gern.
Klar.
Damals.
Bist du eifersüchtig, dass er das mit 34 schon entdeckt hat?
Nee. Eifersüchtig. Es ist irgendwie so, ich wundere mich auch gerade, es kommt nicht so Neid oder so ein irgendwie habe ich seit am Anfang aufgehört, mich zu vergleichen, und das ist ja eine gute Basis.
Schön.
Also ich lausche einfach, aber ich kenne diese normalerweise deswegen, diese Muster.
Ja.
Ja, was hat er jetzt besser? Was kann er jetzt besser? Was ist noch? Und irgendwie ist das nicht, ich warte noch, kommt vielleicht noch. Ich sag dir Bescheid, wenn ein Trigger kommt. Ich fühle mich jetzt gerade ganz wohl. Es geht natürlich wieder wahnsinnig schnell. Sprunghaft ist, habe ich festgestellt. Für mich muss dann immer jetzt, ich habe noch Fragen zu, wie kommst du da hin?
Unser Vorschlag, dass du es vielleicht auch machst wie ich.
Wenn du mit dieser Mimik und diesem Unterton weiterredest, raste ich aus.
Du kannst dir auch, wie ich...
Wenn du nochmal Mausebär sagst, raste ich noch weiter aus. Ich möchte ernst genommen werden.
Okay, du Opfer. Schreib das doch einfach auf, wenn du auch eine Frage für nachher noch hast. Du kannst auch...
Die ist ja in meinem Kopf.
Guck mal, ich mach dir einen Fragenkasten hier. Und jetzt, wenn du hier reinschreibst...
Es haben 13 Jahre lang lehrende Personen mir so abgewöhnt. Ich krieg richtig... Ich breche schon, ich breche, wenn ich irgendwas aufschreibe.
Dann ist das dein Weg.
Sei einfach mal gelassen auch mal.
Dann ist das dein Weg.
Nein, ich bin ja heute.
Man muss ihn einfach nur anfassen, das ist bei ihm ganz krass. Dann ist er sofort ganz weich. Deswegen tätschel ich ihn manchmal zwischendurch.
Ja, ist voll gut zu wissen, dass das so funktioniert. Ja, ist ja auch wichtig, dass man da drauf achtet.
Jetzt machen wir nämlich
weiter. Ich wollte noch mal ganz kurz dann mache ich.
Was machst du? Wo bist du?
Wir sind beim Tätowieren. Von dem Hamburger Studio.
Ja, okay.
Aufgenommen.
Ja.
Also du bist von Berlin weg.
Ja.
Auch sehr kurzfristig und musstest dann schnell einen Arbeitsplatz suchen. Stelle ich mir das
vor. Ich habe das dann auch schon aus Berlin kommuniziert.
Also nahtlose Übergänge.
Ja, ich hatte einen Guestspot vorher da und habe damit.
So
also das jetzt daran. Nicht, dass ich dann von der Tür stand, bitte nehme ich auf. Nein, das war
so
schon.
So hatte ich jetzt nach
dem. Aber ich bin schon, wohlgeplant, aber auch trotzdem sehr. Sag ich mal, zügig aus Berlin gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwann, oh Gott, nee, das ist zu viel, ich muss hier raus. Ich will wieder mehr Ruhe in meinem Leben, ich brauche mehr Ruhe. Ich muss mich einfach ein bisschen...
Wie kommt man dann auf Hamburg, weil das die nächste ruhigere...
Weil es meine Heimat ist. Meine Familie, Freundinnen.
Stimmt, das ist naheliegend.
Und ich wusste auch schon immer, dass es sich immer so angefühlt hat, wie es sich angefühlt hat. Wenn ich in Berlin aus dem Hauptbahnhof rauskomme, bin ich sofort... Wenn ich in Hamburg aus dem Hauptbahnhof rauskomme, bin ich so... Oh Gott, krass, das ist ja einfach wirklich... Hamburg. Dann fahre ich durch die Schanze mit meinem Fahrrad.
Schön, dass man das so weiß, so ganz genau. Weil es gibt, also ich würde jetzt sagen, dass es dann Berlin ist, so dieses, endlich Anonymität und Ruhe und riesiges.
Ja. Aber die habe ich auch in Hamburg, die Anonymität.
Ja, also, stimmt, kann man noch da haben.
Ach, Hamburg ist doch, fahren wir doch auch
schön. Schönste Stadt.
Wenn wir da waren, oder? Ich verstehe die Stadt nicht, deswegen habe ich das.
Verstehst du?
Verstehe gar nichts davon.
Ja, es ist super, sehr, sehr.
Ich verstehe nicht, wie die konstruiert ist. Ich verstehe nicht, wir da schon mal Dings besucht haben, Tietchen, verstehe ich nicht, wo das ist, wo die sind. Und ob das nah dran ist an den Sachen, wo ich schon mal war.
Aber warte mal, der Tobi wollte ja sein Studio, der
wird umgezogen.
Der ist umgezogen,
Ich weiß an dieser Siedlung, wo die diese Backstein...
Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist ein ganz einfacher Name.
Aber dann war ich natürlich auch da schon um den See gelaufen und so. Und dann denke ich mal, wo ist das jetzt, wo ich war?
Ja, Alster ist in der Mitte.
Ja.
Und dann hast du also die rechte Seite und die linke Seite. Die rechte ist eher so ein bisschen posch. Sag ich mal, ein bisschen so.
Da waren wir auch.
Spießig.
Rote Flora kenne ich.
Das ist links.
Das ist auf der anderen Seite.
Sternschanze, Altona, das sind so die Stadtteile, wo es Eimsbüttel.
Ich habe lustige Sachen in der Thai-Oase. Heißt die Thai-Oase? Lustige Abende gehabt. Karaoke-Bar. So eine ganz Aule auf der
Kiez. Ja.
Aber ich habe coole Abende und coole Situationen in Hamburg gehabt, aber irgendwie verstehe ich es nicht.
Hamburg hat auf jeden Fall eine Fähigkeit, die kaum eine andere Stadt auf der Welt hat für mich.
Und zwar?
Das Nervensystem zu beruhigen, mich Heimatgefühl.
Obwohl es eine Großstadt
ist. Ja, bei dir wegen der
bei mir, zu Hause. Bei mir, ja. Ja, ich spreche nicht für jeden.
Das habe ich hier auch.
Ja, siehst du, dann voll schön, das ist wichtig, dass man das hat.
Das ist wirklich, das ist eher das Zuhause, ne?
Ich denke, das ist das Zuhause, ja.
Aber bist du aufgewachsen in Hamburg?
Nee, aber so, für mich war das immer mein Ort der Jugend, wo ich irgendwie meine...
Ach so, du bist ja...
Wenn Konzerte waren, ich bin ja auch in der Hardcore-Szene irgendwie dann unterwegs
gewesen. Münster wird ja nicht viel gewesen
sein. Da war gar nichts. Ja. In Kiel, da habe ich dann halt irgendwie studiert, aber da war, also Hamburg war schon immer so der
Macht Sinn. Ja, genau. Jetzt verstehe ich es. Verstehe ich.
Ja. Hm. Müssen wir über das Studium reden oder können wir das erstmal skippen?
Nee, das war so langweilig.
Weil da kommt noch so viel, deswegen da habe ich Angst, dass wir dann jetzt eine Viertelstunde über das Studium reden.
Und nee, das ist auch wirklich sehr langweilig gewesen, das Studium. Gut. Sehr viele Zahlen und sehr viel Physik.
Gott. So stringent wolltest du die Biografie durch?
Nein, manchmal will ich den ganzen Raum geben. Wir haben ja auch schon oft manchmal Schluss gemacht und festgestellt, da hätte jemand gern noch, weil da war im Studium war es ganz interessant, weil da hatte ich.
Nee, das wirst du von mir nicht hören.
Okay. Warum, was magst du an Neo-Traditional?
Dass man so schlecht werden kann. Also je schlechter es wird, desto faszinierender finde ich es. Ich habe mich anfangs auch, das ist immer so gewesen in meiner Entwicklung, dass anfangs will man alles reinknallen, alle Highlights, alle Details, alle Linienstärken, alle Farben, alle Grauverläufe. Ja. Und ich merke, je weniger, desto mehr kommt dabei rum. Mhm. Und Neo Traditional kann so viel, hat so viel Kraft mit so wenig Elementen. Mhm.
Hast du Neo-Traditional Jünger? Nee, nicht Jünger, sondern hast du Neo-Traditional
Götter?
Götter.
Oh, ja, also
weil
ja.
Es gibt ja wenig,
es gibt so viele.
Es wird ja sehr wenig im Moment über Neo-Traditional gesprochen.
Ja, voll,
deswegen
voll.
Find ich, total, deswegen frage ich nicht mehr nur, so trendy, weil wir haben schon super lange nicht mehr über Neo-Traditional gesprochen.
Aber immer noch ist
Sneaky
jetzt
Mitch ist für mich immer noch so wahrscheinlich. Ja? Sneaky Mitch. Mhm. Ich meine, Neo-Tradition ist ja auch so ein bisschen Black and Grey. Wenn ich so in Black and Grey gehe, würde ich wahrscheinlich sagen, hier die Jungs aus San Diego vom Grand Reaper, Justin Hartman und Prim und Glenn, wie sie heißen, das ist natürlich auch absoluter Wahnsinn, den die machen. Aus meinem engeren Kreis, mit dem ich zusammengearbeitet habe, natürlich also Konstantin Schmidt, mein Ex-Kollege aus Lüneburg, von dem ich auch selber ein Tattoo habe, wahnsinnig solide und wie der die Farben da reinarbeitet, das habe ich nie verstanden. Mhm. Nie. Und ich glaube, wenn ich alles zurück... Ja, Danne.
Mhm. Ja.
Weißt du? Herzblatt Danne, der mir auch meinen ganzen
Herzblatt,
Schädel...
Herzblatt, ja?
Ja, ist ein, schon auch ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Mhm. Der hat mir meinen ganzen Schädel tätowiert.
Mhm.
Ja.
Schon gesehen.
Fast den ganzen. Die rechte Seite hat der Friedel gemacht. Den Hasen.
Friedel, Grüße.
Raus, Friedel, Grüße gehen raus an Friedel.
Schon wieder herumgegrüßelt.
Ja,
der Hesse. Halber Hesse bin ich auch übrigens noch. Mein Papa kommt aus dem Hesseland, deswegen Grüße ans Hesseland. aber ich glaube, so Danne war für mich auch immer schon, also das, ich meine, das war ja dann auch das Commitment zu sagen, komm, wir machen jetzt meinen Kopf, weil ich finde, seine Arbeit ist unfassbar.
Kopf geht man, bist du nochmal anders mit anderen Erwartungen oder mit Ansprüchen rangegangen, oder?
Schon ein großer Schritt gewesen, irgendwie zu sagen, ich mache mir jetzt meinen ganzen Schädel voll und auch so ins Gesicht rein.
Da waren die Seiten schon da, ne?
Nee, nur die eine von Friedel.
Ach so, okay.
Und ich wusste, dass ich mir den Kopf tätowieren lassen wollte. Ich habe auch nicht...
Ach, okay,
ja. Ich wusste noch nicht so genau, was, aber ich wusste, dass es auf jeden Fall Neo-Traditional wird. Und ich habe damit dann letztendlich den Kopf geplant. Das hat auch ganz schön lange gedauert, sorry, Danne. Aber wir haben es jetzt im März fertig gemacht. Und wir hatten so tolle Sitzungen, so viel geteilt miteinander und auch so die Emotionen, die man damit teilt. Das ist schon eine intensive Stelle.
Ja.
Schmerztechnisch sehr unterschiedlich. Also einige Stellen waren total machbar und einige waren die Hölle.
Hast du nachgeholfen?
Du meinst betäubt? Hm. Natürlich nicht.
Du bist gut wie im Video hier.
doch. Also ab und zu schon, bei einigen Stellen haben wir nachgeholfen, bei einigen nicht. Aber er hat eine unfassbar beruhigende Art und Weise beim Tätowieren, die mir auch schon immer geholfen hat. Und ich glaube.
Was ist beim Kopf? Ist das, weil du den ganzen Körper haben willst? Oder ist Kopf noch mal ein spezielles Augenmerk, der Grund, sich da tätowieren zu lassen?
Ach so, der
Kopf. Weil du sonst voll bist schon? Oder weil es wirklich der Kopf sein sollte? Auch.
Oder hast du Haarausfall? Nee, oder
gar
was?
Nicht. Ganz
gibt's Gegenteil, ja verschiedenste Gründe.
Ich habe viele Haare auf dem Kopf. Ich glaube, das Ding ist eher, ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt in meinem untätowierten Körper. Also ich habe immer versucht, das dann irgendwie mit Sport zu kompensieren, dass ich dann Muskeln hatte oder so. Ne?
Hat das geholfen? Ich hatte noch nie mehr große Muskeln.
Weil ich vielleicht schon, aber Auch da kann man in eine völlig ungesunde Richtung abdriften, wenn man irgendwann, man verliert halt auch einfach den Bezug zu seinem Spiegelbild.
Ist dir das passiert? Also ja. Hast du auch da dann wieder, weil du ja gesagt hast, du bist dann auch immer schnell da.
Ja, ja, voll, bin dann voll
auch
rein.
Auch da wieder overpaced.
Ja, das war auch vor dem Tätowieren. Also ja. Das, aber ja, ja, auf jeden Fall. Auch kein allzu gutes Umfeld, wenn man als unreflektierter junger Mann in so ein Gym reingeht, da ist so viel Testosteron. Hilfe. Ich glaube, der Kopf war für mich nachher, also ja, ich gucke mich jetzt so auch ganz anders und viel lieber im Spiegel an, als ich es gemacht habe, bevor ich tätowiert war.
Obwohl, okay. Obwohl,
ja, ich fühle mich jetzt kompletter. Ich fühle mich jetzt mehr, als bin ich ich.
Ja.
Also viele sagen mich, ich sehe sehr jung aus für meine 34. Das ist auch zum Beispiel was ich nie gerne gehört habe. Oh, du siehst so jung aus. Weißt du, man will doch nicht jung aussehen.
Echt?
Nein, also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner ganzen Jugend immer wollte ich mal
Kind Attribut,
ne? Genau so.
Sagt, Babyface,
Babyface, ja, ne? Das ist so. Und das hat mich irgendwie auch schon immer ganz doll getriggert damals. Und das waren, glaube ich, die Beweggründe, dann den Schritt.
Ah, so eine Härte zu bekommen.
Weil das mit was einhergeht.
Tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen die Härte zu bekommen oder ernst genommener zu werden.
Das ist ja meine, das wäre ja meine allererste Frage an Marcel Birkenhauer auch, weil würde mich das auch so sehr interessieren mit der Gesichtstätowierung. Genau bei ihm.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde nach wie vor, dass es ihm unfassbar gut steht. Ja,
absolut. Das sieht super toll aus.
Super.
Aber er hat auch eigentlich ein sehr feines Gesicht.
Ja, ich habe mal...
Auch
ja,
ein Babyface, feines Gesicht.
Ich weiß,
wie er untätowiert aussieht, weil
ich habe ihn nie untätowiert. Ja, ich habe ihn nie untätowiert gesehen. So, ich kenne ihn nur mit den
Tattoos. Ich weiß auf jeden Fall, wie der vor 20 Jahren aussah.
Ja.
Weil ich ihn auf irgendwelchen Veranstaltungen gesehen habe, aber deswegen habe ich das auch, denke ich das auch immer, das wahrscheinlich
bei
so
mir war das auf jeden Fall
einhergehend
ein Faktor.
Mit
war
so
auf jeden Fall ein Faktor.
Von außen so viel so dieses Babyface-Thema.
Hm. Ja, wenn man das oft hört.
Und mit was verkoppelt man das als Mann Negatives?
Ja, nicht maskulin zu sein, glaube ich, das war immer der Hauptgrund, wenn mir jemand gesagt hat, wenn mir ein Mann gesagt hat, dass ich ein Babyface habe, dann ist das vielleicht das, was du auch suchst die ganze Zeit, dieses Konkurrenz, dieses Triggern, das fühlt sich nicht gut an. Und vielleicht ist das dann auch ein Mann, der obviously einen vollen schwarzen Bart hat oder so, ne? Und nicht wie ich jetzt mit einem blonden Bart rumläuft oder so, oder einem helleren Bart rumläuft und vielleicht diese eher weichen Gesichtszüge hat, macht das schon was mit dem männlichen Ego, auf jeden Fall.
Ah, okay.
Und
auch wenn es Frauen sagen?
Wenn das eine Frau sagt, ist das vielleicht auch in dem ersten Moment, also würde ich jetzt mal sagen, das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, ich bin vielleicht nicht konkurrenzfähig genug, um als attraktiv angenommen zu werden von einer Frau. Und wenn du wenn du jetzt explizit als hetero Person von einer Frau als
attraktiv angenommen werden
möchtest, versuchst du dich natürlich auch irgendwo so ein bisschen dahin zu bilden.
Aber du weißt ja nicht, ob genau das für sie, was ein Schönheitsideal wäre.
Absolut. Ne?
Also
ja,
so
aber das ist auch wieder ein gesellschaftlich aufgelegtes
was
Thema.
Was ihr Maßstab ist, die das gerade zu dir sagt.
Absolut.
Oder was der andere Mann für einen Maßstab hat.
Genau. Ich glaube, die Beweggründe, mich tätowieren zu lassen, waren immer Coolness. Es war immer Coolness. Ich wollte immer cool sein. Ja. Ich wollte immer hart sein. Ich wollte immer...
Kann es irgendjemand von sich absprechen?
Ich glaube, die wenigsten können es. Und wenn viele es sagen, ist es wahrscheinlich eher nicht unbedingt ehrlich. Also ich kann aus der männlichen Perspektive sprechen.
Ich habe auch letztens zu jemandem gesagt, der sich jetzt ganz frisch das erste Mal hat tätowieren lassen, der 40 ist und so lange damit gehadert hat und jetzt auch bei Blut und Eisen sich tätowieren lässt, den ganzen Arm direkt anfängt, dann musste ich so lange darüber nachdenken, weil er hatte so viele Restriktionen im Kopf, das zu machen, weil er auch dachte, ja, aber vielleicht ist da auch schon vielleicht noch so ein Anteil in mir, der so cool sein will. Und ich gesagt, machen, trotzdem machen. Das Gefühl, wenn du rausgehst mit diesem neuen Tattoo, ist so toll.
Ja, mit Sicherheit ist
und
das
so
auch
cool. Ja. Und ist doch okay. Also so, was ist daran auch so schlimm? Ist ja auch vielleicht okay.
Und auch dazu zu stehen,
auch
dass das definitiv
dazu zu stehen, dass
da
so ein Anteil in einem ist, der will nochmal, vielleicht einfach nochmal, also auch cool sein.
Ich habe mich unwohler gefühlt ohne Tätowierung. Ja. Das würde ich auch heute immer noch unterschreiben. Ich würde mich heute auch noch im Spiegel ohne Tätowierung nicht so lieben, ist das falsche Wort. Mich zu lieben war oder ist ein langer Prozess. Ja. Das hat jetzt weniger mit den Tattoos zu tun, aber mich anzuerkennen, physisch, hilft mir, je weiter ich mich vollende, sag ich mal, so Tattoo für Tattoo für Tattoo. Ich glaube, das geht vielen Menschen so.
Und war das in der Gym-Zeit nochmal anders auch? Also nochmal noch besser gefühlt, weil...
Ich meine, ich gehe immer noch ins Gym und ich trainiere immer noch, aber nicht mehr so mit diesem Ziel, irgendwie so super aufgepumpt zu sein.
Und Yoga macht ja eher eine andere Körperform wahrscheinlich auch, oder?
Ja, und vor allen Dingen auch viel Verletzung.
Ja.
Wenn du viel Yoga machst, Du bist ja die ganze Zeit nur vorne. Du machst ja gar nichts für den Rücken. Weißt du?
Du drückst
die ganze Zeit nur alles nur Schulter, vordere Schulter, Trizeps, Brust. Du bist ja gar
was
nicht.
Was ist das denn für ein Sinn? Hat das Yoga nicht mitgedacht?
Nein, aber wenn du mal wirklich zurückgehst und dir das mal anguckst, dann haben ganz viele bekannte Yogis Krafttraining betrieben, parallel zu ihrem, ihrem Yoga, zu der Yoga-Praxis.
Aber warum hat denn das Yoga keine Idee für den Rücken?
Ich glaube, weil du hast keine Hilfsmittel. Du kannst ja nicht den Rücken trainieren. Du kannst ja halt schlecht dich rückwärts vom Boden wegdrücken oder so. Also alles,
ach
was
so,
halt irgendwie.
Weil du
drückst ja, wenn du deine vordere Körperseite trainierst, drückst du dich ja weg. Das ist halt leichter vom Boden, im Handstand, in der Liegestütz, bist du die ganze Zeit mit der Brust und den vorderen Schultern beschäftigt und deinem Trizeps. Aber um den Rücken zu trainieren, musst du ja irgendwas ziehen.
Stimmt, du brauchst ein Hilfsmittel.
Oder halt diese Übungen, dass du halt frei schwingend deine Arme irgendwo hältst, ne? Eine statische Belastung hast. Aber Yoga ist schon viel vorne, wenig hinten.
Ah, ja.
Ist ja jetzt auch nicht als Sportart gedacht, sondern als Meditationsvorbereitung.
Aber die Praxis, die körperliche Praxis, die Asana, sag ich mal, die sind schon sehr vorne belastet.
Ja.
Ja, und da macht schon Sinn, auch dann Ausgleichssport zu machen, würde ich sagen.
Wir kommen jetzt in die Handtätowierung.
Oh ja.
Wie kam das denn? Also erste Frage. Ja. Wie kam das überhaupt dazu?
Ja.
Dass
wann?
Also wann und wie kam es dazu, dass das ein Fokus wurde?
November 22.
Ach so, so klar kannst du es.
Wo warst du da?
Handfläche.
Berlin?
Gedanke?
Ja, da war ich in Berlin. Lokal. Ja, da habe ich in Berlin tätowiert, ja.
Berlin.
Mhm. Genau. Die erste Handfläche habe ich auf dem Guestbot gestochen, aber ich war zu der Zeit Resident in Berlin. Ein Bekannter von mir, Kumpel, Bekannter, hat mich angeschrieben und meinte, ey, oh, hier, kannst du dir sowas vorstellen? Ich habe da Bock auf so ein Schwert und so ein Geweih und so, ein bisschen nordisch angehaucht. Ich habe gesagt, können wir machen. Probieren wir aus, wenn es halt, also ich kann halt nicht versprechen, dass es was wird. Ich habe das noch nie gemacht. Doch, ich hatte einmal Fingerinnenseiten irgendwie so Buchstaben probiert mit einem Pen damals. Mhm. Die haben auch ganz gut gehalten. Aber das war so meine erste Handfläche. Und die habe ich gemacht. Und die hat erstaunlich gut gehalten. Also ich habe dann irgendwie 6-8 Wochen später habe ich ein Foto von ihm bekommen und das war alles drin. Jetzt nicht perfekt, aber irgendwie zufriedenstellend. Mhm. Und ich hatte Spaß dabei, das Design für die Hand zu malen und so die anatomischen Schwünge irgendwie mit einzunehmen und so. Und dann habe ich 3 Wonderloos gemalt. Ja, die hochgeladen. Die waren dann weg.
Ganz schnell?
Ja, was heißt ganz schnell? Aber schon ein bisschen schneller als
für jemand, der Hand erst gemacht hat.
Ja.
Und dann habe ich die tätowiert und dann waren davon, also die waren auch nicht alle perfekt. Die eine musste ich dann auch irgendwie, oder zwei habe ich, glaube ich, nochmal nachgestochen, aber die waren trotzdem irgendwie zufriedenstellend für mich. Und ich hatte echt viel Spaß beim Design. Und dann habe ich das einfach weitergemacht.
Für Leute, die nicht den Unterschied wissen zwischen Handinnenfläche und normaler Haut, was ist der Hauptunterschied? Oder was ist die Befürchtung?
Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich habe das ja auch jetzt nicht studiert oder so.
Wir haben ihn eingeladen, aber er hat keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen, die ich gemacht habe. Ich
glaube, der signifikante
Unterschied zwischen einem Unterarm und einer Handfläche ist, dass die oberste Hautschicht, die erste Hautschicht, einfach wahnsinnig dick ist. Wahnsinnig dick ist. Und da durchzukommen ist gar nicht so leicht und da einen konstanten Kraftverlauf zu schaffen mit der Maschine und der Hand und der Nadel, um die Farbe wirklich dahin zu kriegen, wo du sie halt haben willst, zwischen die zweite und dritte Hautschicht, ist schwieriger als mit dem Unterarm.
Ach, man will trotzdem in die zweite und dritte Hautschicht.
Du musst in dieselbe Hautschicht. Vielleicht ein bisschen tiefer, würde ich sagen. So, vielleicht, also ja, aber es ist schon die gleiche Hautschicht. Also du gehst nicht, ich würde nicht sagen, ich meine aber auch da wieder, ich kann es nicht messen. Ich habe kein Lineal dabei beim Tätowieren. Ich mache das auch aus Gefühl.
Aber seit ich meine Handflächen tätowieren lassen wollen würde, erzählen mir die Sebastians dieser Welt und andere Tätowierer, macht das nicht, das hält niemals. Das sieht richtig scheiße aus dann irgendwann.
Das habe ich nie gesagt.
Doch.
Nein.
Aber du hast es auch gesagt,
als ich
bei
Wiesbeck
mich
die Hand machen lassen wollte.
Ja, aber Gerd Wiesbeck, lass uns kurz über Gerd Wiesbeck sprechen.
Warte, ich muss das nur mal zurückziehen. Matthias hat Handflächen schon immer gut tätowiert. Ich weiß, dass das hält. Es gibt sehr viele Leute.
Aber du hast schon auch.
Ich habe gesagt, dass ich es nicht kann.
Ach so.
Ich habe eine Handfläche gemacht. Ich habe eine Handfläche gemacht, die habe ich unter Anleitung von Matthias gemacht. Da habe ich verstanden, wie schwer das ist, ja, was das für eine krass andere Technik ist. Und dann dachte ich mir, das müsste ich jetzt regelmäßig machen, damit ich da besser wäre. Ja. Sonst mache ich immer wieder die gleichen Fehler. Ja. Und da das Matthias Böttcher gemacht hat, habe ich seitdem gesagt, ich mache das nicht. Das ist mir zu riskant.
Okay, dann tut mir leid.
Aber
andere haben mir das schon gesagt.
Aber genau so ist es halt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, so und so tief muss ich gehen und so und so. Ich habe das einfach probiert. Mhm. Ich habe es gemacht und ich bin dann auch, glaube ich, ein analytischer Typ, wenn das um sowas geht. Also ich versuche, Fehler zu vermeiden, also sie nochmal zu machen. Nie unabdingbar. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind keine programmierten Roboter. Und trotzdem versuche ich zu verhindern, Fehler zweimal zu machen oder dreimal zu machen. Das heißt, ich habe das, was ich gelernt habe beim Tätowieren, umgesetzt. Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, okay, das ist eine dicke Stelle, Leute sagen, das hält nicht. Dann war ich schockiert bei der Reaktion meiner Kundinnen, also wie heftig die gelitten haben, wie viel Stress das in mir ausgelöst hat, weil das fühlt sich überhaupt nicht cool an, jemandem eine Nadel in die Handfläche zu machen, und dann sagt die Person ja danach, das hat sich die ganze Zeit angefühlt, als hättest du mir mit dem Skalpell die Hand aufgeschnitten. Nice.
Und die Schmerzkomponente bei früher sonst Tätowieren war für dich nicht so schlimm?
Auch schon immer nicht nice, wenn du so irgendwie so ein großes Backpiece gemacht hast und bist dann unten am Steißbein oder du bist irgendwie arm Innenseite und du siehst, dass die Menschen leiden, ist das nicht cool. Ja. Überhaupt nicht cool. Und man fängt dann auch ganz schnell an, also ich fange ganz schnell an, dann nicht mehr so präzise zu tätowieren. Ich werde dann so ein bisschen
schnell zu machen.
Ja, gar nicht schnell. Vorsicht, Vorsicht.
Ach, Vorsicht ist bei dir. Bei mir schnell.
Ich habe das manchmal gesehen, dass ich so im Verlauf meiner, also auch gerade bei den Handflächen anfangs, wenn ich gesehen habe, dass die ersten 3, 4, 5 Linien waren richtig drin und dann ist es blasser geworden.
Weil
ich vorsichtiger geworden bin.
Ah.
Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den die Menschen manchmal vergessen, dass das für meine Kundinnen und für mich extreme mentale Belastung ist, die Energie im Raum aufrecht zu halten und den Schmerz zu halten im Raum, weil der ist da. Einige sitzen da wie Bretter. Respekt an alle Menschen, die da sitzen und das wegatmen.
Hilft da TKTX an der Stelle?
Ich habe TKTX benutze ich gar nicht, weil es ja auch nicht gelassen ist. Aber es gibt noch so eine andere Creme, die heißt ja No Pain. Die kommt aus Holland, die funktioniert sehr gut.
Das war die wir benutzt haben.
Habe ich mal ausprobiert. Bei einem Kumpel von mir, und da war das Problem, dass es in der Mitte hat gewirkt, aber außen nicht. Und als ich dann aus der Schmerz rein, da ist der mir fast, also der ist fast ohnmächtig geworden.
Ja, der Kontrast ist schrecklich, das hatten wir auch.
Und der Schmerz ist halt wirklich nicht witzig.
Ja.
Deswegen, aber um darauf zurückzukommen, Gerhard Wiesbeck, ich kenne den Mann nicht persönlich, seine Arbeiten sind atemberaubend.
Wie bist du darauf zurückgekommen? Ich habe mich schon gewundert.
Ich habe eine Handfläche von ihm gesehen, ich glaube, die ist 10 Jahre alt gewesen oder so. Und als ich die gesehen habe, war ich, okay, das funktioniert.
Abgeheilt jetzt sozusagen.
Es funktioniert. Können wir sagen, was sie wollen. Ich habe die gesehen, ich habe gesagt, okay, seine Stilistik ist ja ganz anders als das, was ich mache mit seinem, also super bolde Linien. Aber das Ding sah wirklich nicht aus, als wäre es 10 Jahre alt. Und das war auf einer...
Und das war der Beweis für dich auch,
dass genau. Ja. So habe ich mir gedacht, nee, das geht schon irgendwie. Muss nur den Dreh rausfinden.
Ja.
Und dann habe ich ganz fleißig weitergeübt.
Schön, wie das so eine einfache Sache, man sieht die Arbeit eines anderen und sieht, okay, wenn er das schafft, dann werde ich das ja auch schaffen.
Ich denke heute noch
manchmal. Und das ist der Beweis.
Ja. Ich denke heute noch manchmal an die Hand. Wenn ich so einen Moment habe, wo ich ein bisschen zweifle oder so, dann denke ich immer an diese eine Hand, die ich da mal gesehen habe. Weil das ist die älteste Hand, die ich jemals verheilt gesehen habe.
Ja.
Ja, stimmt. Das ist jetzt auch noch nicht so, dass es eine Stelle ist, die vor Jahren so populär ist. Jetzt erst populärer geworden.
Meine ältesten Arbeiten sind jetzt 4 Jahre alt, ne? Ziemlich 3,5, 4 Jahre alt.
Das ist ein guter Aspekt, stimmt. Ja. Kann ja auch sein, dass es nach 5 Jahren rausgeht, was nicht ist, aber man kann es so erst überprüfen, dass es wirklich hält oder super schwimmt oder irgendwas.
Und das ist ja auch eine dieser Mythen, dass es irgendwie plötzlich anfängt zu verschwinden.
Ja.
So, dass ihr, das verschwindet irgendwann. Dann denke ich mir,
wo soll
das hin verschwinden?
Ja.
Während des Heilungsprozesses ist es halt eine dramatische Sache, weil hier so viele Lymphen drin sind in der Hand. Das sieht ja auch immer aus wie so ein Massaker, ne? Wenn du frisch tätowiert hast, sieht das aus wie
offen, ne?
Ja, und alles blau unterlaufen, so richtig krass blau unterlaufen, weil du so viele kleine Lymphbahnen und so hast, die dann alles wegtragen und dann blüht das auf.
Boah, da musst du ja auch total auch selber recht stabil so bei dir bleiben, dir im Trust-to-Process-mäßig zu sagen, das sieht jetzt mal wieder so schlimm aus, aber
ich sag das nach jeder Sitzung, jedem einzelnen Menschen, den ich tätowiere.
Und dir selber.
Sage ich, bitte hör mir genau zu. Es kann sein, dass wir das nachstechen müssen. Das ist sowieso immer irgendwie der Fall. Aber bitte, wenn du in den nächsten 2 Wochen auf dein Tattoo guckst, verlier nicht den Verstand. Denk an meine Worte und hab bitte Geduld. Es wird sich alles regeln, ich verspreche dir.
Ja.
Dann
ja,
siehst du manchmal Fotos nach 2 Wochen, gerade in der Anfangszeit, habe ich gedacht, ach du Heilige. Und
man denkt, es wird nicht mehr.
Was hab ich da gemacht?
Und dann verheilt es.
Und dann kommt 6 Wochen später ein Foto, noch viel besser, dann kommt ein halbes Jahr später ein Foto und du denkst, boah, Alter, sieht das fett aus. Also, wenn das so richtig homogen mit der Haut verschmolzen ist und die Lymphen wirklich alles abgetragen haben, dann ziehen die Linien sich wieder so zusammen.
Ja, ich habe mich gefragt, ob die Linien besser stehen, weil da diese trockene Hautschicht da drüber ist. Oder ist das nur so ein...
Sieht einfach wunderschön aus.
Ja, es sieht mega krass aus.
Ich bin, also gerade ich finde auch die verheilten Sachen, wenn die dann halt, also nochmal, jeder Mensch ist individuell, ganz besonders anders als jeder andere. Und es gibt nun mal einfach wirklich robuste, dicke Hände. Und da muss man manchmal vielleicht einmal nachstechen, manchmal auch 2-mal an einigen Stellen. Aber dann sitzt das Ding irgendwann und dann wird es richtig, 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 richtig schön. Und dann, also ich habe mich auch total darin verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir auch gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen.
Ich fand es beeindruckend, gerade das ist ja ein krasses, auf der normalen Haut ist es ja schon, das ist ja auch erstmal eine Wunde und es verheilt, aber es ist alles irgendwie, wenn man es nicht zerballert, sieht ja genauso gut, ein bisschen scharf oder ein bisschen, also sieht alles noch harmlos aus, aber so eine Hand, das, also da, die sind, was ich schon an Blowouts oder an Verletzungen gesehen habe, Nervenschäden, offene Stellen, wo Farbe raus. Ach,
Gott, blauer Mann. Handrücken.
Ja.
Das war das Krasseste, genau. Was ich bis jetzt gesehen habe.
Es gibt ja da Möglichkeiten, Verletzungen zu machen. Und du kannst jetzt nicht einfach einen Workshop machen und eine Ausbildung, sondern das ist ja auch irgendwie, rantasten, also das hat ja auch was mit Mut zu tun, da immer wieder reinzugehen, dieses riesige, diese, genau, auch das, dieses Vertrauen zu geben den Menschen, dass das zwar wild aussieht, aber es ist jetzt nicht die einfachste Art von Tätowierung und sich das auszusuchen, fand ich gerade sehr bemerkenswert.
Dankeschön.
Ja, und jetzt, wie gesagt, das Herr Wiesbeck, denke ich aber mit dem Herzen, dass es ja auch nicht so viele Pioniere gibt. Also es gibt schon Leute, die das machen, aber jetzt auch noch nicht so lange und Langzeit. Deswegen ist es auch so ein Pioniergebiet.
Die Hornhaut ist halt ein Thema, ne? Das ist so, da denken viele nicht dran. Wenn du natürlich jetzt irgendwie viel zum Sport gehst. Darf ich mal eure Hände sehen?
Ganz dolle Schmerzen.
Darf ich mal eure Hände sehen?
Meine sind ganz schlimm.
Darf ich die mal anfassen?
Meine sind ganz rau, weil ich war früher Friseurin.
Du hast auch ganz weiche Haut. Mhm. Nö, du hast auch weiche Haut. Und du hast jetzt auch nicht viel Hornhaut. Ja, doch, hier ein bisschen. Du hast mehr Hornhaut als was?
Ja. Ich habe so Arbeiterhände. Ah, nicht so.
Ich habe hier schon richtig viel Hornhaut.
Also hier?
Genau. So
aber hier ist es weich. Ist weich,
genau. Ja. Da könnte man auch ordentlich Farbe reinbekommen.
So checkst du das vorher schon?
Jedes Mal. Wenn meine Kundinnen reinkommen, ist das Erste, was ich mache, ist, darf ich einmal deine Hand sehen. Einfach dann kriege ich ein Gefühl dafür, weil die sind so krass unterschiedlich.
Ach, krass.
Aber auch wie toll, was du da so eine verbindende...
Ja. Ich habe Hände lieben gelernt durch das Tätowieren der Handflächen. Ich ganz, ganz starke Bindung zu
Händen. Wie viele Menschen haben nasse Hände?
Viele.
Also aufgeregt, oder?
Nee, es gibt auch ganz viele Menschen mit wirklich so einer, also ich habe auch so eine Handvoll Kundinnen, die wirklich so eine, wie nennt man das? Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Krankheit ist, aber
nee, es ist so ein
Defekt, dass du halt wirklich übermäßig viel Schweiß produzierst.
Ja. Ich hatte das in der Pubertät für 2-3 Jahre, dachte ich, was ist denn das jetzt? Also für eine ganz kurze Zeit immer nur Schweißhände und dann war es schlappartig weg.
Kumpel Malte aus der Grundschule, ich weiß das noch. Immer wenn ich ihm die Hand gegeben habe, habe ich gedacht, boah, Alter, was ist denn los?
Dann gibt es ja noch warm und kalt Schweiß.
Ja, ich kenne ja auch Leute, die es ganz doll haben und
aber
dann
habe
ich mich gefragt.
Aber das ist auch gerade voll der schöne, also ist mir gerade, habe ich so noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, wie, was für eine Verbindung ich zu Händen bekommen habe.
Ja,
durch das Tätowieren. Also, ja.
Schon sehr, es ist intimer und als.
Super intim. Aber auch schön, dass es weit.
Wie sitzt du da?
Ich?
Ja, wie, also
wie ein Shrimp.
Genau, natürlich. Klar, immer Shrimp. Aber ist es nur so quasi?
Ich mache das individuell nach dem, also ich lege meine Kundinnen am liebsten hin, mittlerweile.
Aha. Auf eine Liege, eine ganze.
Auf eine Liege und dann habe ich eine Armlehne daneben, da kommt meine, dann die Hand drauf, so. Genau. Manche fragen mich explizit, ob sie sitzen können, weil sie auch viel gesehen haben, dass ich meine Kundinnen sitzen habe. Das war anfangs, ich habe letztes Jahr angefangen, sie hinzulegen, weil meine Theorie zu dem Sitzen ist, was helfen kann, ist, du hast mehr Kontrolle über die Situation. Die tätowierende Person verbeugt sich ja quasi schon so ein bisschen vor dir, ne? Tätowiert deine Handfläche. Du hast so ein bisschen dieses Erhabene über dem Kopf des anderen zu sein, was irgendwie ein bisschen Selbstsicherheit und Stärke geben kann. Aber man ist auch angespannter.
Ja.
Du sitzt, bist automatisch angespannter. Du guckst, man ist nervöser. Seitdem ich die Person hinlege, ist mir aufgefallen, dass es irgendwie leichter geworden ist. Für beide Parteien.
Ah, okay.
Aber wenn die mich, ich biete denen das auch oft an. Also wenn ich so mal, ich gehe auch viel nach Bauchgefühl.
Ja.
Wenn ich mal also reinkomme und ich sehe, dass die Person, die bringen ja auch schon eine Energy mit in den Raum.
Ja.
Ich merke auch manchmal schon, ich habe manchmal schon das Bauchgefühl, dass wenn jemand reinkommt, kann ich schon sagen, die Person wird heute dolle leiden oder die Person wird das einfach stark wegstecken. Da gibt es auch so.
Aber ist es die Energy oder ist es ein Menschentypus?
Beides.
Ja.
Beides. Ja. Ich bin aber auch schon vom Gegenteil überzeugt worden. Das möchte ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie generell so pauschalisieren. Aber ich biete dann auch in der Regel jetzt so einem Sebastian zum Beispiel, dir würde ich sagen, willst du heute lieber sitzen oder liegen?
Ja.
Ich glaube, dich würde ich eher hinlegen.
Ja.
Ja.
Genau, richtig, glaube ich.
Weil ich glaube, so du, ihr habt auch beide eine sehr unterschiedliche
Energie.
Ja.
Ja, schon.
Oh, wie ist wer?
Oh, soll ich die beschreiben?
Ja.
Ich mag Beziehungsaussagen. So spannend.
Sebastian hat für mich eine sehr ruhige, beruhigende Art. Sehr selbstsicher, stark, kräftig, würde ich sagen. Also ich glaube, du kannst Schmerz auch sehr mit dir selbst im Inneren ausmachen. Leidest nicht so stark nach außen. Du bist auch du wirkst auch sehr stark auf mich, aber du bist auch eine sehr extrovertierte Person. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn Menschen wie ich bin auch ein sehr extrovertierter Mensch und ich leide sehr im Außen, wenn Menschen reinkommen, die sehr viel, ich will nicht hippelig sagen, aber ne, wenn man eher so ein bisschen
lebendig oder
ist lebendig ist auch vielleicht ja genau, dass die Menschen oft Probleme haben, das wirklich in sich selbst auszumachen.
Ja.
Und da muss ich ein bisschen mehr halten.
Ja.
Also den Raum ein bisschen mehr.
Ja, würde ich bestätigen.
Ja. Genau, so deswegen würde ich dir wahrscheinlich sagen, wir würden dich vielleicht lieber hinlegen, außer du möchtest gerne sitzen, aber ich würde dir empfehlen, leg dich mal hin und dann, ich gehe den Prozess jedes Mal durch. Jedes einzelne Mal, wenn ich eine Handfläche tätowiere, erkläre ich von vorne bis hinten, wie alles ablaufen wird, damit keine Situation entsteht, wo die nicht wissen, was abgeht. Das hilft extrem.
Schön.
Damit sie sich sicher fühlt.
Weil die ja im meisten Falle keine Vorerfahrung haben. Im Gegensatz zu anderen Tätowierungen kann man sagen, gut, du hast den anderen Arm schon tätowiert, aber meistens macht man beide Handflächen. Nee, das wird total auch
ganz individuell. Ja. Einige sitzen da und rocken zwei durch, super stark. Einige machen einige kommen mit dem Gedanken, zwei zu machen, machen dann aber nur eine und machen nochmal einen neuen Termin für die zweite oder kommen nicht mehr wieder.
Ja.
Das mache ich nicht nochmal. Dankeschön.
Was ist von bis? Was ist die kürzeste, die du gemacht hast? Die längste Sitzung?
Ich habe einmal einen männlichen Kunden, was mich auch, da muss ich kurz in Schubladen stecken.
Gerne.
Männer leiden mehr als Frauen.
Weil
sensibler mit dem Schmerz. Würde ich sagen. Also die toughesten Personen, die ich tätowiert habe, waren in der Regel weibliche Personen. Aber der Typ hat rausgestochen. Das war ein Mann, den habe ich in Frankreich auf einem Gastspot tätowiert. Der hat 4,5 Stunden an einer Hand, reine Tattoo-Zeit. Da haben wir so eine Rose gefüllt mit Farbe.
Ach, so weit so viel war auch.
Alter Schwede. Oh mein Gott, das tat mir so leid. Mein tiefsten Respekt.
Ja, durch beide.
Bin
vor allem
nach Hause gegangen, also ins Hotel gegangen.
Ach, oder hat er das ruhig entgegengenommen und hat sich gar nicht gestresst?
Der hat richtig gelitten.
Weil dann ist ja auch Respekt an dich.
Ich habe ihn bestimmt 20 Mal gefragt, ob wir nicht aufhören wollen.
Und der hat Ach so, du hast.
Ja, ich kann das nicht ansehen, das ist fürchterlich.
Man hat einfach eingesteckt, immer wieder.
Warum kommt man auf die Idee,
ich mach das jetzt fertig.
Mit Farbe?
Ja, mit Farbe. Oh Gott. Rot und grün und dann vorne.
Auch ein Mythos. Wenn hält maximal schwarz, weiß, rot, Dings hält ach, nicht.
Komm, was sagst du?
Nee, weil
dazu?
Rot, genau. Also ich wollte mich gerade fragen, roten, rot und weiß.
Ja, und auch die weißen Tattoos, die ich mache. Ich liebe mein, also ich liebe weiße Handflächen zu stechen. Ich finde das so ästhetisch, ja, wenn die verheilt sind. Wie so Narben.
Das hätte ich gern, ja.
Ja.
Gibt es da Unterschiede? Bedenken, tut das mehr weh?
Nein.
Welches weiß?
Ich halte sowieso den Mythos, weiß tut mehr weh, ein bisschen. Also vielleicht ziehe ich als tätowierende Person die Linie ein bisschen langsamer, weil weiß sehr dickflüssig ist.
Aber das ist so minimal, dass das nicht
das
merkst.
Macht keinen aber Unterschied.
Gibt Mythos, dass
ich verdünne mein.
Naja, bei normalen Tätowierungen kannst du leicht entlarven, weil es am Ende der Sitzung
genau
ist.
So. Ja, ach
aber,
so. Ja.
Aber das ist aber so ein Mythos, der sich einfach.
Dickes Pigment, wenn das jetzt nicht kann, schon, kann man schon langsam. Aber ich glaube, das ist so also minimal der Unterschied.
Und die meisten meiner Kundinnen berichten auch, also erstmal gehen die meisten raus und sagen, es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe, weil viele kommen schon mit dem Horrorgedanken rein. Ja. Die wissen schon, was halt ne, die Welt ihnen erzählt, das Internet etc.
Mhm.
Und dann sagen ganz viele, dass das Eintauchen, also quasi wenn ich reingehe in die Haut, dass das so ein ganz doller Schockmoment ist. Da merke ich halt auch oft dieses Nervensystem, was dann irgendwie
kriegt. Das krampft ja auch noch so.
Aber dann, wenn man drin ist und die Linie zieht, dann ist es erträglicher. Und dann beim Rausgehen tut es wieder weh. Super interessant zu beobachten. Aber was ist auch wirklich, ich kann das nicht. Ich kann
aber wieso soll, warum? Weil die Nadel sticht doch immer wieder, taucht doch immer wieder ein. Du bist ja nicht drin und dann ziehst du.
Ich finde auch, dass das bei normalen Tätowierungen an Beinen, oder Beine sind auch übrigens total schlimm.
Ja, finde ich auch. Aber das ist eine Bindegewebssache, oder?
Ja, ich habe
das Beine so schlimm sind.
Bindegewebe, glaube ich. Also meine, ich habe mir gerade von meinem Kumpel Alex die Schenkelinnenseite, das hat weh getan.
Und da.
Innenseiteschenkel. Ja, ich dachte, ich ziehe es durch. Nee, das schwarz. Linien ein bisschen schwarz. Aber wie gesagt, ich bin auch ein wirklich sensibler Mensch. Wenn es darum geht. Also ich kann Tattoos nicht gut wegstecken. Danke, Danne, dass du mal so geduldig warst. Tagesform abhängig natürlich auch. Aber ich würde sagen, ja, Handflächen und Farben machen einen Unterschied, aber nur in der Ausführung minimal und im Heilungsprozess überhaupt nicht. Mhm. Also,
und auch nicht, wie es abgeheilt ist und die roten Linien genauso stabil wie die schwarzen? Yes.
Wenn du ein gutes Rot benutzt, oder generell eine gute Farbe. Ich habe auch schon grün tätowiert, ich habe blau tätowiert. Und blau ist auch keine leichte Farbe. Nee. Gelb und orange habe ich die Finger von gelassen, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass gelb und orange Töne sehr, ich sag mal, schwierig sind. Die, also in der Handfläche stelle ich es mir sehr schwierig vor, die wirklich stark sichtbar zu machen. So irgendwie stelle ich mir das schwierig vor, weil ich finde, bei meinem Körper, wenn ich so Gelb und Gold und Ockertöne beobachte, sind das die, die am ehesten an Sättigung verloren haben.
Also ich finde optisch ja schon der Hautarm sehr ähnlich, im Gegensatz zum Türkis, aber ich irgendjemand mit, also sind auch die über die 20 Jahre immer wieder Gelb und Orange schön explizit die. Und irgendjemand hat letztens so einen Test gemacht, die Farben in die Sonne gestellt, also die reagieren mit der Sonne am krassesten und gehen weg. Und ich will, aber hätte ja sein können, dass du sagst, es ist jetzt das Skill, orangene Hände zu machen. Ich beweise, so dolle ist jetzt auch nicht.
Ich würde es auch schon mal machen. Also ich wäre auch offen, jetzt mal einen Orangeton zu tätowieren. Das kann auch bestimmt cool aussehen. Also ich stelle mir das, ich habe auch mal so ein rosa, Babyrosa, so ein paar.
Ah ja.
Das war auch ganz cool. Wobei ich mir dem, also ich habe mir das anders vorgestellt.
Das wird ja immer noch verfälscht durch die dicke,
genau,
richtig, als normale
Haar. Es ist ja fast, na gut, es ist kein Millimeter, ne, drunter.
Wissen wir alle nicht.
Haben wir kein Lineal an der Nadel dran. Wir können ja mal irgendwann fragen, ob sich irgendjemand mal
in die Kommentare
opfert jemand
aber
seine
doch,
Hand,
ich weiß doch, aber
dass
wenn,
wir mal einen forensischen Schnitt durchmachen.
Nee, aber wir können mal kurz eine Nadel reinpieken, so tief.
Ja, das ist doch in so einem kleinen Bereich, das kannst du nicht sehen. Nee,
wenn ich einen Splitter habe, da kann ich ja relativ stark, ich kann ja mit einer, wenn ich mir den dann rausmache, mache ich das ja mit so einer Nähnadel.
Aber da gehst du so ganz
da
oft.
Da kann ich doch voll oft, voll doll rein.
Ja, aber das, da bist du nicht da unten.
Bestimmt einen Millimeter.
Nee. Und das ist nämlich auch der Knackpunkt. Die Leute unterschätzen den Rebound der Haut, also diesen Widerstand.
Ja.
Viele haben das Gefühl, sie sind drin beim Tätowieren, aber die sind noch gar nicht da, wo sie hin müssen. Und viele landen halt in der ersten Hautschicht, zwischen erster und zweiter.
Woher
und
das, weißt du es denn, dass du drin bist in der zweiten?
Gefühl. Es ist wirklich mittlerweile wirklich, einfach nur noch Gefühl. Ich tätowiere komplett nur nach Gefühl.
Also es ist nicht das Rausstellen
der Nadel. Nee, meine Nadel guckt so gottlos weit raus.
Ach so, okay.
Ja, ja. Nee, wenn ich die da komplett rein... Nee, das würde dann Nervenendenschäden wahrscheinlich erzeugen. Aber ganz ehrlich, ich habe gelernt, ride the tube. So habe ich es gelernt. Also lieber die Nadel weiter rausgehen, ja, und dann halt mit deiner Fähigkeit fühlen, wo du hin musst. Und das hat mich schon immer irgendwie am weitesten gebracht. Und das habe ich bei den Handflächen genauso gemacht.
Mag ich bei Tätowierungen, ich brauche genau Millimeter, diese ganzen technischen Angaben, und dann geht das ja meistens. Und beim Tätowieren läuft größtenteils übers Gefühl. Du kannst mit ganz unterschiedlichen, aber du fühlst es einfach, ja, und könntest es, aber es ist sinnlos, das zu beschreiben, weil man es ja eh schon fühlt.
Das ist das Thema. Am Ende des Tages denke ich mir auch, jeder Mensch ist in der Lage, eine Handfläche zu tätowieren, aber das sind so viele Aspekte dahinter, die nicht nur dieses Handwerkliche, sondern vor allen Dingen auch dieser ganze energetische Kram, der Schmerz, die unvorteilhafte Körperhaltung, in der du bist. Du bist so nah da dran. Ich habe so eine Stirnlampe mit 900 Lumen auf dem Kopf.
Wieso bist du so
nah? Ich kann nicht wie so ein... Weißt du, wenn ich so ein paar meiner Kolleginnen beobachte, die irgendwie so Fotorealismus tätowieren, also die sitzen so krass aufrecht und weit weg. Und selbst die Conceptional-Leute, die dann irgendwie mit einer dünnen Magnum schattieren und so, das ist ein bisschen wie Malen auf Papier.
Und du bist so?
Ich bin richtig nah dran.
So, ne?
Gib mir mal deine Hand, Sebastian, ich zeig dir. Oder
mal. Hör mal, Pollys.
Ich sitze so.
Mit die 800 Lumen drauf geballert.
So ja. Wirklich?
Ja.
Oh. Ja. Das ist richtig krass doll.
Was sagst du zu dem Mythos? Das muss festgetaped werden, weil sonst der Greifreflex...
Ja. Ich bin dankbar, dass ich so viel Kraft habe. Aber ich merke, ganz ehrlich, offen und ehrlich, ich merke jetzt nach den 4 Jahren, dass es meiner linken Hand nicht so gut geht.
Ja. Weil er macht richtig doll.
Ich habe richtig krass mit.
Ich will auch mal. Ja. Ich will auch mal. Ja. Okay, krass, es ist ja noch ein Nebenschmerz vom Ziehen.
Das ist ja
Ziehen
hier,
guck mal,
wie gespannt hier alles
fixieren.
Ist.
Oh, krass, ja. Okay,
also
ich verstehe das.
Und auch dein Daumen.
Ja. Ich habe super viel mit so Krämpfen in der Hand zu kämpfen und Muskelverspannung. Meinem Nacken geht auch. Also, ich mache Gott sei Dank viel Ausgleichssport, aber ich muss sagen, dass. Körperlich ist das die anstrengendste Art der Tätowierung, die ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben.
Also eigentlich das Blödeste, sich genau darauf zu spezialisieren.
Aber es bringt halt so viel Spaß.
Ja. Ich kann's nicht. Aber da ist ja wieder die Ambition, in Sachen reinzugehen. Ist das Pioniergeist, weil das noch nicht so viele machen? Ist es, weil es so schwierig, weil es schwieriger ist? Was ist? Hast du darüber nachgedacht? War es ja intuitiv gekommen?
Vorher nicht, ja genau. Es war erstmal intuitiv. Es war erstmal nur, oh cool, ich habe schon immer gerne mit Spulen oder mit Hybridmaschinen gearbeitet, lieber als mit einem Pen. Also zum Schattieren nehme ich gerne einen Pen, bin ich ganz ehrlich. Für dünne Linien auch, aber so eine geile 14er Roundliner oder so, die mache ich schon lieber mit einer Spule. Ich bin auch der Meinung, dass die besser verheilen. Das ist meine Meinung. Ich habe aber auch schon tolle, verheilte Linien, die mit dem Pen gemacht wurden.
Redest du von Handtätowierung oder von normalen
Tätowierungen? Nee, von normalen Tattoos jetzt generell. Ich habe schon sehr früh und wahrscheinlich auch durch meine Vorerfahrungen damals mit meiner ersten Mentorin, die mich auch, also Spulmaschine beigebracht hat, oder mein erstes Tattoo, was ich mit der Spulmaschine gemacht habe, und auch der Fakt, dass ich mit einer Spulmaschine auf dem Sofa angefangen habe zu tätowieren, immer schon irgendwie das Geräusch und die Nadelstange. Und auch eine Nadelstange macht für mich sehr viel mehr Sinn als ein Cartridge, wenn es um Linien geht. Und erster Impuls intuitiv. Im Nachhinein rückwirkend betrachtet, kann ich verstehen, warum es so wenig Menschen gibt, die das machen. Weil keiner hat Bock auf diese Tortur. Und das ist eine Tortur.
Aber was treibt dich denn dann dahin? Es ist ja jetzt das Schwierigste oder... Ich meine, es ist natürlich... ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich könnte mir vorstellen, die Konkurrenzbreite ist jetzt nicht so hoch von Leuten, die darauf spezialisiert sind. Das könnte ein Beweggrund sein, dass du Pioniergeist hast, habe ich gerade überlegt.
Ja, ich habe auf jeden Fall Pioniergeist. Ich probiere gerne aus. Ich bin gerne, ich bin sehr analytisch in meiner Arbeit, auch wenn ich eigentlich gar nicht so der analytische Typ bin. Eigentlich Chaos. Eigentlich Chaos, aber in dem Chaos ganz viele Aspekte in meinem Leben, die ich ganz doll unter Kontrolle haben muss, möchte. Meine Maschinen laufen, ich bin jetzt seit 2 Jahren am Arbeiten mit, also sowohl mit den Hybrid von Leos Magin, der hat mir irgendwann mal seine Maschinen zur Verfügung gestellt, wahnsinnig gute Maschinen, sehr nah an der Spule, weil die hinten diese Feder haben, und dann halt natürlich eine Cube in der Sidewinder, die Dinger geben nicht nach.
Welche hast du?
Welche? Alle möglichen. Ich habe Sammelmaschinen auch schon ganz lange. Also ich habe so eine ganze Sammelsorium an Maschinen. Ich habe eine V4, 5, 6, 6, 1, 46, ne? 64? Mhm. 46.
Die letzten, sind das die letzten?
Diese neueste Sidewinder, die wirklich frei schlägt hinten. Diese 7.1, 7.5 hatte, glaube ich, dann nachher diesen festen Arm hinten an der Amateur Bar, der mit diesem Drehmotorkopf verbunden ist. Die ist ja für Cartridges ausgelegt, die hat nicht genug Kraft. Ich habe aber auch schon mal in der Anfangsphase mal mit einem Cheyenne Pen, mit einem 4-2er Stroke eine Handfläche tätowiert, die ist auch gut verheilt.
Echt?
Ich kenne auch eine Handvoll Leute, die machen das mit Handflächen. Es gibt noch ein...
Also du hast gar nicht diese eine Maschine, von der jetzt alle hoffen, dass du dir jetzt sagst, und das ist sie und deswegen
geht das... Ich habe auch eine Spule.
Ach so.
Ich habe auch eine Spule, die ich mal... Ja, nee, sorry, da kann ich euch wirklich nichts sagen. Also ich weiß, dass es Tätowierende da draußen gibt, die machen Handflächen mit Spulen, die extrem hoch laufen. Ich glaube aber auch zum Beispiel nicht, dass es unbedingt notwendig ist, sie wahnsinnig schnell laufen zu lassen, weil wenn man sich ja mal, wenn man mal beobachtet, wie Farbe in der Haut landet, ist es ja eigentlich dieses Abziehen der Farbe, wenn du eingedrungen bist in die Haut, zieht sich die Farbe ja durch, wie nennt man das, nicht Zentrifugalkraft, aber Kapillarkraft, genau, wieder ab. Das heißt, diese Schnelligkeit macht dabei jetzt gar nicht so viel.
Das ist eher nicht so gut. Ich hatte das letzte Video gesehen, eher nicht so gut.
Wenn viele so Handpoke, guck mal, Handpoke an, ist ja super langsam, ne? Sitzt wie eine Eid.
Dauert halt Stunden. Bei Nähmaschinen stellt man es auch langsamer ein, bei festem.
Ich nähe auch voll gerne.
Ja, und bei, man macht ja dann eigentlich, je stärker das Leder ist oder sowas, was ja auch
langsamer.
Gut ist, machst du eigentlich langsamer, damit es auch nicht so doll verletzt.
Du verletzt
das
die Haut
Leder sozusagen nicht so.
So sieht's aus, genau. Und dann ist natürlich die Frage, schiebst du, hast du die Maschine gerade, bist du ein Zieher?
Und was machst du? Was bist du?
Alles. Okay. Kann ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin wenig Zieher.
Mhm.
Also ich ziehe wenig. Wenn ich ziehen sage, dann meine ich die Bewegung entgegen der Hubbewegung der Nadel. Also alles, was.
Ja.
Du kannst ja in beide Richtungen ziehen.
Ja.
Du kannst entweder so ziehen oder so ziehen. Und du kannst so schieben.
Ja.
Ich kann die Maschine von mir wegschieben in Laufrichtung der Nadel. Oder ich kann sie zu mir hinschieben.
Das ist doch so frustrierend für Lehrlinge, weil es ja nicht die eine goldene Regel gibt. So, du kannst mit allen Wegen kannst du da gute Ergebnisse oder nicht.
Das heißt,
und bei sowas Speziellem hofft man ja, dass es jetzt.
Ich habe letztens ein Video von Guy gesehen, den Guy Lettertour, der da irgendwie auch in absurd kurzer Zeit eine Handfläche reingerödelt hat. Der hat ja schön so irgendwie gepunktet und vorwärts geschoben. Scheint zu funktionieren. Ich kann keine Maßanleitung dafür geben. Das ist alles aus Gefühl entstanden.
Welche Linienstärke?
Immer unterschiedlich. Ich habe immer 3.
Ja.
Das habe ich mir so zu meinem Hauptmerkmal gemacht. Die dünnste, die ich nehme, ist in der Regel eine 5. Eine dünne 5.
0,25er oder
was? 0,25. Longtaper ist schon ganz
geil.
Longtaper ist schon ganz geil. Dreier sind mir zu dünn, die bringen nicht so richtig viel Pigment in die Haut. Kommt aber auch wieder ein bisschen auf die Handfläche.
Mhm. Klar.
7, 9, 35 mag ich ganz gerne und dann halt für die richtig fetten Oschis. Was ich da hab. Ich benutze ganz gerne so, also Round Shader mag ich nicht so gerne. Die blühen, die machen zu doll, viel kaputt. Mhm. Sehr. Dann würde ich sogar eher noch eine aufflammen.
Mhm. Oh ja.
Schöne 35, 14er oder so. Dann ja.
Genau. Was für ein Schwarz?
Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren mit dem Enriched Black von Quadron. Vorher habe ich Eclipse benutzt. Eclipse war mir zu schwarz.
Zu schwarz.
Ja, das sah teilweise verheilt so unreal echt auf.
Also, so kontrastreich.
So doll schwarz.
Ach, krass.
Ja, dass ich, und ich mag die Viskosität von dem Quadron extrem gerne. Ja, das ist ein richtig cooles Schwarz. Ist vegan. Ist Tierschutz, also was heißt Tierschutz, aber ohne Tierexperimente.
Ja.
Und das weiß nicht, ob Eclipse das auch macht. Ich meine, es kommt ja wahrscheinlich auch irgendwie von einem Hersteller, der andere Schwarztöne zeugt. Dynamic habe ich anfangs.
In die Kommentare.
Ja, genau. Klärt uns auf, bitte.
Ey, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Freunde. Ich sag's euch nur mal kurz, 15
okay.
Minuten.
Okay.
Oh, wirklich? So wie bei Deadline.
Das ist ja,
das ist ja weggerast.
Das ging ja wahnsinnig.
Und dann sind wir bei 3 Stunden.
Was?
In 15 Minuten sind wir fast bei 3 Stunden.
Dabei. Ja, okay. Also ich kann euch leider keine
geil.
Ich kann euch das nicht sagen. Ich
ja.
Hab,
Also was ich empfehlen kann, ist einfach mal zu dir zu kommen und sich die Hand selber tätowieren zu lassen. Ich glaube, das ist noch die beste Möglichkeit.
So habe ich es gelernt. Geh zu einem Tätowierer, der dich irgendwie, ne, so guckt dir an, was der macht. Wenn du hingucken kannst, dann könnt ihr mich auch gerne fragen, ob wir sitzen können. Natürlich könnt ihr sitzen. Dann könnt ihr zugucken. Ja, ich kann, also ich bin auch immer offen und bereit, irgendwie Fragen zu beantworten. Ich will jetzt nicht irgendwie
Kein Gatekeeper?
Ich glaube, Gatekeepen ist vielleicht auch so ein komisches Wort manchmal, ne? Ich glaube, jetzt so alles irgendwie frei zur Verfügung zu stellen, sozusagen, so ich mache jetzt einfach ein Lehrvideo frei, das muss auch nicht sein. Aber wenn jemand wirklich Bock hat, dann kommt vorbei. Kommt vorbei und quatscht mit mir oder ja, wie auch immer. Ich versuche da auf jeden Fall, auch mit meinen Videos, ich mache ja auch öfter mal Reels, wo ich so ein bisschen in die Kamera quatsche und ein bisschen Aufklärungsarbeit mache. Auch da explizit natürlich der Hintergrund, um Menschen einfach ein bisschen die Angst zu nehmen, weil viele natürlich auch super schon vorab traumatisiert sind, ohne dass sie überhaupt da waren.
Ja, weil auch viele Gerüchte, Halbwahrheiten rumschwirren so auch ja von Kollegen, Kolleginnen, dass man jetzt nicht sagen kann, das sind jetzt nur Anfänger, die das nicht, also viele tätowieren ja gut, aber kennen sich genau da nicht aus. Verstehe ich. Nee, weil das, ich wollte nochmal drauf, weil in vielen anderen Bereichen, das ist ja möglich, über eine Theorie, über Videos und tätowieren ist aber sehr viel Gefühl und oft geht auch Information mit, indem man das einfach wirklich selber erlebt. Gerade Heilungsprozesse oder sowas kannst du ja jetzt von einem Video, du kannst du gar nicht so lange beobachten.
Ist ja auch witzig, als Tätowierer musst du ja auch erstmal einen Heilungsprozess miterleben.
Ist ja, genau, ich frage mich, und was nimmst du? Ich weiß es nicht, die Leute sind nach.
Die melden sich dann doch irgendwie nicht mehr. Ja, ich sag denen halt immer, bitte schick mir nochmal Fotos von dem verheilten Tattoo, weil na, selbst bei mir ist es halt auch so, dass ich immer mal wieder dazwischen eine Handfläche habe, wo mal ein Tag nicht so gut war, die Maschine lief vielleicht nicht so gut, du hattest mal einen schlechten Lötsatz dazwischen, die Haut war extrem anspruchsvoll, die Kundin hat extrem gelitten. Und dann heilt das auch mal nicht so gut, aber dann muss man das halt nochmal nachstechen.
Wie gehst du mit Nachstich? Ist das dann so, oh, scheiße, jetzt nochmal Nachstich reinschieben? Kostet ja nochmal Geld?
Bei mir ist das immer der Preis für die Handfläche ist fertige Handfläche. Das heißt, Nachstechen wird nicht nochmal berechnet. So mache ich das. Die Kundinnen sollen für das fertige Tattoo bezahlen. Ich steche jetzt aber auch nicht so super, super, super viel nach. Also ich würde sagen, aus 10 Handflächen steche ich vielleicht 2 nach.
Ah, jetzt wollte ich,
ich mache das schon immer gerne, aber auch da ist wieder so ein bisschen die Frage, wo ist der Ansatz? Manchmal kommen Menschen zu mir, da denke ich mir, was willst du denn danach gestochen haben?
Ach so, man muss vorher nochmal klären.
Das ist schon perfekt.
Also ich meine, ich kann jetzt hier noch einmal und da nochmal einen Punkt reinmachen, das mache ich dann auch gerne, aber also wenn ich da wirklich eine Notwendigkeit sehe, dann mache ich das auch. Manche melden sich auch einfach von selber nicht mehr, es ist ganz schwierig, da auch irgendwie eine Pauschalität reinzukriegen. Ja.
Hast du bei der Wundversorgung, muss man da was anderes machen?
Ich habe mir eine Pflegeanleitung zusammengebastelt anhand der letzten Jahre Erfahrung. Die schicke ich dann immer nach dem Termin
Perfekt.
Text zu. Ich glaube, das Nervige ist, dass es immer im Weg ist. Du greifst, du machst, du tust.
Also, ja.
Dann immer schnell an Bakterienherden dran, wenn du dir auf der Toilette bist und Hintern abwischt oder so, dann in der Dusche oder Haustiere. Oh Gott, Haustiere.
Oh, ja, stimmt.
Katzen.
Das ist ja auch nicht vor
Katzen. Ja, aber Katzen sind ja auch so unfassbar. Die haben ja auch so ein Enzym in ihrem Kot.
Ja, Fell auch.
In einem Kot. Das kann ja sogar zu Schwangerschaftsproblematiken führen. Ja.
Es macht auch keinen Sinn, die ganze Zeit Handschuhe zu tragen.
Nein, auf gar keinen Fall. Schweiß ist der Tod. Ich packe die Person immer ein mit einer dünnen Schicht Creme, dann gibt es ein Papiertuch drum, Handschuhe drüber, ab nach Hause und dann abnehmen, waschen mit Medizin, also mit so einer Ärztinnenseife und dann trockentupfen und dann, wie beim Blackwork, wasch das Ding, bis es aufhört zu bluten und dann lass es in Ruhe. Bis deine Haut sagt, oh, bitte creme
ich. Krieg's nicht mehr, ja, voll.
Weil dann kriegst du halt auch Gefahr, dass du dann irgendwas aufreißt.
Ja.
Ne?
Ja. Aber schön zu warten, nicht nach 3 Tagen, wie man es wieder so mechanisch sagen würde, sondern bis die Haut schreit.
Genau. Ja, das sage ich dann.
Ja, man merkt das, man hat doch auch
ein Gefühl dafür. Ja, aber, gerade Anfänger wollen
immer so eine
Zeiten. Ja. Und dann sage ich mir, es ist schwierig, du musst es erfüllen, aber es ist auch sehr schwammig.
Ja. Hey, jetzt muss ich in diesen letzten 10 Minuten selber mal pinkeln gehen.
Ja, okay?
Gerne.
Weil wir haben, und dann müssen wir hier. Dann.
Du kriegst noch alles untergebracht.
Das deswegen, ich muss das machen. Ich will auch ein Set. Ja, ich hab ein Auge drauf.
Okay.
Mach in Ruhe.
15 Minuten.
Wir unterhalten uns jetzt erstmal über dich.
Achso, dann muss man ja hier reinsprechen.
Oh, wie findest du den? Oh,
ich fühle mich sehr wohl.
Ja, ich auch.
Ja. Geht, kein, lieb, ne? geht nichts an. Ich mag das mal mit Leuten, weil die Charaktere sind ja unterschiedlich und ich will jetzt auch nicht so elitär klingen, aber Leute, die auch schon mal so Prozesse durchgemacht haben, Retreats, Yoga-Ausbildung, ist kein Garant.
Nö.
Aber zumindest hat es bei vielen schon mal was aufgebrochen und dann ist das eine andere Basis, eine offenere Basis, obwohl wir alle ja noch fett im Ego sind, aber lieb ich.
Was denkst du hierzu?
Ach so.
Hast du schon, also
was? Nein, halte ich mich komplett raus.
Ach komm, lass du mich kannst doch mal einmal kurz mit mir das ganz kurz challengen.
Ich habe keine Ahnung.
Du hast doch ein Gefühl.
Nee. Ja, also ich habe keinen
Fokus. Der wollte ja auch wissen, was wir sind.
Ja, kann ich ja sagen. Aber ich kann...
Nicht sagen, kann er raten.
Wir haben auch nicht so viel Zeit.
Aber wenn du das hier liest...
Ich habe keinen Fokus drauf. Es ist wie, wenn ich mit Franzi Krimis gucke. Es ist mir scheißegal, wer der Mörder ist.
Aber
ich
finde es interessant, dem zuzugucken.
Nee, es interessiert mich nicht, wie die Leute darauf kommen, dass das der Mörder ist. Genauso ist dieses darauf zu gucken, wie... Weißt du, ich achte auf andere Sachen, als was herauszufinden.
Ja, ich gucke auch nicht, auf es herauszufinden.
Doch, machst du ja, du.
Nö, ich habe ja hier die Adjektive und dann ab und zu gibt es eine Ableitung.
Aber mich interessiert die Suche nicht.
So.
Also, jetzt gibt es die Quickies, erstens. Mhm. Dann rätst du unser Sternzeichen, dann sage ich dir deine Adjektive und rate dein Sternzeichen.
Ich kann es dir auch sagen, wenn du nicht raten willst.
Die Sternzeichen? Ja. Nee, ich will raten.
Und dann machst du das auch, und dann musst du noch deine Augen zu.
Wir pressen jetzt alles richtig rein.
Ja, aber ist doch traumhaft.
Traumhaft.
Das ist richtig gut. Als erstes kommen die Quickies.
3, 2, 1, go!
Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben?
Arbeiten, um zu leben.
Wissen oder glauben?
Warte mal kurz. Leben, um zu arbeiten. Sorry, tut mir leid. Falsch rum. Nochmal.
Zu schnell. Müsst ihr runterschrauben.
Wissen oder glauben?
Glauben.
Hässlich oder gut aussehend?
Gut aussehend.
Liebe oder Angst?
Liebe.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Vertrauensselig.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Gott oder Ego?
Gott.
ADHS oder Autismus?
ADHS.
Geist oder Körper?
Geist.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Anfang oder Ende?
Anfang.
Sparsam oder verschwenderisch?
Sparsam.
Urne oder Sarg?
Urne oder Sarg? Sag.
Streng oder nachsichtig?
Nachsichtig.
Vorsichtig oder mutig?
Mutig.
Duschen oder baden?
Duschen.
Wir müssen alle lachen bei der Frage.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Annahme oder Reue?
Annahme.
Vater oder Mutter?
Mutter.
Gesund oder kaputt?
Gesund.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Träge oder ambitioniert?
Ambitioniert.
Nachtragend oder versöhnlich?
Versöhnlich.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Schicksal oder freier Wille?
Freier Wille.
Dominant oder devot?
Dominant.
Modern oder nostalgisch?
Nostalgisch.
Kind oder Haustier?
Kind.
Allein oder in der Gruppe?
In der Gruppe.
Laut oder leise?
Laut.
Emotional oder rational?
Emotional.
Polly oder Sebastian?
Ihr beide.
Du hast einen Joker.
Na.
Du kannst sagen, wie du möchtest.
Oder den Joker nehmen.
Ich nehme den Joker.
Dumm oder klug?
Klug.
Ernsthaft oder albern?
Albern.
Angriff oder Flucht?
Flucht.
Introvertiert oder extrovertiert? Oder wie heißt das neue? Introvertiert?
Dann würde ich sagen das wahrscheinlich, aber ich gehe wahrscheinlich mal mit extrovertiert.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Kein Störgefühl.
Das ist eine fiese Frage. Klar.
Aber guck mal, haben schon welche beantwortet.
Ja, ich.
Ach so, du zählst das, wer das beantwortet?
Ich könnte das nicht beantworten. Ich könnte das wirklich nicht beantworten. Das ist,
eigentlich soll es auch wirklich nur ein Impuls sein. Ich glaube, niemand nimmt das mittlerweile mehr schlecht auf.
Und jeder schmeißt den Joker.
Am Anfang dachte ich, alle werden Sebastian sagen, einfach schon wegen der Tätowiererverbundenheit dann quasi.
Nee.
Und dann hatte ich erst Angst davor, der Frage, weil ich dann nicht weiß, wie ich damit umgehe, dass dann alle Sebastian sagen.
Ja, weil auch nichts davon immer irgendwie grundsätzlich irgendwas, also Festes oder was Gutes oder Schlechtes sein muss. Ja. Ne? Vieles davon ist ja auch immer koexistent.
Absolut.
Und ihr seid ja auf jeden Fall beide koexistent in meinem Leben.
Da haben wir jetzt, da haben wir jetzt auch heute unser Hauptthema hier. Gleichzeitigkeit.
Gleichzeitigkeit, ja.
Das ist eh schön, finde ich. Gleichzeitigkeit finde ich richtig schön. Voll. Bist du eher schwarz-weiß oder Gleichzeitigkeit?
Gleichzeitigkeit.
Jetzt Sternzeichen. Was denkst du, was sind wir?
Sebastian ist Wassermann.
Geil, ey. Ich bin der letzte Steinbock und ganz knapp vom Wassermann. Also ich habe noch so Wassermann mit sehr viel Einflüsse. Wirklich der letzte Tag und 3 Stunden später war ich Wassermann. Habe ich letztens geguckt.
Löwe.
Auch dicht dran.
Jetzt komme ich mit deinem. Ich habe Adjektive aufgeschrieben über die ganze Stunde jetzt.
Willst du nicht auflösen?
Oder? Doch, und dann sage ich, was, ach so, dein, was ich glaube. Nee,
was du bist.
Achso, das mache ich danach. Ich habe geschrieben neugierig, fresh, niedlich.
Warum lachst du bei fresh?
Das Wort nicht erwartet.
Das, das kommt halt am Anfang, es war einfach so. Oh,
okay, du bist jetzt erstmal so.
Das ist erstmal so fresh.
Ich nehme das einfach mal an. Fresh?
Fresh. Niedlich, gebrochen, analytisch, radikal, festhaltend, mutig, aufgebrochen, ambitioniert, melancholisch, aktiv, verletzt, stark, lustig, warm, schön, ängstlich, nicht dem Zufall überlassend, kontrolliert. Widder. Bist du Widder?
Nein.
Gibt's die? Achso, ist jetzt Feierabend.
Nee, du darfst jetzt noch einmal essen.
Ich kann es ja nicht mitmachen.
Zwilling.
Nee.
Nee. Dreimal machst du nicht.
Einen darfst du noch.
Alle guten Tage. Ich war so doll bei Feuer, bei einem Feuersternzeichen. Erst. Deswegen hatte ich Widder. Dann dachte ich, oder so, na gut, so ein weiterentwickelter Fisch.
Noch nicht.
Nee. Waage. Echt? Mhm.
20 Oktober.
Wie oft wir in letzter Zeit Waage hatten.
Ja.
Aber das, guck mal, dann ist eine Waage mit Tiefgang.
Welche Wörter außer Fresh haben dich irritiert oder konntest du ganz schwer abnehmen? Welche haben rausgestochen oder gingen alle gut runter?
Alle haben Sinn ergeben. Die einem kurz ein bisschen wehgetan haben, waren gebrochen. Und das zweite Wort war verletzt.
Mhm.
Aber ja, auf jeden Fall. Aber aufgebrochen, also gebrochen.
Schön, dass du sagst.
Wunderschönes Wort.
Mhm. Klingt negativ, aber ist ja eigentlich in der Gleichzeitigkeit.
Ich habe ja aufgebrochen, auch an einem anderen
Negativität entsteht ja auch erst durch Bewertung.
Ja.
Wow. Der war von dir oder auch von Herrn Tolle?
Auch von Herrn Tolle, aber es macht Sinn, je mehr man drüber nachdenkt.
Ist doch egal, wer der, solange man es, wenn man es für sich in
glaubt und fühlt und dann festhält.
Hey, wie viele Wagen ich jetzt treffe, das erste Mal in meinem Leben.
Meine Mama und mein Papa sind auch Waage.
Das finde ich krass.
Meine Mama und mein Papa sind einen Tag auseinander geboren. Auch total verrückt.
Ja.
Selbes Jahr.
Ah, lustig.
Geburtstagschaos immer.
Waage ist ein Ding. Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Ich dachte schon.
Mein letztes Erlebnis?
Augen-zu- und Durcherlebnis. Weil der Podcast heißt Augen-zu- und Durch.
Oh. Mein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis. Ich glaube, meinen Laden aufzumachen.
Hm.
Ja.
Mhm.
Voller Sorgen und Angst. Und kriege ich das hin? Und ist das zu viel? Und Bindung und so weiter und so fort.
Und ist es zu viel?
Ja, schon. Also ich glaube, ich hätte eine kleinere Fläche mieten sollen. Das ist alles. Ich habe immer noch was finanziell Überschaubares genommen. Aber ich habe jetzt so viel Raum. Aber hey, neuer Raum gibt neue Möglichkeiten.
Vor allem Handfläche ist ja auch so. Ja, wo ist denn eine Liege?
Ich hätte mir auch gedacht, dass es tatsächlich ein bisschen einfacher wäre, gerade Kolleginnen zu finden, ja. Also Residenten zu finden. Ich glaube, das ist sehr schwierig.
Ach, das war das Konzept, schon mit mehreren Leuten zu arbeiten.
Ich wollte so zu zweit oder zu dritt arbeiten. Mhm. Idealerweise zu dritt. Ein bisschen Dynamik reinzubekommen, auch gender-wise einfach ein bisschen.
Ja.
Ne? Da so ein bisschen, ja. Bewegung reinzubekommen. Mhm. Und ich wollte vor allen Dingen auch einen Arbeitsraum bieten, der Entspannung und Sicherheit und Wohnzimmeratmosphäre gibt, anstatt so ein verrücktes Walk-in-Studio.
Ja.
Genau. Ja, ist schwierig. Ich habe, wie gesagt, zwei gefunden, aber die sind immer mal da, mal nicht. Da ist nicht so viel
Kontinuität.
Genau. Sozusagen. Und ich bin jetzt halt doch drauf gestoßen, dass das Alleinearbeiten sehr, sehr angenehm ist und auch für meine KundInnen mit dieser Schmerzaspekt Geschichte sehr hilfreich ist. Also zumindest ist das, was ich wahrnehme an Feedback. Mhm. Fragt dann natürlich auch immer gerne nach, wie war es für euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Habt ihr irgendwie ein bisschen Feedback für mich?
Ja.
Und da sagen viele, es war voll schön, dass es so ruhig war. Und ich höre auch beim Tätowieren nicht das, was man vielleicht denken würde. Es läuft eher ruhige Musik, sehr entspannte Musik. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Umfeld, was ich schaffen wollte. Ich hätte das alles in einen kleineren Raum stecken können. Jetzt habe ich 80 Quadratmeter. Aber wie gesagt, was ich eben sagen wollte, ist, ne, mehr Raum gibt ja auch seine Möglichkeiten. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen zum Malereien benutzt, als Atelier oder so. Mal gucken.
Vielleicht fühlen sich auch Menschen durch den Podcast angesprochen und
melden sich nochmal bei dir.
Ja.
Das ist ja manchmal auch, wenn man sich so ein bisschen zeigt.
Ja, ja.
Wenn mein
Warte mal, ich habe ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Ich weiß, es ist schwierig. Motivlich geht alles bei dir oder bist du limitiert, begrenzt?
Nee, bin super offen für alles. Hab gerade jetzt auch irgendwie die letzten 2-3 Tage nachts von so ganz wildem Kram geträumt. Den habe ich gerade gemalt. Habe ich auch schon mal so meine Story gepackt. Heute, gestern. Also ich bin super offen, weil die Fläche schon sehr limitiert. Finde ich gerade, dass man durch das Design dann nochmal so ein bisschen Dynamik reinbekommt.
Sehr schön.
Ja.
Das wollte ich nochmal, weil das jetzt...
Du hast kannst... Danke.
Hast du nicht auch experimentierfreudig darauf geschrieben oder so? Das hätte ich nämlich...
Neugierig, ich, mutig.
Neugierig, guck mal, ich bin neugierig auch immer, was auszuprobieren. Ja. Also von daher.
Das kann ich mir vorstellen. Was muss man machen, wenn man von dir tätowiert werden will?
Sei lieb. Schickt mir eine Anfrage. Ich habe ein Buchungssystem, Tattoo-Duo, mit dem arbeite ich jetzt, Johann heißt der gute Mann aus Kopenhagen. Der hat eine richtig coole App entwickelt, die es mir und meinen KundInnen wahnsinnig leicht macht, den Termin, die Terminanfrage quasi, also den Termin zu buchen, die Anzahlung zu überweisen, auch die Bezahlung läuft danach dann. Das ist alles super
automatisiert,
super entspannt. Und genau, geht auf den Link in meiner Bio, schickt mir eine Anfrage und dann macht einen Termin mit mir. Und
Wie lange muss man warten?
Ich bin erstmal dicht jetzt, bis ich will ein bisschen reisen.
Okay.
Ich habe schon wieder gemerkt, dass das zu Hause sitzen und dass viele zu Hause sitzen und viele tätowieren jetzt gerade wieder so ein bisschen den Freigeist in mir hochgeht.
Ja.
Deswegen gehe ich jetzt wieder ein bisschen auf die Achse, guck mal, dass ich jetzt erstmal, habe ich meine Bücher jetzt dicht gemacht und ich denke, ich werde jetzt so im Anfang Juli wahrscheinlich wieder öffnen. Da gibt es nochmal einen Countdown in der Story.
Okay.
Die Tools von Instagram nutzen.
Na klar.
Und dann, dann buche ich alle verfügbaren Termine wieder aus, die ich habe, mit denen ich mich wohlfühle. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, coole Projekte zu machen.
Letzte Frage von mir. Ja. Bist du überdurchschnittlich teuer? Könnte ein Vorurteil sein von Menschen? So spezialisierte?
Ja, also ich persönlich finde...
Preise zu nennen, sondern...
Ich glaube nicht, dass ich überdurchschnittlich teuer bin.
Im normalen Tattoo-Preis.
Ich bin im oberen normalen Bereich wahrscheinlich angesiedelt. Aber wenn ich mir, was übrig bleibt, dann könnte man wahrscheinlich noch viel mehr nehmen.
Gut.
Ja, ich glaube, das ist okay.
Dankeschön, es war sehr schön mit dir.
Ich fand es auch ganz schön mit euch.
Wirklich, kann mich nur anschließen.
Sehr wohl gefühlt. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne.
Schön, dass du bist du hierher gekommen wegen uns?
Nur wegen euch.
Ich wollte gerade sagen, die Frage hast du gar nicht gestellt.
Ja, stimmt.
Ich bin heute um 13.18 Uhr in Hamburg in den Flixtrain gestiegen.
Das
zwei
macht
Stunden
mich so glücklich.
Beim Boxy gechillt. War jetzt bei euch und jetzt geht's direkt wieder zurück, weil ich morgen arbeite.
Doch, das bedeutet mir was, weil es ist ja auch, es wird auch
das
immer mehr,
gemerkt,
dass Leute für uns kommen und nicht mehr nur, wenn sie es mit einem Guestspot verbinden können.
Nö, das habe ich gemacht. Aus Hamburg rübergefahren.
Dankeschön.
Klar, gerne.
Ich wünsche euch eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade macht oder im Auto sitzen oder malen oder tschüss.
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 Hinzu und Durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.